Herzlich willkommen bei der Sendung Jazz, Jazz, Jazz. Ich bin Ihr Moderator und ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte die Sendung mit einer Aufnahme einer Improvisation aus dem Jahre 1984 beim Jazz Festival in Montreux beginnen. Vite Gastrovetovic mit seinem Epos in der
Tolle Frisur. Musik. Essen. Skip, 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 bow, bow, dee, doop, stir up, beta, 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 boo, 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 dow, dee, da, do, de, le, do, 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 da, bow, bet, ding, zimmer frei. Stab, da, bit, bow, 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 bang, ding, ding, skip, up, doop, stoop up, bag, baby, bow, bin, nin, nin, doop, hey, bo, sat, do, babo, gabbity, bap, boo, dee, beep, bap, boo, bap, bo, dee, ding, da, stab, da, bap, 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 to do my bit. Vielen Dank.
So, ganz kurz, haben wir heute irgendwelche Zeiteinschränkungen etc.?
Eigentlich nicht.
Gut, bei mir 7:15 spätestens raus.
Ja.
Ne? Das ist gut. So. Das kriegen wir hin heute. Ne?
Das kriegen so. Wir hin, doch.
Ja, tja. Ich war ja überrascht, dass sich so viele Leute beschwert haben über Mike, schieß mich tot.
Süßer?
Dankeschön.
Beschwert?
Ja, das ist ja so schnell, das ist so schnell. War das
ja,
so kurz?
Das war scheiße kurz.
Aber es waren doch trotzdem 2 Stunden.
Nee, es waren natürlich viel mehr als 2 Stunden, aber es war, Knossi war ja da gewesen. Ich musste ja pünktlich, weil ich weggeflogen bin, das war tatsächlich ein bisschen kurz, weil er kam ja auch richtig gut an. Wir laufen übrigens schon. Er so. Kam ja auch richtig gut an.
Ja.
Also.
Nee, dann machen wir den halt nochmal. So.
Oder? Wir machen eine Fortsetzung.
Eine Fortsetzung.
Das ist übrigens Max hinter dir.
Hallo Max.
Und Max ist in dem Jahr geboren, als ich Abitur gemacht habe, 99. Kannst du dir das vorstellen?
Krass. Ich komme gerade noch auf Rigger nicht klar.
Die Haare?
Ja, weil das wirklich so, ich meine, in 2 Wochen sind ja hier die, wie heißt das Ding eigentlich?
OMR-Festival.
Das OMR-Festival, und dann kommt ja Quentin Tarantino.
Das stimmt.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Rigger jetzt schon Arschkriecherei betreibt, weil er so Tarantino-Style hier unterwegs ist.
Ich glaube das nicht, weil ich habe ihn gerade gefragt, ob er Steve Buscemi kennt und er hat noch nie was von Steve Buscemi gehört. Also
ich auch nicht. Wer ist das?
Schauspieler, also komm.
Also komm was?
Also komm. Und pass auf, ich bin Hellseher und Melzer gleich so, der.
Ja. Wirklich, du siehst auch jeden nah aus wie aus einem Tarantino-Film gecastet. Ach, der. Zeig mir auch mal. Ja. Das doch, das
bei Fargo, Reservoir Dogs.
Ja, das ist aber nicht der Scheißefresser gewesen.
Nein.
Das war jemand anderes. Reservoir Dogs, Scheißefresser. Nur ein kleines Stückchen. Mr. Brown.
Ich gucke keine Filme.
Reservoir Dogs hast du noch nicht gesehen? Geiler Film.
Fand ich gar nicht so.
Doch, der ist super. Welcher Film richtig scheiße ist? Pulp Fiction.
Was?
Den finden. Oder hier diese, das Dirty Dutzend da hier, da diesen Pseudo-Hitler-Film. Wie heißt denn der da?
The Glorious Bastards.
Ja, auch was ein schwachsinniger Film.
Aber warum? Ach, an welcher Stelle denn?
Überall. Von hinten bis vorne. Was ein dummer Film. Ey.
Quatsch. Ist auch kein dummer Film.
So, fangen wir mal an.
Ja, wir fangen schon die ganze Zeit an.
Ja, herrlich. Lass uns das heute mal kurz machen und den Gast reinholen.
Ja, wie geht's dir denn?
Ja, gut. Ja? Bisschen müde, bin heute Morgen 7 aus Freiburg, aus dem Schwarzwald zurückgekommen, weil ich dort gerade ein nicht nur TV-Projekt, aber ein Projekt, was auch von TV begleitet wird, versuche zu realisieren. Und das ist sehr intensiv, sehr intensiv. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie es wird, aber es ist auf jeden Fall sehr echt. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und da ich gerne zu Hause schlafe, bin ich dann gestern um 10:30 ins Auto gestiegen und bin um 7:00 morgens.
Freiburg, ui, das ist lang.
Und, bei Hannover. Hannover hat Zeit gekostet.
Kannst du schlafen, wenn du hin? Du wirst ja wahrscheinlich gefahren, ne?
Ja, es ist eher so ein Wegnippen. Also schlafen ist nicht so.
Weil richtig. Du nicht vertrauen kannst oder weil du nicht gut pennen kannst im Auto?
Weil ich sitze. Und ich liege. Ich suche ja auch immer noch den Business-Class-Sitz im Auto. Neulich bin ich...
Maybach.
Da bin ich neulich gefahren.
Und der hat ihn?
Ja, den bin ich neulich gefahren.
Das ist gut, oder?
Aber
das
ist schon geil. Aber ist auch ein assi Auftritt. Ich bin zu einer Fernsehproduktion ja, gefahren. Irgendwie Hamburg,
was hast du dir verdient?
Hamburg-Köln irgendwie. Und dann steige ich da aus dem Maybach raus. Und dann denke ich, Alter, du hast echt so klein.
War dir unangenehm?
Ja, total peinlich war mir das. Also, der Sitz... macht das aus, ne? Der Rest ist echt Schwachsinn, aber der Sitz ist schon wirklich geil. Gerade wenn du
allein viel im Auto, allein die Kopfstützen,
wenn du im ja, aber auch diese Liegefunktion, die macht es wirklich aus. Das ist schon echt geil. Und ich bin ja die ganze Zeit überlegen, ob ich mir einen eigenen Nightliner baue.
Bus.
Ja, also jetzt kein ganz großen Bus, aber so ein Nightliner, wo man eben auch sich mal hinlegen kann. Weil nochmal, ich habe 14 Stunden gedreht, steig dann ins Auto. Komm irgendwann ich bin nicht um 7 angekommen, ich bin um 7 ins Bett, bin um 6 Uhr zu Hause angekommen. Vielleicht hätte ich da keinen Kaffee trinken sollen, fällt mir gerade auf. Trinken Kaffee.
könnte sein.
Bin in die Badewanne gegangen und habe mich nochmal eine Stunde hingelegt, bin wieder aufgestanden und das ist natürlich, und dann brauchst du eine gewisse Bequemlichkeit. Also Maybach als Statussymbol ist echt dumm. Die Qualität des Liegesitzes ist schon ganz besonders einzigartig.
Drückst du dann alle Knöpfe in so einem Maybach?
Ich lege
Willst du nicht wissen, was für was ist?
Ach Quatsch.
Der hat ja auch, die haben dann ja auch in der Klasse klimatisierte Sitze. Also nicht nur Sitzheizung, sondern klimatisierte Sitze.
Ja, da musst du aber schon echt eine Schwitzkimme haben, um das zu benötigen.
Aber es ist geil.
Was?
Es ist wirklich cool.
Was?
Weißt du, was mir gerade einfällt? Du hast das auch. Wo klimatisierten Sitz in dem Bus.
Ich habe klimatisiert.
Den bin ich nochmal gefahren, erinnerst du dich?
Nee.
Nach Stangelwirt.
Nach Stangelwirt.
Und
nach Stangelwirt. Die Geschichte wird jetzt gerade nicht
nach
geiler.
Ich bin doch im Bus mal nach Stangelwirt gefahren. Nein. Und dort, wo du Sitzheizung machst, ist links Sitzheizung.
Ja.
Und rechts, alles was rot ist bei Sitzheizung, wird da blau.
Ja.
Das ist richtig geil.
Für Arschwasser.
Für was? Na doch, für Arschwasser. Also wenn's nass wird, ja. Das ist geil, musst du mal machen.
Ich habe kein Arschwasser.
Ja, aber trotzdem. Musst du trotzdem mal machen. Also ich habe in Dubai ein Maybach SUV gesehen.
Bist du so ein Po-Schwitzer?
Na, wenn ich auf Leder sitze schon.
Okay.
Also.
Das schneiden wir lieber. Mach weiter. Also du warst in Dubai?
Zwischengelandet.
Die Geschichte wird nicht geil, Leute.
Oder? Philipp Lein, ich sag mal, Philipp Lein gefällt das.
Maybach, Stangelwirt.
Philipp Lein.
Klimaanlage und jetzt kommen wir noch mit Dubai.
Unser heutiger Gast, Philipp Lein. Und da fuhr der Maybach als SUV. Also das war wirklich abartig. Als SUV.
Also ich gehöre zu den Vertretern, die gerne SUV fahren.
Mhm.
Allerdings eben aus einer erhabenen Sitzposition heraus, dass man den Überblick hat und das Auto 3 Autos vor dir fahren kann. Und nicht das Aber ich denke mehr und mehr drüber nach, was für ein Schwachsinn.
Ist auch. Irgendjemand hat mir neulich erzählt, der hätte dich hier beim Lastenfahrrad durch die Schanze-Kurven gesehen und du hättest richtig glücklich ausgesehen. Wer war denn das? Ach hier, mein Kaffee-Typ aus Kaffee-Vulcao in Ottensen.
Ja.
Vulkan.
Ja.
Hat einen Portugiesen-Stil als Türke, wie sich das gehört. Und der wohnt hier und er sagte, ich habe den Tim gesehen auf seinem Lastenfahrrad und der sah richtig glücklich aus. Richtig glücklich, sagt er, so hat er gemacht. Ist er durch die Schanze gefahren.
Ja, das ist aber...
Und hat gegrüßt, sagt er.
Die Meute.
So, mit erhobenen Hand ist er durch.
Also das finde ich immer ganz drollig. Ich meine, ich fahre ja wirklich viel mit meinem Fahrrad. Aber hat mir auch jemand angesprochen und sagte so, also er wollte mir nochmal ein großes Kompliment aussprechen. Er findet es total toll, wie oft ich mit dem Fahrrad unterwegs bin.
Das fällt den Leuten ja auf.
Ja, aber warum?
Naja, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, von der man nicht glauben würde, dass sie sich sozusagen...
Ja, aber warum nicht? Nenn mir einen Grund, warum nicht.
Herr Melzer, Tim, können wir mal?
Ja, okay, deswegen. Das ist ein Grund. Aber ich hatte neulich auch ein Gespräch im Vorfeld eines tollen Konzertes. Da hat ein Nachbar mich angesprochen, dass die Nachbarschaft das richtig kacke fand, dass ich da in die Straße gezogen bin.
Ja, ja. Weil?
Weil sie Angst hatten, so von wegen, oh, wenn der Melzer jetzt kommt, dann kommen auch noch andere Idioten.
Aber passiert, aber ist nicht passiert.
Natürlich nicht, weil ich nur das Bild, was manchmal Leute von einem haben, das ist schon echt irritierend. Gerade wenn es darum geht, ein Status, den ich nicht lebe, ein Status, den ich nicht habe, ein Status, den ich
aber
nicht...
Aber das wissen die Leute ja nicht.
Ja gut, aber deshalb, also das Klischee-Denken, was man mit mir hat, ist, ich sag mal, ist wie, es ist eigentlich eine Arschloch-Rasterfahndung, was
das
man bei mir macht. Also im Vorfeld irgendwie sagen, okay, das und das, das, der muss ein Idiot sein. Das und das, was er, das tut er, der muss ein, der versaut die ganze Gegend.
Könnte ein deutsches Problem sein.
Ein bisschen. So. Und ich sage, ja, aber Jungs, ich bin doch nur, also am Ende des Tages bin ja nur ich. So, und es gibt bestimmt Momente, wo ich mich mal wie ein Arschloch verhalten habe, aber nicht wie ein Arschloch.
Wenn ich weiß schon, was du meinst. Ich würde mich total stören, wenn ich wüsste, dass ich nicht so bin und davon ausgehen muss, die Leute denken, dass ich so bin.
Brutal.
Was sie sagen, wenn du mit dem Nightliner da stehst und legst?
Aber das habe ich auch gedacht, als ich dann halt mit dem Maybach abgeholt wurde. Wenn die mich jetzt sehen, dann ist es eher unangenehm. Aber nochmal, die Motivation war, dass ich wahnsinnig viel unterwegs bin und ich eben ich finde ja auch Nachtzug gut. Mhm. So, und warum? Weil ich ein eigenes Abteil brauche? Nein, weil ich liegen möchte. Und das ist doch okay.
Total.
Oder es ist ein Anspruch, den man nicht haben darf, wenn man beruflich viel unterwegs ist, um dann sagen kann, boah, ist schon schön, wenn man sich auch mal lang machen kann.
Ist doch ähnlich wie mit der Business Class. Die Leute verbinden die Business Class im Flugzeug mit viel Geld und ach, der reiche Mensch, aber sie verbinden sich damit, dass es jemand ist, der ja, wie es der Name schon sagt, zu einem Übersee-Geschäftstermin fliegt und fit sein muss. Und wie kannst du fit sein, wenn du 12 Stunden so da schläfst?
Richtig.
Ich war auf einer Produktion in Frankfurt und habe das genutzt und bin mit meinen Eltern stilecht in Wagner im Sachsenhausen essen gegangen. Handkäse mit Musik und den ganzen Kram. Und hat meine Mutter die Geschichte erzählt. Eine Bekannte von meinen Eltern, die wiederum hat eine Bekannte. Die ist wohl sehr, sehr reich. Und die ist in Urlaub gefahren. Pass auf. Und die hat ihren ganzen Schmuck versteckt. Den wollte sie aber nicht zur Bank bringen. Also hat sie den Schmuck sie hat Hühner gekauft, Tiefkühlhühner. Also Hühner gekauft, um die einzufrieren und hat die Hühner mit dem Schmuck gestopft. Mhm. Und hat es in Tiefkühltruhe gelegt.
Ist übrigens eines der schlechtesten Verstecke.
Das habe ich fand das geil. Habe ich noch nie gehört.
Ich habe das mal gelesen, dass Leute glauben, dass das Tiefkühlfach ein gutes Versteck sei. Es sei aber, es ist eins am häufigsten genutzten Verstecke und Profi-Einbrecher.
Und kommen darauf.
Gehen da sofort ran.
Und auch ins Hähnchen?
Naja, also vorausgesetzt, sie vermuten rechte Werte.
Das können sie ja gar nicht. So.
Okay.
Stromausfall. Und dann und die Tochter hat die Tiefkühltruhe ausgemacht und hat die Hähnchen weggeschmissen.
Und?
Weg.
Ist man dann versichert?
Nee, das glaubt ja keiner. Du dokumentierst ja nicht, dass du ein Hühnchen mit deinen Wertgegenständen stopfst. Das glaubt dir keiner.
Wie krass.
Das ist einfach weg.
Ja, doof, dumm gelaufen.
Ja, ich finde das eine unglaubliche Geschichte.
Ja, wir sind ja auch schon wahnsinnig dumm, Dinge zu haben, die man im Arschloch von einem Huhn versteckt. Nur,
das kommt also, natürlich erschwerend dazu.
Dann braucht man es doch nicht.
Nee.
Dann verkauf es doch. Ich bin ja auf Reisen, bin ich immer bei YouTube und habe momentan eine große Leidenschaft entdeckt. Family Freud heißt das, glaube ich. Aha. Steve Harvey, ich glaube, der heißt so.
Ich kenne ihn nicht.
Ein brillanter Moderator einer Family Game Show irgendwie.
Engländer.
Nee, Amerikaner. Und als Warm-up hält er immer so philosophische Vorträge. Mhm. Und da kam zum Beispiel ein sehr schlauer Satz, dass einem Freund mal gesagt hat, dass Geld nicht glücklich macht. Und dieser Freund sagte, doch, wenn du es weggibst.
Ja, das stimmt.
Siehst du?
Das stimmt.
Das macht also nämlich sehr viele Leute.
Ja, aber das hast du doch auch schon auf der Zähne geschenken.
Nein, macht glücklich. Ja, total. Aber ich meine, aber so dieses Ding. Und warum sollte ich denn Schmuck im Arschloch von einem Huhn verstecken? Also das ist halt für ziemlich bescheuert. Das verstehe ich auch.
Aber das ist eine schöne Geschichte.
Ja, ich finde es auch mal so geil, wenn da so, wie gestört muss man sein, wenn man angenommen, ich würde jetzt die Mona Lisa klauen, dann verkaufe ich sie dir im Hinterhof des Schanzenbahnhofes und du hängst dir die Mona Lisa im Keller auf und es darf nie einer wissen, nie einer erfahren, dass du die Mona Lisa hast.
Angeblich hängt auch die echte Mona Lisa nicht im Louvre, sondern auch ein Fake. Also kriegst du ja eh nicht mit. Also wer soll mir dann beweisen, dass die in deinem Keller die echte ist?
Ja, aber du darfst sie ja nicht zeigen, weil dann wirst du angezeigt.
Ach so, es kommt ja auch noch dazu.
Ja,
verdammt. Das ist alles blöd. Wir fahren Maybach. Also pass auf. Unser heutiger Gast, mein lieber Tim, fragt sich, man soll die Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen, okay, aber wonach denn sonst?
Ja, bin ich total dabei.
Unser heutiger Gast macht sich Notizen, ob die Leute gut oder nicht gut aussehen. Oh. Wie findest du denn das? Was hast du heute an hier? Kannst du immer noch auf Rau schieben, den Pulli. Aber wie findest du denn das? Ich habe überlegt, wie ich das finde.
Ich glaube,
macht sich Notizen?
Ja, also Notizen ist schon krass. Ich glaube, unbewusst macht das jeder.
Ja, klar. Aber das ist, so, findest du nicht, dass es nochmal ein Unterschied ist, das im Kopf zu machen und es eventuell sich Notizen zu machen?
Ich sag, ja.
Ja. Ja. Er sagt, für den also der Gast, die Gästin, das Gast.
Er sagt,
ich lass mich da gar nicht von dir ins Boxhorn jagen. Für den äußeren Eindruck ist jeder immer noch selbstverantwortlich.
Ja.
Der Beruf des Schneiders wäre für unseren heutigen Gast durchaus denkbar gewesen. Oh, das wäre ich auch gern geworden, Schneider.
Okay, und Styler, ja.
Er ist schon als Kind Fan des Nähens und von Mode gewesen. Er hat den Drang gestillt, indem er als Achtjähriger für Marionettenpuppen anfing, Kleidung zu nähen.
Okay.
Ganz abgefahren, ne? Mit 8.
Na naja, gut, das ist so. Ich habe ja auch Sandkuchen gebacken mit 3.
Lass uns kurz über Puppen, Klamotten nähen und Sandkuchen machen reden, wo da der Unterschied liegen könnte, eventuell. Ja. Der heutige Gast hat kein Interesse für Sport, bis heute nicht.
Michalski?
Jedenfalls nicht aktiv. Michalski?
Dieser Modedesigner.
Ach, was macht denn der überhaupt?
Weil du gerade sagtest, Philipp Plein. Gott, Philipp. Michalski? So einer? Oh, Wolfgang Job.
Ah, wir müssen nachher noch unbedingt über Boris Becker reden. Den kriegen wir jetzt ja erstmal nicht. Ich bin richtig traurig. Ohne Scheiß, ich bin richtig traurig.
Wolfgang Job.
Mit dem gerade passiert. Nee, nein, ist er nicht.
Okay.
Wäre aber auch mal gut, Wolfgang Job.
Ja, verrückt.
Also richtig verrückt? Hängen geblieben.
Verrückt. Ich mag den sehr, aber der ist verrückt.
Kennt ihr euch?
Ja.
Gibt es eigentlich einen Prominenten in Deutschland, den du nicht kennst?
Ja, viele.
Sag mir mal 2.
Ja, ich kenne sie ja nicht, deshalb kann ich ja keinen Namen nennen.
Mann, ey, du weißt doch genau, was ich meine. Hast du Steffi Graf mal kennengelernt?
Ja.
Angela Merkel?
Nein. Angela Merkel, da war ich mal eingeladen zu einem kleinen, ich nenne es mal intimen Dinner.
Ja.
Und aber die Geschichte habe ich schon erzählt.
Da waren 250 Leute.
Wo ich dann sagte, wie viele Leute sind da? 50, da wären es mir zu viele. Und dann waren 250.
Finde ich gut.
Ja.
Unser heutiger Gast, also, hat kein Interesse für Sport, bis heute nicht, jedenfalls nicht, wenn es um den aktiven Sport geht. Er oder sie hat eine Ausbildung, Studium der Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaft, Abschluss mit Promotion zu folgendem Thema. Nichts als Krach. Die unabhängigen Schallplattenfirmen und die Entwicklung der amerikanischen populären Musik 1943 bis 1963. Interessant, ne?
Also so praktisch das, was mein Vater in wenigen Worten mal gesagt hat, da waren wir, mein Vater und ich, oder ich, warte, ich weiß gar nicht, ob ich, haben wir Musik gehört? Nee, ich habe meinen Vater mal in einen Club mitgenommen.
In Hinneberg, oder?
Nee, in Hamburg, in Tunnel, in der Talstraße. Da war so ein Käfig drin. Und? Das ist der alte Tunnel. Ich glaube, da ist jetzt so ein schwuler Cruising-Laden drin. Ja,
Tansen.
Irgendwie so ein Cruising-Ding. Und da sind wir halt rein und da war so ein Käfig. Ich kannte halt alle Leute da irgendwie und war so ein Käfig in einem Raum. Aha. Es war Strobo, es war Nebel Hardcore. Nichts unter 140 Beats per Minute irgendwie. Und so die ganz klassische Ding, 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 Ding. Trillerfreifen, weiße Handschuhe, Müllwesten, Techno-Fraktion irgendwie. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gegangen und gesagt, das ist so krass. Sein Vater hat ihn wirklich den Arsch versohlt dafür, dass er Elvis Presley gehört hat.
Ach ja?
Ja, und er meinte, und jetzt juckt mir die Hand gerade. Das klingt so ein bisschen nicht als Krach.
Bitte? Warum hattest du deinen Vater mitgenommen?
Weil wir das manchmal gemacht haben.
Echt jetzt?
Ja.
Das ist ja cool.
Ja, so, wir sind auch relativ häufig mal zusammen ausgegangen.
Und dann auch hier mit einem Trinken und Männergespräch, also richtig?
Ja, ja, sehr ja. Geil. Ja, da, ja.
Wow. Also, wir waren bei der Musik, haben gerade über das Thema seiner Promotion gesprochen. Wir bleiben bei der Musik. 1974 erschien das erste Album. Unser heutiger Gast war dort 17 und agierte als Pianist, Mandolinist und Banjo-Spieler.
1957 geboren. Wow.
Wie 1957?
Wenn er 1974 das erste Album hat, da war er 17 Jahre, nimmst du 1974, rechne 17 Jahre zurück, bist du 1957 geboren. Relativ einfach, oder?
So, ja, ich glaube, das sind so Momente, die beeindrucken Menschen.
Warum?
Ja, das finde ich schon nicht schlecht, dass du da...
Was, dass ich 74 minus 17 rechnen kann, Digga?
Der Weg, ich hätte den Gedankengang nie genommen. Finde ich schon gut. Nee, das finde ich gut.
Oh, ich bin... Gott.
Also, Banjo-Spieler. Ja. Er ist einer der wenigen deutschen Jazzer, oder wie die Jazzer sagen, Jatzer. Mhm. Ja, bitte?
Nee, ich wollte Günter Gabriel sagen, aber der ist ja nicht mehr.
Nein, das geht nicht. So viel Macht haben wir noch nicht. Wir können keine Toten wiederholen. Er ist einer der wenigen deutschen Jatzer, die einen Blue Note Vertrag haben. Blue Note Records ist ein Plattenlabel für Jazzmusik, das 1939 von den deutschen Flüchtlingen Alfred Lion und Francis Wolf in New York oder Wolf gegründet worden ist.
Sowas wie Abbey Road Studios.
Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist schon, oder hier, wie heißen die anderen? Motown und so.
Ja. Hast schon was Tolles. Ja, ist gut.
Hast du noch gar keine Idee? Ich finde, das Bild ist schon relativ klar.
Na, ist ein bisschen hin und her. Ist ein bisschen Fashion, ist ein bisschen Musik und ist ein bisschen Sprache. Also, es ist jetzt gerade schon.
Er sammelt Musikinstrumente, die andere nicht mögen. Banjo, ich mag Banjo sehr gerne. Akkordeon, das magst du, glaube ich, ganz gerne, ne? Mandoline oder die Hawaii-Gitarre. Er ist Brillenträger des Jahres 2000, Krawattenmann des Jahres 2004 und für uns wichtig, Bechtheimer Weinpilger 2017. Ansonsten hat er unbedeutende Auszeichnungen wie zum Beispiel den Echo, die Goldene Stimmgabel oder den Verdienstorden des Landes NRW inne. Er ist eher der Oldschool. Typ, also die gute alte Schule, aber musste sich technischen Neuerungen natürlich mehr und mehr hingeben, was er aber nicht wirklich möchte, da seid ihr euch verhältnismäßig ähnlich.
Ja.
Ich finde es ganz lustig, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der er nicht ist, die aber eigentlich nur über ihn geht. Also es wäre eigentlich...
Von wem? Von seinen Bandmitgliedern?
Genau,
oder?
Von sowas. Ich kann leider nicht sagen, wie sie heißt, weil sonst wüssten wir, wie unser Gast heißt.
Gibt es über mich eine WhatsApp-Gruppe eigentlich?
Ja, im Universe oder in
der Bullerei, so in dem Kontext? Gibt es da wieder so...
Ich habe das noch nie mitbekommen. Ja? Ich habe das noch nie mitbekommen, wirklich nicht.
Okay.
So, um dich zu dissen, meinst du?
Nein, einfach so, wo man so offen, geschlossen reden kann.
Ja.
Also und so richtig abkotzen.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß es wirklich nicht. Er musste mal ein Faxgerät für seinen, und das ist dein heutiger Haussender, Vox anschaffen, um überhaupt den Job zu machen, weil er sonst die Skripte nicht bekommen hätte. Mhm. Er war schon einige Male, sagte er mir, sehr berührt von dir, da du sehr schnell ihm zur Hilfe geeilt bist. Und zwar als Studiogast. Eine Aktion, die von Beginn zum Scheitern verurteilt gewesen ist.
Also, das kann ja nur was mit Musik zu tun gehabt.
Vielleicht, du warst Gast in seiner allerletzten Sendung. Jetzt kannst du natürlich überlegen, ob die Sendung abgesetzt wurde, weil du da warst. Du warst Gast in seiner allerletzten Sendung.
Da gibt es jetzt einige. Weil sie danach abgesetzt worden sind.
Du warst bei seinen Konzerten in Hamburg. Er glaubt, du bist nur wegen des Pausenshampoos vorbeigekommen.
Götz Alsmann.
Wie kommst du jetzt darauf? Das kam jetzt aber wie aus der...
Das ist Götz Alsmann.
Ja? Wieso kam das jetzt so schnell?
Weil er das damals gesagt hat.
Ach so.
Hat. Ja, ja
unser heutiger Gast.
Das ist Götz Alsmann.
Weißt du, wie unser heutiger Gast oft auf der Straße angesprochen wird?
Nee.
Hallo, Herr Westermann.
Das ist Götz Alsmann.
Ja,
oh, wie geil.
Das ist Götz Alsmann.
Oh, wie schön. Ja. Krasser Typ. Ich freue mich. Wie schön. Richtig schön. Komm rein. Leck mich am Arsch, was du alles kannst. Ja. Ich bin deine.
Ja, das stimmt wirklich.
Also vor allem, das sind ja auch richtige Sachen dabei. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein drolliges Ding für die Bunte, irgendwie so Pseudo-Interessantes recherchiert. Ist man mit dem Auto, keine Ahnung, von A nach B gefahren und hat dabei nur Orangensaft getrunken.
Hat mal in einem Maibach geschlafen.
Oder solche Sachen.
Wir hatten auch ein intensives Vorgespräch.
Ja, das stimmt. Sagen, das stimmt.
Warte,
ja.
warte, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. 43, 73, 74. Krass.
Was ist, geht jetzt gerade in deinem Kopf vor?
Naja, ich bin gerade so in dem Alter, wo ich Menschen mit Alter sehe und begeistert bin, wie wenig alt die sind.
Ach so. Ja.
Und da sitzt gerade einer vor mir.
Ja. Ja. Das klingt ja fast wie ein Kompliment.
Das ist wie ein Kompliment. Nochmal, das ist ja so die 60. Die 60 war doch früher so ein Alter, wenn Oma und Opa waren 60. Ja. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie alt eure Großeltern waren, als ihr das erste Mal das Alter eurer Großeltern wahrgenommen habt? Ich weiß es noch ganz genau.
Wie alt wie du warst?
Nee, wie alt meine Großeltern
waren. Ich weiß auch ganz genau.
Sag mal.
57.
Ja, in den 60ern.
Ich hatte 53. Mhm. So, wo ich dachte, boah, sind die alt. So 53. So dachte, bleib mich, sind die alt. Also habe ich nicht gedacht. Ne? Aber damit verbinde ich Großeltern. Und Großeltern waren früher
anders.
Es waren zwei Generationen weiter. Sie waren anders, sie haben in einer anderen Zeit.
Schau dir Bilder, schau dir Fotos an, sag mal, aus den 50er, 60ern von Männern, die 40.
Ja.
Das waren im Prinzip, also im Grunde, es gab ja auch früher keine Garderobe für junge Leute. Es gab Garderobe für Kinder und ab Lehrbeginn zog man sich an wie ein Erwachsener. Und dann sah man im Prinzip so aus, wie man mit 60 auch noch aussah.
Richtig. Es gab eine kleine Zwischenphase aus den 60ern, glaube ich, wo es dann so, ich weiß nicht, wie man das den Stoff nennt, aber ich habe mir die gerade angezogen. Ich habe nur so eine Plauze, ich sehe nicht so gut drin aus. So Wollpolohemden.
Strickhemden.
So Strickhemden. Das finde ich eigentlich einen sehr geilen Look.
Wenn man schlank ist.
Ich sehe nur echt beschissen drin aus. Würde auch bei uns beiden so vom Typus her sehr gut sehen.
Wir sind Strickhemden-Typen. Ja. Ich weiß noch, wenn man früher Alben kaufte von Karajan oder Scholti, von den großen Dirigenten, dann gab es nicht mehr diese Fotos im Frack, sondern da waren das so Probenfotos, wo dann ganz verinnerlicht geguckt wurde mit dem Baton in der Hand. Und was trugen diese großen Dirigenten? Immer ein Strickhemd.
So meistens auch mit unterschiedlichen Braun, Weiß, Schwarz, runter irgendwie.
Und was hinten, später in Acid-Jazz-Tagen als ganz hip angesehen wurde.
Oder im Bayerischen Rundfunk. Ich finde ja immer das Blue Note, da sind ja oft so Holzverkleidung. Holz spielt da ja auch eine ganz große Rolle, um eine musikalische Wärme zu transportieren. Und ich liebe ja die alten Radiohäuser. Ich habe ja im Radio nichts zu suchen.
Toll.
Machte manchmal Buchpromo, aber ansonsten bin ich da relativ selten. Und gerade wenn du so Bayerischen Rundfunk in die alten Empfangshallen reingehst, oder neulich war ich mit Christine übrigens, hatte ich eine kleine Sendung, da ging es um ihre Buchsendung in Köln beim WDR.
Ja.
Und da sind ja noch diese alten Holzvertäfelungen aus den 60er, 70er Jahren. Und dann denkst du so, und genau so diese Wirtschaftswunderzeit, ist ganz toll.
Ja,
ganz
da waren die Männer natürlich dann attraktiv, wenn sie ein bisschen Wirtschaftswunder-Kilos angehäuft hatten und mit der linken Hand einen lauwarmen Doppelwacholder zu sich nahmen und in der rechten eine Brasil-Fehlfarben geraucht haben. Und alle haben sich gefreut.
Ja, aber es ist eine Stilistik, die mir immer noch sehr, ich mag die. Vielleicht ist es das, wo ich so auch damals meine ersten Wahrnehmungen von hatten, weil ich bin ein Kind der 70er und Ende der 70er war das so auch noch der auslaufende Wohnschick.
Aber hatte man das nicht auch, du warst ja auch in England dann zur Zeit deiner Ausbildung.
Das war aber in den fast 2000.
Ja, aber war es da nicht auch schon wieder so, dass eine bestimmte Gruppe von Jungs auch so Polundergeschichten von Fred Perry und so getragen haben?
Davon rede ich gerade.
Ah, aber gut, aber es war ja dann auch viel später wieder.
Nein, das war ja schon 60er, 70er, diese Mod-Szene, die Skinhead-Szene.
Die gab's ja immer.
Die musikalische Skinhead-Szene übrigens, nicht die.
Also die hat es immer gegeben, die war nie weg. Mhm. Es war nur mal mehr Underground und mal mehr Overground. Ja. Und Anfang der 80er war es natürlich sehr stark Overground. Und ich weiß noch, wie in meiner Heimatstadt zum ersten Mal ein Gerücht aufkam, dass einer der bestbeleumundeten Herrenausstatter jetzt Fred Perry-Hemden hätte. Ja, ja, ja. Zu einem exorbitanten D-Mark-Preis. Es gab auch nur ein Modell, das man damals haben wollte. Ja. Das schwarze mit den gelben Streifen, was man keiner mehr tragen möchte, aus Gründen, die wir nicht vertiefen müssen. Aber das war natürlich jedermanns erstes Fred Perry-Hemd damals. Und da hatten die nur ein kleines Kontingent gekauft. Und die leer ausgingen, die machten ein Gesicht, als wären sie von Vater und Mutter verprügelt worden. Ja, weil das so ein Kultgegenstand war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man konnte sich nicht ein Madness-Album auflegen, ohne so ein Hemd dazu anzuziehen. Das war so viel früher als Kind einen Indianerfilm gucken. Und natürlich setzte man den Federschmuck vom Karneval dazu.
Und die gute alte Herring. So, immer noch ein Klassiker. Es gibt ja so ein paar Sachen, ich finde, das einen anderen Style, ne? Aber ich bin ja auch irgendwie ein Styler und ich finde, so ein paar Kleidungsstücke sollte ein jeder Mann im Schrank haben. Unter anderem aber auch eine Bomberjacke. Das ist dann vielleicht so, meine Pinneberger-Welt, aber ich habe neulich im Rahmen einer Aufzeichnung eine Bomberjacke wieder angehabt und ich dachte, wie eine zweite Haut schmiegt sich das an meinen Körper und ich liebe diese Bomberjacke, das ist wie Method Acting gewesen.
Grün, ne, hast du?
Da habe ich schwarz getragen, aber Inhalt, ich habe eine, nee, darf ich noch nicht sagen.
Würde Götz Alsmann eine Bomberjacke tragen?
Klar.
Ich würde komisch drin aussehen.
Ja, aber... Okay.
Im richtigen Kontext, so das ist ja, also ich bin ein großer Freund von Kleiderordnung, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt eben auch eine Kleiderordnung, wo man gut daran täte, sich funktionale, sportive Kleidung anzuziehen. Mhm. Und dann wäre das sicherlich was.
Was ist das kleine Schwarze des Mannes?
Das kleine Schwarze des Mannes ist der blaue Anzug.
Der blaue?
Der blaue.
Ja, aber der blaue, den mag ich nicht.
Aber der schwarze Anzug ist eigentlich, darf eigentlich gar nicht vorkommen in der Herrengarderobe.
Ist das so?
Ja. Warum? Schwarzer Anzug ist, also ganz ehrlich, die meisten, die
Fangen wir mal vorne an, Also, das, okay. Weil das ist wirklich so, in der Grundgarderobe.
Ja.
Ich damit würde wir empfehlen. Das nicht vergessen mit dem Blauen. Den blauen Anzug hasse ich wie die Pest, weil es immer wie Handelsvertreter, Agenturbesitzer, Senderchefs, Redakteure oder irgendwie, das ist so ein Lala-Anzug.
Kommt ein bisschen drauf an.
Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Lala-Anzüge gibt es in allen Farben.
Außer in Auberginen.
Wenn mich ein junger Mann fragen würde, was soll ich als erstes kaufen?
Ja.
Einen vernünftigen Anzug, dann würde ich sagen, Anthrazit oder Dunkelblau. Auf keinen Fall schwarz. Schwarzen Anzug am besten wie gerne angezogen mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte, dann siehst du entweder aus.
Das ist Oliver Geissen.
Dann siehst du eigentlich aus wie jemand von so einem rumänischen Security-Dienst.
Ja, hatte ich aber auch schon einen.
Also einen schwarzen Smoking, ja, einen schwarzen Anzug ist sicherlich für eine Beerdigung gut und es mag mal einen gesellschaftlichen Anlass geben. Aber normalerweise würde ich einen blauen Anzug bevorzugen, denn erstens, der blaue Anzug gibt dir eine größere Möglichkeit bei der Krawattenauswahl. Denn mit dem blauen Anzug bist du immer angezogen, ohne overdressed zu sein. Und der blaue Anzug funktioniert auch etwas legerer. Und der blaue Anzug schenkt dir auch noch obendrein die Jacke, die du ohne Hose tragen kannst, zu einer Chinohose oder sowas. Ist also an Vielseitigkeit nicht zu überbieten. Der schwarze Anzug ist einengend, erweckt immer den Eindruck einer Beerdigung. Oder wie gesagt, du siehst aus wie vom Sicherheitsdienst. Oder wie ein Hauptdarsteller aus Men in Black. Aber die Rollen sind einfach schon vergeben.
Also ich musste gerade gestern eine Schleife binden. Und ich habe mich wirklich geärgert, dass ich das noch nie wirklich gelernt habe. Mhm. Ich bin vor einem YouTube-Video verzweifelt, weil die Arme werden ja dann schwer und man fängt an zu schwitzen, man wird so ein bisschen aggressiv.
Ja.
Und dann bin ich wirklich durch Hamburg-Ottensen gelaufen, zu einem Herrenausstatter, der konnte mir nicht helfen, zu einem anderen, der auch nicht. Und dann
ein Herrenausstatter konnte,
der konnte mir nicht helfen. Und dann bin ich an einem englischen Tea-Time-Café vorbeigelaufen.
Ja.
Und gucke rein, der Besitzer hatte eben besagten Polunder an, Knickerbockerhosen, heißen die so?
In Deutschland heißen sie Knickerbocker.
Ja. Und ich bin rein mit meiner Seidenschleife in Schwarz und fragte, ob, oder er sagte so, du hättest keinen besseren finden können. Und er verschwand auf die Toilette, band diese Schleife, hat mir nochmal ganz kurz gezeigt, ich glaube nicht, dass ich es jetzt so wirklich könnte, aber da habe ich mich wirklich geärgert, worauf ich hinaus will. Gibt es so ein paar Moves, wo du sagen würdest, das muss ein Mann können, zwei Krawattenknoten, ein Schleifenknoten, man muss zwei paar Manschettenknöpfe haben, also das kleine Schwarze als Accessoire, gibt es da sowas?
Also wenn er sich so kleiden will, sollte er das drauf haben. Aber es gibt ja viele Männer, die bevorzugen einen Kleidungsstil, der sich nicht groß verändert hat, seit ihre Mutti sie für den Sandkasten zurechtgemacht hat.
Ja. Um den Sandkuchen zu machen.
Soll mir nicht sagen.
Also wir müssen übrigens erstmal begrüßen.
Ich variiere. Ja, bitte.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, Musik, Fernsehen, Rundfunk, Hörbücher, Lehrstuhltätigkeit, Theater und natürlich Podcast. Götz Alsmann, der Tolle mit der Tolle, ist irgendwie schon immer und überall und somit schon früh gar nicht mehr wegzudenken. Was gewissermaßen komisch ist, denn der in Münster geborene und auch dort promovierende Doktor der Musikwissenschaft ist so richtig und somit der breiten Öffentlichkeit eigentlich mit etwas bekannt geworden, das es schon länger gar nicht mehr gibt. Geblieben ist es aber für immer zimmerfrei. die Kultsendung schlechthin, mit der er 1996 zum WDR kam, sah und siegte. Und für die wenigen, die Götz Alsmann bis dahin noch nicht gesehen hatten, hören konnte man den Musikmatador schon immer. 1980 gründete er die zwischen Rockabilly, Swing und Calypso changierende Band Götz Alsmann and the Sentimental Pounders. 1989 entwickelte sich aus dieser Gruppe die Götz Alsmann Band, die seit 1994 regelmäßig Alben herausbringt. Mit Erfolg, neben Auszeichnungen zum Brillenträger des Jahres, Krawattenmann des Jahres 2004 und, gerade hier für Fiete wichtig, dem Bechtheimer Weinpilger 2017, gab es für den Multi-Instrumentalisten auch unbedeutendere Auszeichnungen wie den Echo, die Goldene Stimmgabel oder der Verdienstorden des Landes NRW. Absehbar war das Ganze übrigens schon recht früh. Mit 8 Jahren erhielt Götz Alsmann den ersten Klavierunterricht. Hat sich gelohnt. Bis heute geht er als der führende Protagonist des Jazzschlagers zusammen mit seiner Band auf bis zu 100 Gastspiele pro Jahr auf die Bühne der Länder. Doch zurück auf die Mattscheibe, auf der sich der von Barbara Schöneberger mal als einer der Wirker, als sei er komplett konsequent aus der Zeit gefallen, bezeichnete, mindestens genauso wohl wie auch genauso pudelwohl fühlt. 1977 zum ersten Mal im Fernsehen, so richtig ab geht's dann 1986. Jugendsendungen, Magazine und kleinere Unterhaltungsshows beim WDR, Vox und RTL. Ab 94 dann die Show, die für Alsmann wie ein Anzug war, der nur ihm auf den Buttermilch liebenden Leib geschneidert werden konnte. Die NDR-Spätshow. 1994 bis 97. Hier konnte er seine spezielle Art der Moderation, aber eben auch seine Talente als Musiker komplett ausleben. Heute wissen wir, alles Vorbereitung auf das, was da noch kommen wollte. Zimmerfrei, die High Intensive Intervall Entertainment Show, deren bissiger Humor vielleicht niemandem schmecken mochte, davon satt werden wollte dennoch niemand. Warum auch? Von genialen Musikeinlagen bis hin zu wunderbaren Gästen und liebevoll erdachten und ausgeführten Spielen bot die Show mit Christine Westermann und Götz Alsmann alles, was man für eine nicht erwartete Popularität ebenso braucht. Oder für einen Krimipreis. Doch es gibt auch schwarze Momente im Leben des Götz Alsmann. Diese Momente, die zeigen, dass auch er nur mit Wasser kocht oder auf Wasser segelt. Denn da trägt er, der Mann, der keine einzige Jeans in seinem Besitz weiß und Leben ohne Popmusik lebt, etwas ganz und gar Unerwartetes. Etwas, das nicht nur eine Jolle, sondern offenbar eine ganze Pilgerschaft in Schieflage bringen könnte. Ein schwarzer Kapuzenpullover, der eigentlich und natürlich nichts weiter war als die schlicht gegönnte Extravaganz für die ersten Segelversuche. Götz Alsmann, ein Mann mit Prinzipien, einer, der weiß, früher war vielleicht nicht alles besser, aber irgendwie schöner. Höchste Zeit also zu beweisen, dass hier bei uns vieles besser und vor allem schöner ist, als man es vielleicht erwarten würde, wenn Tim und Sebastian zum kulinarischen TZ im 3/4 Liter Milchtank bitten. Wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass Sie da sind, Götz Alsmann.
Vielen Dank, es ist alles gesagt.
Den Worten kann ich mich nur anschließen. Ja. Soll ich gerade sagen, was soll jetzt noch kommen?
Was soll jetzt noch? Zum Beispiel eine Einstiegsfrage.
Ja, bitte.
Wenn sich der Schritt ins Erwachsenenleben nur über die Kleidung manifestieren würde, dann hätte ich ihn früh genommen. Zitat Götz Alsmann. Heutzutage laufen die Leute ja noch bis mindestens weit in die 50er so rum, als hätten sie sich für den Kindergarten angezogen. Frage an dich, Götz. Wie läuft Tim denn so rum?
Oh, verdammt, ey.
Sehr, sehr gut.
Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass
ich hätte es auch wirklich gemacht. Hätte ich gewusst, dass du heute da bist, hätte ich mich angezogen.
Also ich weiß ja, du warst ein paar Mal in den Sendungen zu Gast.
Ja.
In denen ich Gastgeber war und da gab es nichts daran auszusetzen.
Nee, da habe ich mich, ich finde das ja auch.
Schwarzen Anzug einmal übrigens, erinnere ich mich.
Nee, ich glaube, es war ein blauer sogar.
Also ja? es dunkler Anzug, mehrfach auch weißes Hemd, Krawatte, habe ich an ihm gesehen. Also er hat wirklich Bella Figura gemacht.
Ich trage das auch gerne, ich habe nur kein Empfinden dafür. Also gerade beim käuflichen Erwerb. Also dieses Momentum eines Anzuges anziehen in einem Kaufhaus, jetzt sage ich jetzt mal, oder in einem Klamottenladen. Ja,
das macht keinen Spaß.
Ist nicht schön.
Es gibt aber einen wunderschönen Moment, nämlich wenn du ihn dir machen lässt. Wenn der Schneider ihn dir auf den Leib schneidert, dann ist es, du kommst zum zweiten, dritten Mal hin und das Ding nimmt Form an und es ist für dich gemacht von einem Handwerker, von einem Handwerksmeister.
Hab ich natürlich.
Das ist ein fantastisches Gefühl.
Hab ich natürlich. Es gibt ja Tage im Leben eines Mannes, wo, also wer sich da nicht Mühe gibt, dann hat er wirklich gar nichts mehr gemerkt.
Genau.
Und ich habe Maßanzüge, 4 Stück, glaube ich. Einmal den Smoking. Den klassischen, dann den anlassentsprechenden Anzug.
Und kein Wort mehr, ich habe schon verstanden.
Den anlassentsprechenden Anzug und das war so ein richtig schöner, wirklich blauer Dreiteiler, fast ein bisschen in die Richtung von eines Frackes.
Ja.
Wirklich sehr, sehr gut geschneidert. Aber trotzdem, du kommst da mit deinem Plünn an, in Anführungszeichen. Also ich bin fast der Meinung, wenn man sich einen Anzug schneidern lässt, sollte man sich dafür auch anziehen.
Richtig.
Weil dieser Moment, dann wieder in seine alten Klamotten zurückzugehen, hat ein bisschen was Schäbiges. Ich finde generell, Umkleidekabinen in diesen Etablissements, wo man Kleidung käuflich erwerben kann, viel zu klein, viel zu nervig. Das ist kein schöner Moment. Das ist nicht ausladen und sich schon mal so ein bisschen betrachten. Oft überhitzt. Dann fängt man an zu schwitzen. Dann ist das so, das neue Ding verbinde ich mit.
Man nimmt sich keine Zeit.
Man nimmt sich keine Zeit wirklich. Man hektik. Man nimmt vielleicht auch noch nicht so diese Grundidee der Accessoires, wie das, glaube ich, ja richtig heißt.
Glaube ja.
Also all dieser ganze Prozess dessen, den finde ich eigentlich immer so ein bisschen anstrengend.
Bevor wir jetzt hier weitermachen, weil wir haben heute viel zu besprechen und es wird auch viel passieren.
Bitte.
Götz.
Ja.
Du bist ja ganz offensichtlich ein Weinliebhaber und du kennst dich ja wohl auch ein bisschen damit aus.
Also du kannst jeden Weinkenner hinters Licht führen. Von daher finde ich,
Rot und Weißem unterscheiden, habe ich gehört. Ja. Und jetzt haben wir also, wir haben drei Rotweine hier und es gibt drei unterschiedliche Weißweine. Und du darfst die Farbe entscheiden und natürlich auch welchen Tim dir uns öffnen wird.
Ich nicht.
Willst du den nicht öffnen?
Nee,
du hast noch nie einen Wein. Kannst du keinen Wein öffnen?
Richtig.
Kannst du es nicht?
Ich bin zu Gast.
Also hier sind auch welche mit Schraubverschluss.
Stimmt, sehr gut. Der Mann schlichtet.
Also ich würde um die Uhrzeit eher zum Weißen als zum Roten tendieren. Gut.
Und hast du da, also pass auf, ich habe einmal den Wörle. Ich habe mir sagen, das ist eine Traube, die in Frankreich gerade sehr populär ist. Das Besondere an ihr ist, die Traube hängt sehr hoch. In Deutschland ist er gerade stark im Kommen. Dann haben wir einen Blanc de Noir, also einen Weißwein, der aus einer roten Traube gewonnen worden ist, und einen Vouvray, einen Biowein.
Ja. Da ich ja immer der Letzte bin, der auf irgendeinen Trend aufspringt, würde ich den Wörle probieren.
Gut, dann machen wir den Wörle auf und in der Zeit, Tim, stelle ich dir die Frage, die du beantworten kannst und Götz bitte auch gerne selber. Ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands?
Jein. Ich glaube, dass Götz Alsmann der bestausgebildetste Entertainer Deutschlands ist. Also gerade was das theoretische Wissen, ob seiner Kunst angeht, das haben wir ja gehört, er hat promoviert. Sehr komplex.
Entschuldigung.
Mit Eis oder ohne?
Ohne.
Erzähl ich dir das
sehr komplex, erzähl.
Erzähl ich dir das einfach.
Nee, ich möchte gerne mithören.
So. Also natürlich top ausgebildet, gerade was die musikalischen Fertigkeiten angeht, auch der Bedienung der unterschiedlichen Instrumente. Ein Sprachvirtuose, ein Styler und ich finde ja, ein Entertainer sollte die Kombination aus Gastgebertum, Sprache und Musik miteinander verbinden können. Da haben wir noch einen weiteren Menschen, der leider komplett unterschätzt wird, auch manchmal ein bisschen ein fauler Hund ist, aber den ich für ebenso großartig halte, zumindest was die Las Vegas Mentalität angeht. Das ist mein Freund Sascha. Ich halte Sascha für einen fantastischen Entertainer, weil wenn der auf die Bühne geht, dann hat er Ausstrahlung. Und aber ich würde sagen, dass Götz Alsmann der Letzte, jetzt muss man echt überlegen, ganz kurz, ob ich irgendjemand ungerecht werde. Er ist der letzte Schuhmaster der alten Schule, ja.
Finde ich auch.
Und ich finde, dass Götz Alsmann auch nach wie vor die große Showtreppe, ich weiß nicht, hast du die jemals gehabt? Die große Showtreppe
in Luxemburg? Bei Zimmerfrei haben wir sie einmal aufgebaut für Harald Junke, der sollte uns zeigen, wie man es richtig macht.
Ja.
Aber es gab andere Shows, in denen Treppen zuhauf vorhanden waren. Ja.
Aber so das ganz große, eigentlich ein bisschen Las Vegas, weil er eben von A bis Z durchdekliniert ist. Und deshalb würde ich sagen, ja, und es ist eine aussterbende Gattung. Die Showmaster der heutigen Tage, und das meine ich gar nicht negativ, sind eher Joko und Klaas. Vielleicht noch bei Sat.1 ein Mensch, der gerade so ein bisschen eher ins Abseits geraten ist, der vielleicht das Potenzial gehabt hätte. Und momentan ist das alles so ein grauer Bereich. Also entweder moderiert man gut, man singt gut, aber alles miteinander zu verbinden und auch sprachlich ein bisschen Tiefgang zu haben, auch in der Lage, eben eine große Show zu führen. Wen haben wir denn gerade in Deutschland? Giovanni Zarella?
Zarella.
Giovanni Zarella. So, ein bisschen Florian Silbereisen. Mhm. So, ein bisschen. So, wen vergesse ich denn jetzt?
Also, du willst gerade Moderation mit Entertainment auch verbinden, also mit musikalischem.
Ja, auch Ausstrahlung. Also der jemand, der egal was es ist, also nicht nach der Stilistik gehen. Helene Fischer zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine große Show endete, dass sie fähig wäre, Las Vegas zu machen. Wenn sie aufhören würde, immer, also wenn sie auch anfangen würde zu reden. Große Showtreppe, das auf sich vereinen. Es ist ja Ich glaube, du bist auch ein Fan, ne? Also zumindest nicht von ihr musikalisch, aber...
Ich respektiere sie total als Unterhaltungsgigantin. Ja. Sie singt, ich hatte auch das Vergnügen, mit ihr beim letzten Echo zusammen aufzutreten. Ich habe sie am Klavier begleitet. Oh. Das ist, also wer ihr die Anerkennung versagt, muss wirklich gute Gründe haben. Ich wüsste keinen.
Und vielleicht sollte auch ein Showmaster, ich sag mal, generationsübergreifend agieren können und auch Leute miteinander verbinden können und vielleicht auch Interessen verbindet. Also nicht, Florian ist vielleicht ein bisschen zu sehr in der klassischen Musik, Giovanni Zarella ist vielleicht ein bisschen zu sehr in der ZDF-Weichspüler-Mentalität, also ein bisschen zu slick, zu brav. Ich finde, ein großer Showmaster darf auch Ecken und Kanten haben und das hat Götz auf alle Fälle. Und deshalb, ja.
Und Götz Alsmann, ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands?
Also das ist natürlich eine Frage, die möchte ich definitiv nicht beantworten, nicht mal im Scherz. Aber ich möchte auf das eingehen, was Tim gesagt hat. Es gibt natürlich einen Unterschied vom Begriff des Entertainments von damals bis heute. Und es gibt auch andere Wege, die man gegangen ist. Wenn wir uns die ganz alten Entertainer angucken, die Peter Frankenfelds, die coolen Kampfs dieser Welt, die kamen fast alle aus dem Varieté, aus dem Theater, aus dem Schauspiel, aus dem Boulevardstück. Die hatten sich durch eine lange Durchstrecke von bunten Abenden, Vereinsfesten und Varieté-Abenden, nehmen wir mal Heinz Schenk, ja. Der war mit 18 Jahren bereits Berufskonferencier, wie das früher hieß.
Ja.
Der wurde gebucht für Events aller Art. Der hat bunte Abende und Kegelabende und Volksfeste und ich weiß nicht was moderiert, ehe er überhaupt zum ersten Mal im Rundfunk was machen durfte. Mhm. Und dann hat das 20 Jahre Rundfunk gedauert, ehe er zum ersten Mal im Fernsehen was gemacht hat. Aber da waren die Anforderungsprofile auch so. Man hat einen Unterschied gemacht zwischen einem Moderator und einem Entertainer. Der Moderator hat gesagt, das war, jetzt kommt. Der Entertainer war der Konferencier im Varieté und der Zauberkünstler, den er ankündigte und der nicht kam, musste dann ad hoc von ihm ersetzt werden. Ah, der Zauberkünstler kotzt gerade auf dem Herrenklo, jetzt muss ich selber irgendwas machen, ein Lied singen, einen Kartentrick vorführen, ein Tänzchen, irgendeine kleine humorvolle Geschichte machen. Und somit war das Anforderungsprofil an einen Entertainer früher einfach ein grundlegend anderes. Mhm. Und die neue Generation, das Joko und Klaas gesagt, also ich meine, das ist eine fantastische Kollegen, da gibt's ja
absolut
mit Ideen und Kreativität und so weiter. Aber die kommen eben aus der Generation Videoclip und haben diesen Beruf von einem völlig anderen Ansatz herkommend ergriffen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Ich finde, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Das sind zwei, vielleicht gar nicht verschiedene Berufsbilder, aber es sind zwei verschiedene Herkunftswege.
Ja? Nein, ich würde sagen, es sind zwei verschiedene Berufswege, weil das eine, wie du es so schön gesagt hast, sind Moderatoren. Oder Entertainer ist schon, der hat schon auch eine künstlerische Darstellung in seiner Moderation. Mhm. Mehr als, und wie würde man das andere, kann man ja vielleicht Showmaster nennen.
Ja.
Also drei Ebenen. Entertainer, Showmaster, Moderator. Mhm.
Gibt es übrigens eine ganz tolle Reportage, die nennt sich Unsere Väter, wo die Kinder von Kuhlenkampf, Karel, Frankenfeld und Dieter Thomas Heck über ihre Eltern sprechen oder Väter sprechen, als eben entweder Showmaster oder der Conferencier. Also auch wie unterschiedlich die auf die Bühne gegangen sind. Kuhlkampf hat das ganze Team verrückt gemacht, weil er nichts wusste in den Proben.
Das war mein persönlicher Held.
Ah, okay. Weil er immer wusste, er kann sich auf seine Spontanität verlassen und das hat funktioniert. Und
dem Karel, war alles egal.
Und Karel muss ein ziemlicher Heißsporn gewesen sein hinter den Kulissen. Ja. Ganz offensichtlich. Also ist eine ganz, ganz tolle Reportage. Kann man gut
empfehlen. Habe ich gesehen, wollte ich nicht sehen.
An Weihnachten kam die.
Ja, ich glaube, ich habe die sogar gesehen und wollte ich nicht sehen.
Und fandst du gut?
Ja und nein. Ist ein bisschen so wie Backstage. Ich finde, manchmal sollte man kein Backstage sehen. So,
das ist der Wein schon heiß?
Ja, kann man jetzt trinken, wenn du möchtest. Also wir sind da immer so inhaltlich, kein Eis. Halten da die gesellschaftlichen...
Okay, also gut, dann kann ich aber auch, spricht natürlich für Götz Alsmann, dass er die Frage, ob er der beste Entertainer Deutschlands sei, nicht beantworten möchte.
Würde mich aber interessieren, wie kann man denn zum Entertainer werden?
Ich glaube, das hat bei mir verschiedene Gründe gehabt. Erstens habe ich als Kind, meine Eltern hatten schon 59 den ersten Fernseher, mit einem winzigen Bildschirm zwar, aber immerhin ein Fernseher. Das Glas heilig geblieben, das war Mikrofon.
Wer war denn das?
Ich habe das einfach sehr gerne. Ich fand das toll. Ich fand vor allen Dingen diese Conferenciers gut, die eben selber auch was gesungen haben, die einen Dialekt nachmachen konnten oder die ein Tänzchen gemacht haben oder die einen Witz gespielt haben. Ich meine, Frankenfeld und Paul Kuhn zusammen spielen zwei Besoffene in einer Weihnachtsgaststätte. Unschlagbar.
Spielen.
Ja, wer weiß das schon. Und
das ist gut.
Und dann
kurze Anekdote von Paul Kuhn. auch jemand, der ihn getroffen hat und sagte irgendwie zu Paul Kuhn irgendwie so, Digga, du hast aber ganz schön ein Kleben, ne? Und er so, das Gute ist, man sieht es mich nicht an.
Ich war mit 15, kam ich in eine Band, so in der Folklore-Szene. Die anderen waren also doppelt so alt wie ich, Anfang 30. Und da gab es einen, der war der Leadsänger und spielte auch Banjo. Und der hatte einfach eine Begabung, aus dem Stehgreif die witzigsten Moderationen zu machen. Diese Folk-Clubs, in denen man so spielte, waren ja immer eine todernste Angelegenheit. So, dann kam da so ein Liedermacher, der uns ein Lied auf Deutsch vorsang, musste uns aber eine halbe Stunde vorher erstmal den Inhalt des Liedes erklären. Mhm. Oder jemand sang ein altes irisches Kampflied und musste uns eine Stunde lang noch einen Grundkurs geben in irischen Kampfliedern. Also es war, die Freude am Musizieren war eigentlich weniger groß als die Freude am Labern. Und wir waren nun eine Band, die so 20er, 30er Jahre Jazz auf Folklore-Instrumenten spielte, also es swingte und es war heiß, zwei Banjos in einer Band. Und dieser Dieter, der Freund von mir, mein väterlicher Freund, wenn man so will, der konnte halt all das völlig ad absurdum führen, mit seinen spontanen Scherzen, mit seinem ganzen Quatsch, den er machte. Und der, glaube ich, als ich versuchte, ihm nachzueifern, ist schuld daran, dass ich in dieses Humorfach auf jeden Fall gegangen bin. Ich habe festgestellt, wie leicht es eigentlich ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Und man kann trotzdem dabei ein gewisses Niveau halten, was ich dann aber trotzdem oft unterschritten habe. Und es fliegen einem einfach die Herzen zu. Und dann war ich so 16, 17 Klassensprecher. Dann gab es diese Schülervollversammlungen in der heißen Zeit 1973, 74, 75. Und da wurde dann viel geredet und viel gelabert und viele Kampfaufrufe wurden dahin gedeutet. Und immer wenn ich dann zum Rednerpult ging, kriegte ich schon Applaus. Und ich habe festgestellt, das lag nicht an meinen unglaublichen politischen Botschaften, sondern es lag daran, dass ich einfach das immer irgendwie mit Humor gewürzt habe. Und zwar ohne, dass ich da wirklich einen Plan hatte. Das war so mein Naturell oder ich hatte es als quasi naturell angenommen. Und so war es ganz klar, in dem Moment, wo ich mit meinen eigenen Bands auch auf die Bühne ging, habe ich immer irrsinnig viele Riesenansagen gemacht. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass es uns besser tut, wenn wir vor sitzendem Publikum spielen, weil man zu meinen Ansagen einfach nicht tanzen kann.
Wobei, ich bin ein großer Gegner von Sitzkonzerten.
Ja?
Ja, ein großer Gegner.
Also, Sekunde, auch klassische Konzerte? Oder redest du jetzt eher von Popkonzerten oder von Rockkonzerten oder... Also ein Oratorium stehen will ich jetzt nicht machen.
Ich weiß es manchmal nicht. Es ist so, ich empfinde Zwänge extrem als drücken, wenn ich sie empfinde. Also wenn ich das merke, da ist irgendwas. Ich war mal auf einem Bruce Springsteen-Konzert, das war so ein Unplugged-Konzert und das war sitzend in einer Großraumhalle und ein Schilder hing an den Türen irgendwie, Pinkelpausen bitte nur, Toilettenbesuche bitte nur während der Klatschpausen. Da wird dicker, krieg dich in den Griff.
Dabei ist doch Spring ist doch schon im Namen.
Nein, aber das war so ein leises Konzert. Und ich bin mal im Ballett gewesen auf Kuba. Und da war das Auditorium waren Kinder, waren Menschen, es war Picknick, es war laut, es war lebendig, es gab Zwischenapplaus, es wurde Bravo gerufen und hat einfach die Schönheit viel mehr zum Tragen gebracht als dieses Instrument, also diese Ernsthaftigkeit.
Als ich 17 war, war ich mal in Georgien bei einer Ballettvorstellung. Ja. Das war noch zu Sowjetunion-Zeiten und Ballett ist ja in der Sowjetunion größer als Rock.
Ja.
Das war genauso. Da hattest du das Gefühl, dass also jeder Sprung, jede besondere graziöse Bewegung wurde wirklich mit Szenenapplaus bedacht. Hattest du nicht das Gefühl, du bist bei so einem entfesselten Jazzkonzert, wo bei Count Basie jetzt jeder Trompeter seinen extra Applaus kriegt. Ja. Das hatte nichts zu tun mit unserer Rezeption vom Ballett.
Was ich übrigens eines der schönsten Sachen finde beim Jazz, was dann ja irgendwann auch mal in der Popmusik angewandt worden ist, oder zumindest, ich habe es durch den Jazz kennengelernt, mein Stiefvater war Jazzer, Charlie Parker und Co., also bis zur Schmerzgrenze, das hat mich schon manchmal auch extrem weich gekocht. Aber wir hatten so eine kleine Tradition in der Familie, dass wir gerne in die Fabrik gegangen sind, hier in Hamburg-Altona Bahnfeld, so ein Kulturzentrum. Und da gab es immer den Jazz-Frühschoppen. Und dann waren so die verkappten Erdkundelehrer, die da alle mit ihren Korthosen und ihren Rauschebärten saßen und irgendwie so im Kopfe mitgedudelt haben und auch mitgeklatscht haben. Aber da hatte ich so den ersten, das waren vielleicht meine ersten live-musikalischen Kontakte, die ich hatte. Und was ich immer richtig geil fand, damals schon, war, wenn die Soli kamen. Wenn das Solo gespielt worden ist und wenn es manchmal nur so ein, egal was es war, ob es jetzt das Waschbrett war, ob es der Bass oder das Schlagzeug, irgendwie so dieser kleine Ding und dann dieser Zwischen, den fand ich immer, das war mal so krass, toll, weil das hat dann mir auch so gesagt, okay, der kann was.
Ich glaube aber, das gefällt auch dem Publikum.
Ja.
Und es hat oft keinen musikalischen Grund. Also ein, wenn die, das Publikum in Stimmung ist, beklatscht es jedes Solo.
Richtig.
Du warst jetzt gerade, da du Waschbrett und sagtest, erinnere ich mich an diese großen Skiffle-Konzerte, Dixieland-Konzerte in der Fabrik damals. Da ist es ja so gewesen, es gab ein Banjo-Solo. Also es gab diese Dreimann-Rhythmusgruppe, einer typischen Sechsmann-Dixieland-Besetzung. Vorne standen Trompete, Klarinette, Posaune, hinten Banjo, Bass und Schlagzeug. Mitunter ein Klavier als siebter Mann. Jetzt ist es also so. Der Trompeter spielt ein eindeutig als Trompetensolo zu identifizierendes Solo. Applaus. Dasselbe, Posaune, toll. Klarinette, wunderbar. Jetzt ist der Moment des Banjo-Solos gekommen. In den meisten Bands, wir wollen ehrlich sein, waren die Banjo-Spieler gar nicht imstande, ein Solo zu spielen. Das Banjo-Solo bestand eigentlich nur daraus, dass sie einfach weiterspielten, ohne dass die Bläser gespielt haben. Die machten ihr übliches Schrapp, 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 Schrapp. Wenig gewagt, wenig gemacht, aber schon korrekte Akkorde. Aber dieses normale Schrapp, Schrapp, Schrapp ohne die Bläser wurde als Solo genauso beklatscht wie das Solo des Trompeters, der Louis Armstrong wahrscheinlich die Tränen des Neides in die Augen getrieben hätte. Aber da habe ich gemerkt, eigentlich macht das Publikum das für sich selber, weil es auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Ja. Gemeinsam applaudieren ist genauso wie gemeinsam schreien auf dem Fußballplatz. Es schafft ein Gefühl der Wärme, eine Nestwärme sozusagen. Und dafür sind Jazzkonzerte tipptopp geeignet.
Und aber auch Identifikation, weil man hat sich dann ja auch automatisch auch sein Lieblingsinstrument rausgesucht. Mhm. Also man hatte dann ja die Zeit sozusagen deutlich zu machen, ich bin eher der Schlagzeuger, weil da konnte ich noch ein bisschen begeisterter klatschen. Das war also lustig, dass ich das als Kind schon beobachtet habe. Ja. Das war ganz geil, wenn dann eben auch so dieses Anzählen mit geschlossenen Augen, irgendwie das Hocharbeiten, da ist das so einer.
Und mitwippen.
Das ist die Nummer.
Es gibt natürlich auch so Jazz-Klischees auf der Bühne. Das Anzählen. Also das, wer aus der Klassik kommt, kennt das nicht. Das haben die Jazzmusiker aufgebracht und die Tanzmusiker. Aber dann irgendwann geht die Sache wieder einmal rund um den Globus. Wir in unserer Band, wir haben uns schon vor 20 Jahren zum Ziel gesetzt, niemals einzuzählen.
Wir zählen einfach nicht ein.
Wir machen das mit einem leicht rhythmisierten letzten Satz der Moderation. Oder es gibt einen Auftakt vom Schlagzeug. Oder es gibt irgendein Kopfnicken, so wie ein Dirigent einwinkt. Also für die Musiker in einem Symphonieorchester ist sozusagen das Einzählen die Phase, wenn der Baton, der Dirigierstab oben ist, bis er unten ist. Das ist für die sozusagen ein Zähler. Und so mache ich das mit Kopfnicken. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr beim Einzählen erwischt worden.
Aber das ist interessant, weil ich hatte es Götz im Vorgespräch erzählt, ich bin auch mit Jazz groß geworden. Mein Vater ist Posaunist und wir haben eine Jazzband und wir waren jeden Sonntag auf Jazz frühshoppen. Ne? Ich war einer der drei Söhne, musste von zu Hause quasi der Mutter aus dem Weg genommen werden und sind also mitgekommen. Und der Bandleader Hans Kaiser, natürlich Trompetenspieler, der hatte also immer die Trompete schon im Mund und der hat auch nicht eingezählt, sondern man hat es am Mund angesehen, wann es losging.
Ja.
Und auch das mit dem Banjo-Spieler, Manfred Buhne hieß er, Gott hab ihn selig, kann ich nur sagen, bestätigen, was du gesagt hast.
Der große Manfred Buhne,
er hat eine sehr rote Nase.
Hatten die alle?
Fast alle. Mein Vater nicht, das weiß ich.
Der war auch kein Banjo-Spieler.
Aber der war kein, ach, du meinst die Banjo-Spieler?
Ja, natürlich.
Ja, wirklich, ne?
Ja.
Waschbrett und wie heißt das? Skiffle, ne?
Du hättest meine Nase sehen sollen mit 17.
Aber warum ist denn das Banjo? Ich habe das in vielen Interviews jetzt mit dir gelesen, so verhasst. Ich finde, das ist.
Also es gibt viele Witze über Akkordeons und Banjos. Das sind die beiden meistens in Witzen negativ beleumelt. Also zum Beispiel hat Bill Ramsey immer gesagt, wenn ich auf dem Dach des Empire State Buildings stehe und ich schmeiße gleichzeitig ein Akkordeon und ein Banjo runter, was kommt zuerst unten an? Und er sagt, ja, weiß ich, was da ist, scheißegal. Oder was sind 500 Banjos auf dem Grund des Bodensees? Ein guter Anfang. So, das sind so die üblichen Banjo- oder Akkordeon.
Der Manta-Witz der Musik.
In der Klassik ist es immer der Bratscher. Die Bratschisten sind die Ostfriesen im Symphonieorchester, wenn es um Witze geht. Es gibt zum Beispiel so jede Menge Bratscher-Witze. Der alte Bratscher ist gestorben und er hat sich immer vor dem Konzert in seinen Spind im Stimmzimmer, hat er den Spind so einen Zentimeter auf und reingeguckt und wieder zugemacht. Hat irgendwas geguckt. Und dann ist er jetzt tot, jetzt wird der Spind geöffnet und das ganze Orchester steht da, die wollen wissen, was hängt da auf der Innenseite der Spindtür? Ein Foto von seiner Mutter oder ein Heiligenbild oder ein Bild von Marilyn Monroe, man weiß es nicht. Und da finde ich so einen kleinen Zettel, da steht drauf, Bratsche links, Bogen rechts. So, das, davon gibt es Millionen. Ja, Millionen Bratscherwitze. Und so hat, und im Jazz ist es halt das Banjo und für den Rest der Musik ist es das Akkordeon. Alles fantastische Instrumente, ja, mit denen man die unglaublichsten Dinge tun kann. Und ich bemühe mich aus Leibeskräften, sie zu tun. Aber ich weiß natürlich, es sind auch gleichzeitig Instrumente, die in bestimmten Fotos von mir sieht man auch, dass ich weiß, jetzt gucken hier sehr viele auf dieses Promo-Foto von mir und finden es albern, dass ich dieses Ding in Hand habe.
Woher kommt diese Arroganz und diese Pseudo-Intellektualität des Jazzes?
Aber welchen Jazz meinst du? Dixieland Jazz? Nö,
generell die Haltung.
Oder also, der neumodische Jazz? Kannst,
also auch der so, Dixieland Jazz hatte das ganz
ja,
früher.
Also, ja, wenn du, ja, also früher. Generell.
Was ist denn ganz früher?
Ganz früher würde ich in Deutschland, entschuldige bitte.
Ja, bitte.
Ich würde sagen 50er Jahre, 60er. Erst in den 70ern wurde das so eine Musik für die Jazz-Frühschoppen.
Genau. Ne?
Und dann kam in den 90er Jahren, starben die komplett aus und wurden dann zu Oldies früh shoppen. Dann stehten da Bands, die versuchten so Beatles, zweites Album Beatles nachzuspielen. Also der Dixieland Jazz war eigentlich, ich sag mal, in den 50er Jahren, als diese ersten englischen Bands rüberkamen, Ken Collier und Chris Barber, war das auch so ein Aufschrei der studentischen Jugend. Dixieland Jazz war ein Werkzeug, sich zu befreien. Das wurde in so Kellern gespielt, in studentischem Umfeld gespielt und auch ausschließlich in studentischem Umfeld gespielt. Und damals waren eben Down by the Riverside, Tiger Rag und When the Saints Go Marching in nicht zu Tode genudelte Dixieland-Frühschoppen-Dinger für Leute, die da in Gesundheitslatschen mit Korthose ihr fünftes Bier vor dem ersten Stück schon tranken, sondern es war da wirklich der musikalische wilde Ausdruck der studentischen Jugend. Denn Rock'n'Roll gab es entweder noch nicht oder er war nur was für die Lehrlinge.
Aber wo ist die Arroganz, die du gesehen hast?
Naja, wenn du sagst, ey, ich höre gern Jazzmusik, dann ist es ungefähr so, als ob du, keine Ahnung, also damit gibst du dir schon den Rollkragenpullover. So, was hörst du gerne für Musik? Oh, ich höre gerne Jazz. So, das damit begibst du dich in eine Verpackung und die ist doch schon über Intellektualität geprägt. Und manchmal verstehe ich es nicht, weil ich habe die Sufkab in der Fabrik sitzen sehen. Und wo ich sage, da ist gar nichts intellektuell. Ja. Oder vielleicht auch diese Free-Jazz-Variante irgendwie. Wir hatten ja mal den Bruder von Menzel Mutzke mit seinem mathematischen Jazz-Kombinat bei uns im Laden. Und das war bestimmt virtuos, was die gespielt haben.
Nur, aber muss man mögen.
Aber ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht begriffen und ich vergleiche das manchmal mit Kulinarik. Ich finde, dass wenn Kulinarik intellektuell wird, also sehr philosophisch und sehr dezidiert und fein ausgearbeitet mit einer Tonalität, dass du ohne Vorbildung es gar nicht mehr verstehen kannst. So, und das ist das, was ich ja manchmal vorwerfe. Also der Kulinarik und bei Jazz finde ich auch so diese Pseudo Abgrenzung gegen andere Musikrichtungen, um sich selber mehr Tiefgang zu verleihen, finde ich manchmal anstrengend.
Ja, also es ist ja so, dass man immer wieder den Jazz totgesagt hat. Aber ich finde, es wird auch dabei, genauso wie auch bei dem, was du beschrieben hast, wird einfach ein Faktum immer übersehen. Jazz ist ein so unfassbar weit zu fassender Begriff, dass 5 Leute, die das Wort Jazz benutzen, damit was völlig anderes meinen.
Ja.
Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit in unserem Gespräch sowohl den Dixieland-Frühschoppen der 70er Jahre gemeint, als auch ein überintellektualisiertes Konzert mit zeitgenössischer improvisierter Musik.
Ja.
Wir meinten den schwarzen Rollkragenpullover des Modern Jazz Quartetts Hörer des Jahres 1960. Ja. Und das sind alles eigentlich ganz verschiedene Dinge. Und das ist eigentlich genauso wie in der Klassik. Weißt du, in der Klassik, das geht los mit spätmittelalterlicher Musik heutzutage in der Rezeption und das endet in zeitgenössischer Musik. Ich habe viele Jahre den Jazz-Echo moderiert. Da war es zum Beispiel so, dass eigentlich nur die Speerspitze der Jazzmusikalischen Entwicklung gewertschätzt und dargestellt wurde. Mhm. Ich habe zweimal diesen Echo bekommen und war
bei diesem, schöne Einleitung.
Das erste Mal war das nur der Wurmfortsatz des Pop-Echos, aber als ich das zweite Mal bekam, da war ich eben bei so einem Ding. Und wir waren quasi die einzigen Preisträger, die sich nicht als Speerspitze der musikalischen Entwicklung sahen. Wir spielten das Serge Gainsbourg-Lied, der Wolf tanzt, Cha-Cha-Cha. Mhm. So. Und das war einfach so, dass ich sehen musste, wenn wir den Klassik-Echo, den es damals ja auch gab, wenn wir den so organisieren würden wie den Jazz-Echo, dann würden wir nur 12 Tonmusik und allerneueste Verwerfungen zeitgenössischer Musik hören. Dann gäbe es keinen Mozart, keinen Beethoven, keinen Bach, keinen Schubert, keinen Schumann, keinen Grieg, kein gar nichts. Und das ist, glaube ich, die Krux. Jazz Jazz-Publizistik gefällt sich unheimlich darin, nur die Speerspitze der Entwicklung darzustellen. Und alles andere, was auch mal Speerspitze der Entwicklung war, ist dann plötzlich Ausdruck elefantösen Spießertums.
Ja.
Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade.
Ja. Aber das ist halt sehr ausgeprägt im Jazz.
Und das
in der
führt
Klassik
dazu,
übrigens auch.
Und das führt dazu, dass der Jazzer über diesen Umweg der Jazz-Publizistik oft so wahrgenommen wird, dass er seine Nase höher trägt, als es sein müsste.
Gibt es anspruchslose Musik?
Ja.
Gibt es?
Ja.
Krass. Welche?
Aber das weiß man nicht. Das ist immer eine Frage der Musikkultur, in der wir uns befinden.
Anspruchslose, ne?
Anspruchslose. Wenn ich also weiß, dass zum Beispiel arabische Musik unglaubliche Kunst hervorgebracht hat, schwierige, komplexe Strukturen hat, ein Leben braucht, genau wie indische Musik, man braucht ein Leben, um sie wirklich zu erlernen, um all diese ganzen musikalischen Signale, die da ausgesendet werden, wirklich zu beherrschen und zu durchdringen, dann ist das sehr anspruchsvoll. Wenn ich aber irgendeinem Straßensänger...
Könnte man nicht auch einfach sagen, einfach macht keinen Sinn? Wenn man ein Leben lang braucht, was zu begreifen, das doch nicht versteht.
Nein, der kann ja sein Publikum trotzdem faszinieren.
Okay,
ja. Aber ich kann auch genauso in einem mir völlig fremden Kulturkreis jemanden hören, der auch so ein bisschen so singt und auch so ein bisschen so spielt, aber eigentlich nichts drauf hat. Bin aber von dem genauso fasziniert, weil ich den Unterschied nicht kenne. Aber jemand, der im arabischen Kulturkreis sozialisiert ist, wird diese Unterschiede hören. Wenn wir einen tollen spanischen Flamenco-Gitarristen hören, sind wir beeindruckt. Meistens zu Recht. Aber Heinz Krawutzke, der 2 Wochen den Flamenco-Workshop der Volkshochschule mitgemacht hat, kann mich unter Umständen auch sehr faszinieren. Auch wenn das, was er spielt, nur Fingerübungen sind. Als ich ein kleiner Junge, Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh gespielt habe, hat meine Großmutter Tränen der Rührung vergossen. Dennoch war es definitiv anspruchslos.
Technisch anspruchslos. Also gibt es anspruchslose Musikstile?
Ich glaube, es gibt Musik, die auf anspruchsloser Ebene komponiert und gespielt wird. Das muss aber nicht heißen, dass sie ihre Wirkung verfehlt. Sie kann Menschen im Herzen berühren, sie kann Menschen zu Tränen rühren, sie kann sie auch aggressiv machen.
Mhm.
Aber und so, wenn wir uns in eine Musik reinhören, die vielleicht sehr simpel ist, hören wir dann irgendwann auch Unterschiede. Wir hören die, die das gut können, die das mit Geschmack und mit Intelligenz machen, und wir hören die, die das gar nicht gut können.
Hat Musik eine Aufgabe?
Musik hat in allererster Linie die Aufgabe, ein gutes Gefühl zu erzeugen, also uns zu unterhalten.
Also in dem Sinne gibt es keine anspruchslose Musik. Weil, wenn das die Aufgabe, das tut Helene Fischer, das tut die Straßenbande 187, das tut Charlie Parker, das tut, ich sag mal, im mittleren Maß Max Mutzke, der so eine Kombination aus Jazz und, also der hat ja viele Jazzprojekte oder viele Kollaborationen in der Jazz, aber es macht auch Scooter.
Ja, aber du kannst am Lagerfeuer mit 3 Akkorden singen, nehmt Abschied, Brüder, ungewiss, ist alle Wiederkehr. Das würde ich jetzt nicht so, und wir singen alle mit Tränen in den Augen unserer Pfadfinderuniform. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unter anspruchsvoller Musik subsumieren, aber es erfüllt zu 100% seinen Zweck. Es erzeugt Rührung, Zusammenhaltsgefühl und so weiter.
Kann sich Musik eigentlich noch weiterentwickeln?
Ja.
Wohin?
Ganz egal. Musik kann sich auch immer wieder neu entwickeln. 1976, der Urknall des Punkrock. Da hat man als Antwort auf diese ganzen progressiven Rockkram im Grunde nochmal ganz von vorne angefangen. Im Grunde hat man 1976 wieder im Starclub angefangen, wenn du so willst.
Mhm.
Also diese Chance gibt es immer. Und ein Musikstil, oder im Jazz gibt es gerade seit 10, 12 Jahren gibt es einen Rückgriff wieder auf die ganz traditionellen Jazzformen, und die werden so gespielt, als hätten die es neu erfunden. Also die gehen nicht mehr über den Dixieland, den sie vor 20 Jahren gelernt haben von ihrem Papa, sondern die hören wieder die ganz alten Aufnahmen von 1917 und fangen wieder da an, das neu zu interpretieren, das neu zu justieren, das neu zu interpretieren.
Also ich habe immer Musik, ich vergleiche sehr oft Musik mit Kulinarik, ne?
Da kommen wir jetzt auch gleich hin, lieber Tim.
Weil ich finde ja beides.
Der Wörle.
Es gibt ja wir haben das mal, unser sensationelles, wir haben uns, als wir den Podcast begonnen haben, war damals zimmerfrei auch ein Zitat, wo wir gesagt haben, lass uns ruhig daran orientieren und noch ein bisschen Abwechslung schaffen, die eine oder andere Spielerei. Mhm. Und wir mussten...
Es wird gerade nachgeschenkt, meine Damen.
Wir mussten üben, und vor allen Dingen Sebastian musste üben, denn wir eins der ersten Spiele oder eins der ersten Interaktionen mit unseren Zuhörern war der kulinarische Soundtrack unseres Lebens.
Soundtrack. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Naja, es geht halt um Speisen, die dein Leben begleitet haben, die eine Emotion hervorrufen. Das tut ja Musik auch. Soundtrack des Lebens, das bestimmte Lieder, mit bestimmten Situationen, bestimmten Momenten sehr eng verbunden sind. Und eigentlich ist ja so, die neuere, ich bin jetzt nicht Musik, studiert, sondern ich bin ein reiner Konsument.
Du, wir spielen alle Musiker, die wir da sind, mögen sie noch so studiert sein, wir spielen grundsätzlich für ein nicht studiertes Publikum. Genau. Das darf man nicht aus den Augen verlieren.
Und ich muss sagen, wenn man mich fragt, was hörst du, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, ich höre wirklich alles. Es gibt Dinge, die, wenn ich jetzt Klassik sagen würde, dann lüge ich ein bisschen, aber ich höre auch ein bisschen, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber den Kanon in D höre ich wahnsinnig gerne, weil es ein bisschen dramatisch, melodramatisch, irgendwie hat so ein bisschen was von Las Vegas, so höre ich Jazz, nur in einer Kombination mit einem Bild, Whiplash, in Kombination mit dem Film, das hat mich wahnsinnig beeindruckt mit dem Schlagzeug-Solo, wo ich dann denke, ja, ich bin auch ein bisschen ein Jazzer. Ansonsten war ich früher eher in dieser Ska, Blue Note-Richtung unterwegs, aber ich bin nie wirklich richtig eingetaucht, weil es hat mich selten abgeholt. Max höre ich wiederum, ich höre aber auch Rammstein.
Und du bist doch auch freiwillig in meine Konzerte gekommen.
Ja, und das war ja auch wirklich gut, weil du eben als Mensch auch überzeugst. Ich gehe nicht nur wegen der Musik dahin, sondern ich gehe auch in der Art und Weise der Darstellung. Das soll heißen, ich brauche das komplette Paket. Mhm. Nur die Musik alleine würde mich wahrscheinlich, habe ich nicht genug Kenntnis drüber. Mhm. Ich brauche ein bisschen das
Tim, Drama. Ja. Die absolute Körperlosigkeit von Musik im Zeitalter.
Ach verdammt, jetzt habe ich mich angepüscht.
Pass auf, die absolute Körperlosigkeit von Musik im Zeitalter von Soundfiles. Wundert es jetzt natürlich nichts und niemanden, wenn wir jetzt sagen, dass Götz Alsmann das bedauerlich findet. Zitat: Wer noch händig eine Platte auflegt, ist mit niemandem auf der Welt verbunden. Niemand kann an der eigenen Playlist teilhaben. Es sei wie nicht für Gäste kochen, sondern nur für sich selbst. Hm? Kommt Götz Alsmann ins Schwärmen. Das ist nachvollziehbar, oder?
Ist komplett. Ich bin gerade.
Und ist da die Verbindung von Kulinarik und Musik in ihrer Gleichgeschaltetheit?
In der Ausübung. Ich sag mal so, das ist, ich koche wahnsinnig gerne für mich alleine. Also einfach nur um des Kochens willen, weil ich einfach den Prozess ästhetisch finde, weil ich die Entwicklung schön finde, die Gerüche mag. Das für mich auch ein bisschen was Meditatives, was kreiert, es stößt andere Prozesse an. Hab jetzt seit Ewigkeiten, habe ich gesagt, irgendwie mag ich, und ich konnte es nie definieren, mag ich die Soundqualitäten derzeitig nicht. Irgendwas bleibt immer so ein bisschen leer, wie das letzte Quäntchen Umami fehlt immer. Und hab mir einen Wunsch erfüllt vor wenigen Monaten. Ich habe mir echte Boxen geholt. Lautsprecher, aber nur zwei, kein Surround-System, kein gar nichts und habe mir auch darüber, wie nennt man das?
Was meinst du?
Hier diese sowas
Handy,
wie,
Sonos?
Nee, sowas wie Spotify, wie nennt man die Dinger? Was ist das?
Eine App. Nee, wie heißt das?
Streaming-Dienst.
So.
Und derjenige, der die Boxen aufgebaut hat.
Das klingt wie bei meinem Opa in der Kegelrunde jetzt hier ist. Wie heißt das nochmal?
Nein, das ist bei mir wirklich ganz schlimm.
Der Jüngste hat es nicht gewusst im Raum.
Und ich höre mir das so an und denke, ja, aber das meine ich nicht, ich will neue Boxen. Und da waren wir schon in einem Preissegment, wo du denkst, jetzt fahr mal ein bisschen den Ball wieder runter. Und dann hat er halt gefragt, was machst du denn? Und dann hat er mir einen anderen Streaming-Dienst empfohlen, der mit einer höheren Datendichte arbeitet, und es ging in die richtige Richtung. Dann haben wir die Kabel verändert und es ging in die richtige Richtung. Und dann haben wir eine Platte aufgelegt. Und dann war es geil. Dann war es was ganz, ganz anderes. Das war eben, vorher war es wie ein Essen ohne Geruch und dann war es auf einmal ein Essen mit Geruch. Egal was. Das war einzigartig. Das haben wir in der Schnelllebigkeit ein bisschen verloren, weil dieses Momentum des Plattenkaufens, das war ja früher wie eine Jagd. Und das ist ein bisschen, wie sagt man, romantisch hinterfragt, aber wenn du früher deine Hand in die Plattenhülle reingesteckt hast, dann war das statisch aufgeladen, dann hat das ein bisschen geklebt, dann hast du es hingelegt. Das war wirklich wie so ein Magnet auf der Haut und dann legtest du die Platte auf und dann hast du die Nadel vielleicht einen Ticken zu schnell drauf und machst es bei der neuen Platte, hast du wieder Gänsehaut gekriegt. Und dann kamen die ersten Töne, das war anders.
Magisch.
Es war wirklich magisch. Ja. Und es hatte auch was mit, ich habe gejagt und erlegt zu tun.
Genau. Das Gefühl habe ich oft, weil ich ja alte Schallplatten sammle, auch Schellackplatten und der alte Jukebox 45er und so etwas für meine Rundfunksendung. Und da habe ich das immer noch. Also es kommt so zwei, dreimal die Woche kommt ein Päckchen. Und dann bist du oft auch sehr enttäuscht, weil manchmal die Platten vollkommen unbespielbar sind, weil sie einfach, weil beim Graduieren der Platten einfach gelogen wird.
Ja.
Aber ganz egal, in dem Moment, wo das erklingt, was du auch nirgends hörst, bei keinem Streamingdienst, was einfach zu unbekannt und zu absurd ist, das, genau wie du sagst, das ist die Befriedigung eines Jagdtriebes.
Ja.
Ja. Und es ist immer wieder Magie und es ist immer wieder überraschend und wenn man Musik liebt und ihr verfallen ist, verlernst du im Idealfall den Gänsehauteffekt nicht. Den behältst du ein Leben lang bei. Und manchmal behältst du ihn sogar bei, wenn du etwas wiederhörst nach langer Zeit. Mhm. Etwas, was dich total fasziniert hat und was du irgendwie aus dem Auge verloren mhm. hast. Und dann kommt es und dann bist du wirklich in einem Kokon aus Wohlgefühl, Ästhetik, Genuss und es putscht einen auf. Selbst die romantischste Musik putscht dich dann auf. Du willst dann mehr davon.
Also ich habe jetzt gerade nicht die romantischste, weil ich habe gerade zwei Lieder wieder für mich entdeckt. Das eine ist Motorhead, Sympathy for the Devil. Sensationell, doppeltes Gitarrensoli hinten an und Sisters of Mercy.
Romantik pur.
In einer Lautstärke, aber die nicht brutal laut ist, aber die einfach den Raum mit einer Dichte erfüllt und wo ich eine Energie habe. Und ich tanze nicht selten. Seltener, aber wo ich dann Gott sei Dank für mich alleine durch die Wohnung tanze, weil ich das so schön finde, weil das mich so mitnimmt, finde ich, und das habe ich ja nur wirklich früher in den 90ern gehört.
Hat Musik, Götz, Musik und Kulinarik oder Kochen genau diesen einen Vorteil, wenn man es wirklich mit Leidenschaft macht, dass man es nicht nur essen oder hören, sondern beides fühlt? Wenn man es macht, also du schreibst Noten nach wie vor händisch.
Ja.
Tim, wenn ich das sagen kann, eher oldschool unterwegs, ne?
Offensichtlich,
ganz genau. Tim hat noch keine E-Mail in seinem Leben geschrieben. Das ist, glaube ich, keine Koketterie, es ist die Wahrheit. Ne? Mhm. Ist das dann nochmal der Unterschied, warum das so viel Gänsehaut nach wie vor erzeugen kann?
Wenn man das sagen wir dann jetzt so. Das hört sich auch schön an und das Publikum wird es irgendwie originell, skurril oder romantisch finden. Für mich ist es so. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die können die tollsten Romane mit dem Computer schreiben. Und es gibt auch Menschen, die eben ihre Arrangements am Computer schreiben und nicht wie ich auf einem großen Partiturbogen.
Oder im Thermomix kochen.
Also. Ich möchte das einfach nicht be- oder verurteilen. Mhm. Aber für mich, es ist so, wenn ich nicht für ein Orchester Partituren schreibe, dann gebe ich das einem meiner Jungs aus der Band, die sind so modern und die setzen das dann, lassen dann die Partituren von einem Computer neu schreiben, damit die Musiker auch lesen können, was ich da geschrieben habe.
Alles.
Ja, aber ich habe auch oft genug meine handgeschriebenen Noten vertappt, selber die Stimmen kopiert und verteilt und habe dann nicht unbedingt von den besten Musikern, die daran beteiligt waren, das größte Kopfschütteln geerntet. Je besser die Musiker waren, desto größer die Bereitschaft, sich mit meinen handgeschriebenen Noten auseinanderzusetzen.
Aber die haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Ne? Das können wir übrigens auch auflösen. Die WhatsApp-Gruppe,
WhatsApp-Gruppe?
Heißt Götzendienst, wo er aber selber nicht drin ist.
Götz, du hast über viele Jahre und ihr habt über viele Jahre eure Gäste ja auch immer wieder gequält mit Fragen, die das galt zu beantworten im privaten Sinn. Spontan bei mir jetzt gerade deine Top 3 Alben.
In meinem Leben.
Ja, blöde Frage, aber trotzdem für mich immer so, wenn ich lerne gerne von wissenden Menschen, ohne dass sie dabei sind, mir was erklären, sondern ich habe die Fähigkeit, mich in dich reinzuversetzen. Ich will jetzt mal deine Top 3
Alben. Also ich mache es jetzt ganz einfach einfach nur aus dem Jazzbereich welche, weil alles andere wäre zu kompliziert. Aber mein Lieblings, also das Jazz-Album, das ich seit langem ganz weit vorne habe, das ist von Donald Byrd. Mhm. Das heißt A New Perspective. Das sind nur 6 Nummern, glaube ich, drauf und Donald Byrd spielt mit einer Rhythmusgruppe aber das Entscheidende ist ein Gospelchor dabei, die Coleridge Parkinson Singers. Die singen aber nicht Gospel, sie singen schon moderne Jazz-Arrangements, aber mit diesen Stimmen, mit dieser unglaublichen stimmlichen Wucht. Und Donald Byrd spielt da seine leicht unterkühlten Trompetenpassagen und das, wenn du das hörst und die Stimmen kommen dazu, also ich habe es 100.000 Mal gehört und 100.000 Mal eine Gänsehaut bekommen.
Zum Beispiel eine Kategorie, die ich sehr vermisse, was Fest und Flauschig haben, ist halt die Fest und Flauschig Playlist. Mhm. Finde ich sehr schön, weil es immer wieder auch eine kleine Momentaufnahme wäre. Hätten wir eine Playlist, wäre das jetzt drauf.
Also ich glaube, das ist Jazz auch für Leute, die sich für Jazz nicht interessieren. Aber die unmittelbare Wirkung dieser Trompete mit diesem Chor und das ist, A New Perspective von Donald Byrd, kann ich wirklich nur allen wärmstens ans Herz legen. Dann das zweite Album, was ich jedem empfehlen kann, ist eine ausgesprochene Rarität, aber vielleicht gibt es das ja über einen Streamingdienst oder man kann es auf eBay erwerben oder sonst was. Mhm. Das ist von Buddy Collette. Buddy Collette war ein in Los Angeles beheimateter Flötist und Bassklarinettist und Saxophonist und der hat mit einer ungewöhnlich besetzten Band mit Akkordeon, Hammond-Orgel, Gitarre und Rhythmusgruppe eine Gesamtaufnahme von Porgy and Bess gemacht. Mhm. Alle Stücke, alle unsterblichen George Gershwin-Melodien aus dieser Oper neu arrangiert für dieses ungewöhnliche Ensemble. Das waren Paul Winners, die besten Cool-Jazz-Musiker von Los Angeles, die teilweise mit ihren Zweitinstrumenten spielte. Der Pianist spielte Orgel, ein anderer Pianist spielte Akkordeon und so. Und die haben dieses Paul Winners, diese Melodien, von denen man denkt, ich kann nicht nochmal Summertime hören, das geht einfach nicht. Und dann hört man es und dann ist es wie eine Neukomposition. Das wäre jetzt aktuell für mich Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 3 ist ein alter Gassenhauer der Jazzgeschichte, Oscar Petersens Album My Favorite Instruments. Es gibt keinen Pianisten nach Oscar Peterson und damit, das ist das Album, sein großes, fantastisches.
Wie heißt das?
My Favorite Instrument von Oscar Peterson.
Ist das jetzt der für dich viel zitierte Lackmustest, dass du die Qualität, weil sie Götz jetzt diese Alben nannte, für mit Sicherheit sehr gut empfindest und sie dir ins Auto reinknallst?
Ich glaube, keines dieser Alben braucht einen Anlauf. Die kann man sofort hören.
Ja. Ich glaube immer dran, von anderen Menschen zu lernen, auch in ihrer Abwesenheit. Und das ist, wenn du mich jetzt fragst nach meinen Lieblingsgerichten, dann sind es nicht die Lieblingsgerichte von einer Person gekocht oder in einem Restaurant, sondern wo ich glaube, emotional als auch inhaltlich erzählt mir das am meisten übers Essen oder ich kann die Leute in eine gewisse Richtung bringen. Mhm. Damit sie verstehen, warum ich Leidenschaft für Essen und Trinken empfinde. Fertig. Ja. Also. Ich gucke aber, Buddy Colette gibt es sogar.
Porgy & Bess und Buddy Colette.
Gucke ich gerade.
Mein Lieblingsgericht, Tim, ist das Bundesverfassungsgericht und damit kommen wir jetzt endlich mal ein bisschen in die Kulinarik.
Du musst nicht lachen, wenn es nicht witzig ist.
Aber er findet das offensichtlich witzig. Ich hatte mit Götz gesprochen im Vorfeld und was ihn so interessiert in der Kulinarik, und das finde ich so lustig, also so interessant auch, Kochhefte an der Kasse.
Ja.
So. Ja. Und ich finde, das ist ein echtes Thema,
ja, Kochhefte an der Kasse. Ja, das ist ein Thema, weil meine Frau, die wirklich, ja, mit der ich jetzt nun schon ziemlich lange verheiratet bin, ja, sie kocht sensationell. Mhm. Und früher, als wir noch in 3-Personen-Haushalt waren, unser Sohn ist natürlich längst ausgezogen, aber da war natürlich jeden Tag, der war ein schlechter Esser. Ein ganz schlechter Esser, bis er 10 war, zum Gymnasium kam. Da hat er dann immer gefragt, wenn er nach Hause kam, mittags gefragt, ist einer da? Damit wollte er fragen, ob der immer auf Tournee sich befindende Vater zu Hause ist. Mhm. Als er ab seinem 10. Lebensjahr hat er immer gefragt, was gibt's heute? Ja. Ne? So wie das so ist. Und da musste natürlich was her. Und dann hat Brigitte, meine Frau, hat dann dieses entdeckt, Tag für Tag.
Mhm. Für jeden Tag.
Für jeden Tag. Mit deinen Rezepten. Mhm. Und das war der Moment, als in unserem Hause Tim Melzer, den wir aus dem Fernsehen schon, wir kannten schon deine ganze alte Sendung, mit der du die Welt auf den Kopf gestellt hast,
gibt's nicht, wo
dann eben nicht nur diese Impression aus dem Fernsehen war, sondern wo wirklich für jemand, der jeden Tag vor der Aufgabe steht, für seine Lieben irgendwas zu sagen, einer muss es tun. Mhm. So. Und da war sie, also deinen Rezepten verfallen, das muss man sagen. Das wurde alles auf den Tisch gebracht und es war alles lecker.
Ja.
Gitti, wenn du zuhörst, es war alles lecker.
Nee, also, was soll ich sagen?
Du kannst es wirken lassen. Götz hat gefragt, wie kann man sich als Koch, glaube ich, ein Gedankengang für dir, Götz, immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Ja. Gerade für solche Hefte, die ja ständig rauskommen.
Ich habe das Kompliment übrigens vor Jahren schon gemacht. Ja. Ja, vielleicht erinnerst du dich.
Das ist wie in der Musik. Ich habe mal gehört, dass alle Welthits irgendwie auf 4, dass man sie reinig durchgängig nachspielen kann mit 4 Akkorden. Ich weiß nicht mehr, was ein Akkord ist, aber dass man, vier Griffe mit immer derselben Bewegung, Lagerfeuer, Moment und du könntest von.
Also die Chuck Berry-Nummern kannst du mit 3 Akkorden nachspielen.
So, ich sag mal, mach mal irgendwas mit von Bob Marley.
No Woman, No Cry.
Ja.
Das sind schon 4.
So, und dann mach, keine Ahnung.
Wir haben noch einen richtigen.
Also, dass man unterschiedliche Stilistiken machen kann. Und bei mir basiert das Kochen aufgrund von 5 Techniken. Von einem auch Geschmack sind es eigentlich ja nur 5 bis 6, die wir variieren können. Süß, sauer, salzig, bitter, scharf ist kein Geschmack. Umami und Fett.
Hier.
Das ist die Aufgabe. Und dann haben wir jetzt verschiedene Produkte, die wir immer in dieselbe Tonleiter.
Gilt Fett als Geschmack?
Ich bezeichne es als Geschmack.
Ja.
So, weil wir reden oft von aber schön, oder wir reden beim Dry-Agen oder von Butter oder da geht es ja nicht um die Konsistenz, da geht es schon um einen nicht wahrnehmbaren Geschmack, Olivenöle etc. Ja, solche Sachen. Also ich würde sagen,
Fett. Mitunter nicht.
Ich würde sagen, Fett ist ein Geschmack. Ja,
verstehe.
Ja. Bei der Wurst? Fett.
Also ich hätte, du hast recht, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich hätte Fett jetzt einfach als geiles Gefühl irgendwie interpretiert.
Das sagen auch die meisten, aber ich sage trotzdem, es ist Geschmack. Also das ist ein bisschen wie lecker. Ja. Fett ist lecker. Also
Umami.
Umami, genau. Ja. In der weiteren Variante. Und dann muss man eigentlich nur, und das war das Schöne bei dem Heft, was wir gemacht haben, wir brauchen nicht sehr exotisch und wir konnten ein wenig an der Oberfläche kratzen, weil wir für jeden Tag Rezepte gemacht haben. Das heißt, es hätte niemals für einen kulinarischen Grimme-Preis gereicht, aber es hätte alle Male immer wieder für ein Echo, für einen Publikumspreis gereicht. Dafür war es immer wieder.
Wenn es dazu führt, dass die Familie sich am Tisch versammelt und glücklich wieder aufsteht.
Und mehr wollte ich nicht.
Viel mehr kann man nicht.
Und mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich nicht, wollte, dass die Leute das, oder mehr wollten wir ja auch nicht, ich bin ja nicht alleine gewesen. Und die Herausforderung ist für einen Koch relativ harmlos und das, ich stelle mir das ein bisschen vor wie... Naja, du hast, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, du kennst mich ja ein bisschen, mich. So, und jetzt, ich habe in 2 Jahren meine Abschiedsshow und ich wünsche mir die große Samstagabendshow Showtreppe, das letzte Lied. Und ich gebe dir so einen Hinweis, sowas wie im Stile von My Way, sowas im Stile von That's Life, sowas im Stile von Radiohead Creep, sowas im Stile von, keine Ahnung, Titanic. Wie heißt denn das Lied da?
I Will Always Love You. Nee, das war der Bodyguard. My Heart Will Go On.
Oder und so. Also ich gebe dir so ein paar Parameter. Könntest du dann jetzt mit, ohne in die Tiefe zu gehen,
oh, das ist eine gute Frage,
mir so ein kleines Liedchen spielen?
Komponieren, meinst du?
Ja.
Komponieren?
Ja. Vielleicht auf der bestehenden Reihenfolge von Tönen, die du drauf hast und wo du sagst, aber diese Emotion will ich. Dramatik. Die Leute sollen heulen, wenn ich sozusagen It's Time to Say Goodbye mache.
Also ich werde jetzt improvisieren für dich.
Was hast du dabei? Du musst uns das zuhören.
Ich habe eine wunderschöne Ukulele der Marke Kukio.
Das ist kein Benjo.
Ich finde, wir sind fair genug. Ich gebe dir kurz 2-3 Minuten.
Nein, ich mache es jetzt direkt.
Sehr gut.
Gut.
In 3 Minuten wird es genauso schlecht wie jetzt. Also das
nee, ist, aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was ich
meine. Eine Emotion jetzt ganz kurz in die Ohren packen.
Liebe Freunde, es wird Zeit, ich mach den Kochherd aus. Ich war für euch im Fernsehen stets präsent und brachte euch leckere Ideen ins Haus. Doch jetzt ist es Zeit, sich neu zu orientieren. Ich trink heut viel und morgen, wenn ich aufstehe, brauch ich einen Festmeter Alka-Seltzer. Behaltet mich im Gedächtnis als Lieferant guter Ideen, als unterhaltsamen Freund für die ganze Familie. Tschüss, au revoir, goodbye, do svidaniya, sagt euer Tim Melzer.
Gebucht. Das ist schon so, sehr schön, das ist so dieser Harald-Junke-Moment. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
ich weiß genau, was du meinst.
Und genau um diese Situation.
Wir haben halt Zimmer
und
frei.
Und das ist schön, was Musik kann.
Du kannst
eine Emotion erzeugen in dem Moment. Toll.
Du warst am Schluss dabei bei diesem großen Event.
Ja.
Und dann kam das Rundfunksymphonieorchester und hat für uns gespielt und der Rundfunkchor hat gesungen und der Intendant hat eine Rede gehalten und dann hat der Redakteur zu mir gesagt, für lange vorher, würdest du ein Abschiedslied singen oder schreiben?
Ja.
Für Christine und für dich. Ja, dann habe ich im Urlaub, vorher war ich noch im Urlaub, habe ich auf Sylt dann da gesessen, habe dann Noten gepinnt fürs Orchester und für den Chor und für mich. Und dann sagte ich ja, und dann kommt das kurz vor der Rede vom Intendanten, er sagt dann nein. Ich sagte, wir machen was ganz anderes. Wir machen das Symphonieorchester und den Chor und die Rede vom Intendanten und das Feuerwerk und alles. Und dann warten wir, bis das letzte Konfetti-Stripselchen geflogen ist und alles vorbei ist. Und dann kommst du noch mit dem Lied.
Ah, gut.
So wie der abgeschminkte.
Ja.
Ja, und so haben wir es gemacht. Und das war der Moment einer so großen Rührung, dass wenn du siehst, kannst du heute noch auf YouTube sehen, das ganze, unser Team, alle, Christine, alle, selbst Leute aus dem Orchester, die uns gar nicht gekannt haben, alle haben geweint. Das war der emotionalste Moment. Das war aber auch nicht billig. Es war einfach nur ein von einem Profi sehr gut gewählter Augenblick, der funktioniert hat. Also wenn ich es für dich tun soll, Ich komme ganz am Schluss.
Du kannst schon mal dran arbeiten. Alles klar. Naja, bei der Moment, wo praktisch das Licht angeht. So in der Halle, das Licht geht an, die Leute sind schon beim Rausgehen und dann kommt so eine kleine Tonalität nochmal, um nochmal einen hinten rauszudrücken. Ja, genau. Herrlich. Genau. Herrlich. Für meine Beerdigung auch.
Ach, also sagen wir so, es ist wie ein richtig guter Espresso nach dem Dessert.
Oh, herrlich. Erstmal
brauchen wir die Straße für dich. Brauchst du eine Pause?
Nee.
Gut.
Ich wollte nur ein bisschen Ruhe gönnen, gerade irgendwie, um das Ding auch ranfestzumachen. Weil das finde ich ja das Schöne bei Musik als auch beim Kochen, diese Emotionalität, die man eben wahnsinnig schnell herstellen kann. Und ich kann die richtigen Gerichte für die richtige Situation greifen. Dann liegt es immer noch an mir, wie ich sie nachher umsetze. Mhm. Und dasselbe kann Musik auch. Mhm. Und ich glaube, das hat doch jeder hat so eine Playlist im Kopf für bestimmte Momente. Weiß noch früher, als man das erste Mal versucht hat zu fummeln. Das erste Mal versucht hat, die Finger in BH zu kriegen. Irgendwie so. Da hat man sich schon spezielle Musik ausgesucht. Also da habe ich jetzt nicht, ich war ja eher so.
Was, Kuschelrock oder was?
Weil es gab ja so Musik früher, gerade wenn du so ein aufstrebender renitenter Jüngling warst, so eine Kombination zwischen Hardrock und Punk, also irgendwas dazwischen sich nicht richtig finden konnte, irgendwie so, da warst du jetzt nicht so der Romantic Guy, so, dann hast du dich ja eher definiert über aggressive Musik. Das hat aber selten funktioniert, wenn du dann mal, ich sag mal, den Yogi-Tee gekocht hast und die Duftkerze deiner Mutter geklaut hast und dann hast du gesagt, okay, was kann ich hören? Da weiß ich nämlich noch, da bin ich an den Platten Schrank meiner Mutter gegangen, weil ich hatte nichts. Ich hatte nichts, was, oder auch bei meiner Schwester, die damals sowas gehört hat wie ABC oder Duran Duran oder auch ABBA. Dann habe ich mich auch verkauft und habe auch solche Musik gehört.
Naja, klar.
Weil ich dachte, das macht
Ziel ist das bisschen,
der Ziel, ne? Ziel war der Weg.
Ja, also wir reden vom Gleichen.
Ja, aber diesmal war das Ziel der Weg.
Nein, das Ziel war der BH. Ja,
genau. Hier, weil wir gerade von diesen Kochheften an der Kasse passende Mail von einem Hörer ganz gut. Eine Frage, die mich brennend interessiert. Ja. Wie viel Zeit verbringt uns Tim damit? Gastrozeitschriften, Kochbücher beziehungsweise ähnliche Medien über Kollegen und Kolleginnen zu konsumieren, um sich auf dem Laufenden zu halten. Machst du sowas?
Also früher sehr stark, sehr viel. Also ich habe immer mal Bücher, ich habe immer Bücher nach dem Cover ausgesucht und habe mir dann kurz reingeguckt, Themen, die mich vielleicht interessiert haben oder von denen ich keine Ahnung hatte. Zum Beispiel Levante-Küche ist ja ein Megatrend. Das ist diese Couscous-Israel-Küche von, oh Gott, wie heißt er?
Salton Silver.
Nee, der andere Jamie Oliver aus England. Jamie ist ja der Italiener und
ganz klar.
Jeder hat so ein Buch. Karotte mit Kreuzkümmel, rote Beete mit Ziegenkäse, diese Couscous, wie heißt denn der?
Ich gucke. Du musst jetzt überbrücken. Jetzt musst dein Showtalent hier.
Das habe ich mir dann angeguckt und dann habe ich gedacht, na, am Ende des Tages sind es dieselben 10 Rezepte auf 7 Bücher verteilt. Also das ist dann einfach anders fotografiert, mal ein bisschen, mal mit Kindern, mal ohne, mal ein bisschen Garten, mal ein bisschen das. So richtig, ich glaube ja nicht an die zigtausend Variationen von Kochbüchern. Ich glaube an 10, 20 gute Rezepte, aber ich glaube auch an Inspiration.
Also wir wollen doch mal ehrlich sein. Wir haben auch viele Kochbücher daheim. Wir haben uns gefreut über Kochbücher, die uns Zimmerfreigäste geschenkt haben. Wir haben uns gefreut über Kochbücher, die uns selber gekauft haben. Es gibt viele Kollegen von dir, bei denen wir regelmäßig auf Tournee eingeladen wurden und werden, weil sie uns, also wurden als damals vor Corona.
Ja.
Und dann war oft auch noch, hieß es auch noch, kommt, nehmt, Jungs, nehmt mit. Ja. Alfons ist ein großer Verteiler seiner.
Absolut.
Das hat ihn wahrscheinlich auch, das hat ihn wahrscheinlich auch ruiniert. Aber, nein, im Ernst. Also, sehr großzügig, sehr, sehr freundlich, ganz toll. Und diese Bücher sind wunderbar. Und auch selbst die alten von Alfred Biolek und so weiter. Das macht unglaublich Spaß, sie zu lesen, zu gucken und zu machen. Aber wie viel Prozent kochen wir nach? Ich kann jetzt zum Beispiel ein Buch, der große Uecker zum Beispiel.
Ja.
Das ist ein richtiges Kochbuch zum Kochen. Ja, das ist für uns völlig aus dem Leim gegangen schon, weil wir seinen Löffel Lamm irgendwie und ich weiß nicht, was diese berühmten an seinem, muss ich das nicht erklären. Ja. So, das ist ein, für die Hörer, das ist ein ehemaliger Sternredakteur, der quasi als Amateur angefangen hat zu kochen, darüber eine Kolumne hatte und der hat zu seiner Zeit das Kochgebaren der Hausfrauen revolutioniert, muss man so sagen. Und das Buch gibt's immer noch, Gott sei Dank. Und ja, aber diese anderen Bücher, die eben mehr so auf als Coffee Table Books angelegt
sind. Absolut.
Sind toll. Es ist alles daran ist toll. Nur ich möchte wissen, wie viele Leute das wirklich nachkochen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in meiner Zielgruppe, in meiner Fanbase viele Leute gibt. Also ein eingeschränkter Bereich.
Kommen auch noch Tänzerinnen.
Oha. Tim, gerade so schnell hält er die Schnauze da.
Hier wird gerade, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine große Box reingetragen von zwei muskulösen Fachkräften.
Gut, da keine Kamera dabei ist, bin ich entspannt.
Diese Box lässt keine, vermuten, dass Kulinarisches da, drin ist.
Oh, ich
es sei denn, es springt eine Tänzerin.
Nee, aber Gott sei Dank, das kann ich. Also ich muss ja ganz kurz mal, das ist in dem Moment, ich muss jetzt eine Pause machen, weil ich gerade übelstes Tourette im Hals hatte.
Ja.
Übelstes,
also ich muss ganz kurz,
also fern von jeglicher politischen Korrektheit.
Ich muss die Erklärung von Götz noch
präzisieren. Nee, das kannst du machen, wenn ich weg bin, weil ich muss kurz durchatmen.
Na, da scheint dir was drin zu sein. Das musst du dir angucken. Also es ist die typische Kitchen Impossible Box, die just in diesem Moment eingetragen wird. Und ich bin,
die normalerweise bei mir kommentiert wird mit ihr dreckigen Scheißhausfotzen, ihr verdammten Arschlochficker.
Ja, ich schreibe eben mit.
Ihr Bumsbirnen, ihr
asozialen, ihr zukünftigen
Hartz-IV-Empfänger.
Ihr Bumsbirnen,
ihr dreckigen,
was war das nochmal?
Fotzen.
V oder F, schreibt das mit F oder mit V.
Ihr Ficker, ihr Assis, ihr sozial verkrüppeltes Dreckspack.
Nein,
ihr,
dann, ich nehme nee, das, ihr seht so nett aus. Jungs.
Normalerweise, wenn die Box serviert wird, dann habe ich ein Momentum wie Sprühstuhl. Ach,
ich liebe es.
So, das piepen wir alles. Ne? Schneiden wir nicht immer piep, piep, piep.
Nein.
Hier wird nichts gepiept.
Ist doch keine Piepshow hier.
Also, und wenn das in meinem engeren Umfeld kommt, also sprich Freunde, Mitarbeiter, Familie oder eben auch private Situationen wie diese, weil ich empfinde es als privat, auch wenn viele Menschen zuhören. Und jetzt stehen da zwei Hackfressen mit einem dummen Grinsen, wo mir so dermaßen die Faust juckt, dass ich direkt reinhauen möchte. Und ich ganz gerade die ganze Zeit den Strafenkatalog durchgehe.
Ja.
Und den einzigen Vorteil, den sie gerade haben, ist, dass wir eine sehr angespannte Personalsituation in der Gastronomie haben. Ich kann die noch nicht mehr rausschmeißen. Ich kann noch nicht mehr richtig gar nichts.
Ich finde euch gut.
Weil wenn die sagen... Also ich muss jetzt vorsichtig sein. Hey, tolle Überraschung, ist euch richtig gut gelungen, Jungs. Ey. Hoffentlich ist da was Leckeres drin.
Erzähl doch mal, von wem redest du denn überhaupt? Wer steht denn da?
Zwei Spacken.
Ja.
Was? Alex Höger, der kocht in Zukunft im Kaufhaus in München. Und Simon von Kaufland. Ja. Nee, Simon und der Küchenchef aus der Bullerei, mit denen ich eigentlich im Kombinat Großes vorhatte. Aber diese jungen Spritzer wissen einfach nichts mit ihrem Leben anzufangen und haben verlernt, den großen Meistern wirklich zuzuhören und an der richtigen Stelle auch ein bisschen Vertrauen zu schenken.
Glaube ich auch nicht.
Und wir, also es ist der eigentliche Kopf von also der Bollerei.
Wir haben Kulinarik bringen lassen und vielleicht wollt ihr es einfach öffnen und gucken.
Aber ihr Kackvögel, warum Kitchen Impossible? Was soll das?
Das, was gerade passiert
ist. Ist nicht witzig. Ist genauso wenig witzig. Wie lange machen wir den Kram jetzt hier?
Wir sind im vierten Jahr.
Genauso wenig wie die Flachwitze von Sebastian.
Das ist Dankeschön, das ist so nicht richtig.
Wie mein richtiges Gericht ist das fantastisch. Das war kein Flachwitz.
Hier.
Tim kennt auch die Definition des Flachwitzes nicht. Ich habe gelesen, dass Götz Alsmann die österreichische Küche liebt.
Ja.
Und deswegen haben wir...
Das ist aber nicht Österreich.
Auf Österreich ist überall.
Ja. Erzähl doch mal, was haben wir denn da?
Das eine Mal haben wir die Knödel, die wir aktuell bei uns auf der Karte haben. In drei Variationen. Natürlich geklaut von Tims Rezept.
Na klar. Der wiederum geklaut hat. Oh Gott, wie hieß das?
Haben wir Besteck?
In Tirol, Südtirol. Das Knödeltries.
Aber die habe ich aus den Büchern.
Jetzt ist jetzt keine Zeit zu beichten.
Egal. Nee, man holt sich Inspiration.
Wir brauchen ein bisschen Besteck, bitte.
Haben wir Besteck?
Wie gesagt, das eine ist ein Spinatknödel, das eine ist ein rote Beete-Knödel, das andere ist ein Käseknödel mit Appenzeller-Käse und Comté.
Ja.
Darunter frischer Spinat in der Velouté mit Nussbutter.
Bin ich hier der Einzige, der das zu essen kriegt?
Ja, du bist ja auch der einzige Gast.
Bergkäse aus dem Allgäu.
So, und das andere?
Der war nicht schlecht.
Mit Rotkarnieren und selber gemachtes.
Sensationell.
Aus Filoteig mit Cashewcreme.
Ich glaube, das ist der schönste Tag in meinem Leben.
Er hasst uns, also wir kriegen
nur nicht in eurem Leben natürlich.
Ich hasse euch so naheliegend irgendwie so. Übrigens, findet ihr das nicht ein Wahnsinn? Jetzt mal alle, auch ihr beiden Bumsbirnen. Ist das nicht wahnsinnig nervig, wenn man erstmal erklärt bekommt, was auf dem Teller ist? Ist es nicht einfach nur dreierlei vom Knödel und Rotgarnelen mit? Was?
Rettig.
Dankeschön.
Ja, aber Moment, briefst du deinen Angestellten und Angestellten nicht genau so, dass sie dem Gast auch...
Nein, das habe ich Angestelltinnen gesagt.
Ja, ich habe selber bemerkt, aber ja, ich habe das gesagt und an der Stelle stehe ich auch dazu, weil sonst gibt es natürlich wieder Haue von unseren Zuhörern und Zuhörern.
Das Wort gibt es nicht.
Ja, das ist doch egal, das merken die doch nicht. Ich habe gegendert, das ist das Einzige, wo zählt, sagt
Frank. Ich war neulich, habe ich einen Sessel neu polstern lassen. Ja. War ich bei der Polsterei und da stand oben drüber Polstermöbel und Auto-Innenausstattung. Da habe ich, ihn gefragt, wieso er das Sternchen vergessen hat in der Schilderung. Und da guckte er mich an und sagte, Sie sind heute schon der Vierte.
Aber schmeckst du denn jetzt schon?
Was ist das mit der Soße? Da ist dieses Zitronige.
Limette.
Ja, fantastisch. Also die Soße, aber dieses Limetten-Ding. Sehr, sehr gut. Ihr solltet das beruflich machen. Oh,
also ich kann in...
Ich muss hier die Analyse erweitern. Ich komme wieder, wenn irgendwas passiert.
Ich habe keine Lust auf Analyse, ich will das essen.
So, dann gönnt ihr das jetzt mal schön zu essen.
Und meine Frau hat noch, bevor ich nach Hamburg fuhr, gesagt, wollen wir noch ein paar Brote einpacken? Ich sage, ich kriege bestimmt was zu essen.
Ja, natürlich.
Der Druck der Köche, verschränkte Arme. Ist ein bisschen mit Limette, haben wir das
gemacht. Boah, der Chef ist rausgegangen, aber seine Fachkräfte, also eine Top-Spitzen, super Fachkräfte, gucken mir beim Essen zu. Das macht mich normalerweise, hätte mich nervös gemacht, hätte ich nicht 20 Jahre zimmerfrei hinter mir.
Und was ist das Zweite gewesen, Simon, was ihr hier reingetragen habt?
Es ist ein Krustentiertart.
Eine Krustentiertart.
Aber in kalt, das ist nicht gebacken, sondern das ist einfach ein Filoteig, den wir ja blind backen.
Ja.
Und danach habe ich mit der Ceviche.
Blindbacken heißt auf Deutsch?
Dass es nur der Teig gebacken wird, ohne Füllung. Und
ah ja, alles klar.
Und dann kommt ein Ceviche von der Rohkanäle mit.
So, und die Affinität zur österreichischen Küche kommt woher, Götz?
Die kommt von meiner Mutter. Meine Mutter ist...
wir machen einen Abflug.
Gehörte...
Danke,
Freunde. Ihr seid phänomenal, ganz großartig. Super.
Ja. Hier drin ist heiß.
Ja, das stimmt.
Also meine Mutter stammt aus dem deutschsprachigen Teil Jugoslawiens. Und dort wurde, also diese Altösterreicher halt. Und dort wurde viel österreichisch-ungarische Küche gepflegt. Und sie kam mit als Teenager in den Kriegswirren nach Deutschland und hat eben das so nachgekocht. Mein Großvater, mein früh verwitweter Großvater, hatte noch eine Berliner Köchin geheiratet, so dass ich eigentlich so großelterlicherseits mit so einer eigenartigen Mixtur aus Berliner und Vojvodiner Küche aufgewachsen bin. Mhm. Und deswegen gab es immer diesen österreichischen Zug Tafelspitz und solche Dinge, ja.
Aber dann ganz also ganz klassisch in der österreichischen Kulinarik verhaftet oder auch experimentell? Also irgendwelche Dinge, die...
Naja, es war schon mehr Balkan im Spiel. Also es war schon engagiert gewürzt, würde ich mal sagen. Ja, und dazu hörten wir Tamburica-Musik und dann war es so ein bisschen wie auf dem Balkan.
Das heißt, bei euch ist Musik beim Essen oder wurde gesprochen beim Essen? Weil...
Es wurde laut Musik gehört und noch lauter darüber gesprochen, damit man sich verstand.
Aber das war völlig in Ordnung.
Völlig.
Also und
Fernsehgucken war verboten,
ja?
Aber Musik hören. Trinken? Mein Vater war immer der DJ.
Und trinken?
Nicht so sehr. Also das sonntags wohl. Aber sonst, wir haben noch nicht mal Wasser getrunken zum Essen.
Ja, das meine ich, weil es gibt es gibt wirklich viele Familien, wo, also höre ich immer wieder, wo beim Essen nicht getrunken wird. Also damit meine ich kein Alkohol, sondern eben Tim setz dich. Es ist auch dein Podcast.
Ja, auch bei uns zu Hause. Also.
Auf wen?
Ja?
Auf wen?
Auf euch alle.
Wieso?
Ja. Aber ich kann doch nichts dafür.
Nein, du ja nicht.
Ich habe doch nichts gemacht. Dafür.
Nein, aber
also
nochmal,
wirklich.
Das ist ja wirklich so, also man kriegt es ja
vielleicht
nicht.
Aber ich bin erstaunt, ich habe das erste Mal gesehen, tatsächlich, dein Gesichtsausdruck war wirklich so,
ja, dein Gesichtsausdruck erinnert mich an meinen Gesichtsausdruck, als ich in Luckenwalde im Stadttheater reingelegt wurde von Verstehen Sie Spaß. Und meine ganze Band wusste Bescheid und ich natürlich nicht.
Das hast du doch mitgekriegt.
Nein, nichts.
Ernsthaft
nichts,
nicht?
Nichts.
Hast du es mitgekriegt? Obwohl, bei dir war, glaube ich, ein Spiegel, ne? Bei dir war ein überdimensional großer Spiegel in einer Schülerküche.
Ich habe definitiv nichts mitgekriegt. Das war so gut gemacht. Und vor allen Dingen, einer meiner Musiker, Markus Paslik, ist ein top-beschäftigter auch Autor fürs Fernsehen. Er war lange Jahre der oberste Witzeschreiber für Harald Schmidt und so weiter. Und der ist natürlich mit allen Fernsehwassern gewaschen. Und er wusste, dass auch ich mit einigen Fernsehwassern gewaschen bin. Und der hat die tatsächlich dann noch intim beraten vorher. Nee, das geht nicht, das merkt er. So geht's nicht. So müssen wir was machen. So und so und so und so. Und das war absolut wasserdicht.
Und was war die Quintessenz? Also was haben Sie gemacht? Das
die haben mich eingeschlossen in meiner Garderobe. Und mit Ratten zusammen.
mit Ratten
zusammen. Und Markus zusammen, der aber studierter Zoologe ist, der mit den Ratten umgehen konnte.
Ach so.
Und das Allerschärfste war, dass ich noch ein Presseinterview hatte. Was aber auch gefaked war, ohne dass ich das wusste. Ja. Und ich kriegte zwischendurch immer Anrufe von meiner Managerin. Ich sollte doch jetzt endlich, der wartet halt beim Pförtner auf mich. Und ich kam nicht aus dieser Bude raus. Hinterher hat sich herausgestellt, meine Managerin saß genau im Stockwerk unter mir. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit angerufen.
Aber ich könnte, ohne dir zu nahe zu treten, Götz, ich habe es nicht gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass du dann leicht...
Ich habe einen Hals gekriegt, der war dicker als der Hals von Tim Melzer.
Wie ist das? Man hört ja dann oftmals auch schon meistens nach dem Ableben auch mal so die eine oder andere Geschichte über die Zusammenarbeit. Ich weiß ganz genau, was bei mir erzählt wird. Erzähle ich nicht, weil ich lebe noch.
Mhm. Wovon redest du jetzt?
Ich lebe auch noch.
Wie Menschen hinter den Kulissen sind. Also bei Rudi Carrell ist ein Gerücht, das ich gehört habe. Ich habe ja nie mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ich habe ihn erleben dürfen, aber nicht zusammenarbeiten. Was auch Quatsch ist, ich bin Koch und er ist halt ein Entertainer und Showmaster. Dass er sehr verbissen war. Dass er sehr, sehr streng, sehr akribisch in der Vorbereitung und auch humorbefreit und auch, ich glaube, dem weiblichen Geschlecht relativ patriarchisch gegenüber aufgetreten ist. Das ist so eine Gerüchteküche. Mhm. So. Aber ne, also das war halt jemand, der hatte Ehrgeiz. Mhm. Wie ist es bei dir? Was ist so dein Arschloch-Moment?
Ich hatte immer sehr viel Ehrgeiz. Mhm. Mein ganzes Leben lang. Mhm. Das heißt ja immer, die Triebfedern sind Ruhm und Reichtum. Mhm. Ich wollte Ruhm und Reichtum.
Ja.
Aber ich hatte noch eine dritte Triebfeder. Das mag ich. Ich fand es richtig, nach meiner Jugend und nach der sehr großen selbstlosen Förderung durch meine Eltern und so weiter, fand ich auch eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung.
Mhm.
Gut, wo heute sehr modern ist zu sagen, ist mir alles scheißegal.
Ja.
Das war mir überhaupt nicht scheißegal. Und das waren diese Triebfedern. Ansonsten beim Arbeiten. Also ich glaube, dass ich, wenn ich meinen Musikern neue Arrangements vorsetze, von mir geschriebene neue Noten für ein neues Projekt, dass ich hypernervös bin, unerträglich nervös bin, dass meine Musiker sagen, Junge, entspann dich, du machst das schon so lange, das wird sicherlich irgendwie gut sein. Und wenn nicht, dann werden wir vielleicht mal ein Gläschen Wein drüber sprechen. Aber also das ist das, also sehr nervös. Im Fernsehen aber war ich nie nervös. Mhm. Und ich glaube, ich bin den Leuten eher durch meine gute Laune auf die Nerven gegangen, weil ich immer noch Witze erzählt habe.
Aber dieses Ehrgeiz-Ding ist natürlich auch bei Zimmerfrei immer wieder durchgekommen, ne?
Also ich wechsle
bei
jedem jetzt gerade von den Knödeln zu der.
Bei jedem Spiel.
Mir
und während
hat.
Du von dem einen zum anderen wechselst, wechsle ich hierzu.
Essen und Winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, 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 ganz hervorragend.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Essen oder Winken. Tim, Götz, heute im Angebot Hirn und Graupen. Essen oder Winken?
Winken, wegwinken.
Beides?
Beides.
Tim?
Hirn und Graupen?
Hirn und Graupen.
Dann kriege ich nicht runter.
Beides lecker?
Nein. Schreib mal, also erzähl mal, was Graupen sind.
Bitte?
Das ist eine Art Getreide, was eigentlich als typisches Nachkriegsessen galt. Meine Großmutter erlebt eine Renaissance schon seit 20 Jahren, wird als regionales, neudeutsches Produkt empfunden, irgendwie um eine gewisse Bodenständigkeit darzustellen und zu sagen, wir können auch Risotto. habe ich meiner Oma mal gekocht und die war so, was soll das? Die Zeiten sind lange vorbei, dass ich das essen muss.
Das ist mit gesenktem Haupt aus der Küche getackt.
Weil ich dachte, ich sei innovativ, indem ich die Tradition aufrechthalte. Und meine Oma meinte ganz klar, also die Tradition können wir ganz schnell beerdigen. Mhm. Das müssen wir nicht mehr haben. Bitte nicht.
Und hoch soll sie leben.
Und von welchem Hirn redet der bevollmundete Götz Alsmann, wenn er davon redet, dass er Hirn nicht mag?
Na, ich war immer ein Freund von Innereien, Nierchen, Herz, also gerne gegessen, Leber. Aber Hirn, ich finde es einfach ekelhaft. Genau wie Karnickel kriege ich auch nicht runter. Es gibt so Sachen, es gibt so Urerlebnisse. Ich glaube, der Fehler war, dass ich Hirn vor seiner Verarbeitung gesehen habe, in der Küche meiner Mutter. Und wenn ich Karnickel da sehe, das kommt mir immer vor wie Kannibalismus.
Also ich sag mal so, im Sinne der Nose-to-Tail-Bewegung auch hören, ja. Und wenn man es schafft, den Kopf auszuschalten, dann ist das auch...
Aha, gutes Wortspiel.
Dankeschön. es gibt so eine kleine Phase, glaube ich, im Leben eines jeden Jugendlichen. Deshalb ist das Internet auch echt kacke. Ich weiß noch, wir hatten früher Videokassetten auf dem Schulhof, die heiß gehandelt worden sind.
Und auch die Cover.
Die Cover, aber es gibt so, da hatte jemand eine Kopie eines Videos und das wurde dann über Monate auf dem Schulhof immer wieder verteilt. Und derjenige, der es kaputt gemacht hat, der war dann auch geächtet und zunächst ein Party nicht eingeladen.
Recht.
Und es gab eine Videokassette, die hieß Gesichter des Todes. Stimmt. Der vermeintliche Snuff-Momente von...
Rotten.com auf VHS?
Von
echt, sowas gibt's?
Ja. Gesichter des Todes, wo vermeintliche Snuff-Videos mit Unfällen und Todes... Situationen dargestellt worden sind, schlechte Qualitäten etc. Mhm. Und unter anderem gab es ein Video von einer Ebene, wo eben Affenhirn gegessen worden ist und das wurde aus dem Schädel eines lebenden Affen gelöffelt. Also man hat ihm sozusagen gelöffelt.
Aber
so, das ist natürlich barbarisch und tierquälerisch, ohne Wenn und Aber, wobei generell Fleischkonsum, wenn man genau drüber nachdenkt. Ah, lange Rede, kurzer
Sinn. Bitte, das wollen wir doch jetzt nicht machen.
Das so, wollen wir nicht.
Also klassisch Hirn, gut durchgekocht, hat eine angenehme, cremige, fettige Konsistenz. Mhm. Wenn, ich habe aber auch schon mal fast auf den Tisch gekotzt, unmittelbar in einem 3-Sterne-Restaurant von Ferran Adria, damals im El Bulli, wo ein 48 Stunden lang gegartes Hasenhirn auf 37, also knapp über Fiebertemperatur gestocktes Hirn hingelegt wurde und dann hast du es gegessen und dann hattest du diese breiige Masse und ich habe es noch aus Höflichkeit versucht zu schlucken. Und in dem Moment, wo es...
Den Satz habe ich schon oft gehört.
Ja, aus Höflichkeit. Und in dem Moment, wo es gerade, ich sag mal so, den Kehlkopf passiert hat, wollte es auch schon wieder raus und ich habe es noch in die Serviette geschickt.
Aber kannst du verstehen, dass Götz diese zwei Dinge...
Nochmal, wenn man was nicht mag, mag man was nicht. Das braucht man nicht erklären.
Und ich mag eigentlich alles. Das ist das Verrückte. Ich gebe allen gerne eine Chance. Aber das sind so, diese Graupen, muss ich sagen, das ist genauso, das hatte meine Mutter irgendwann mal gekocht, das war gar nicht Teil unseres Speiseplans, aber irgendwann gab es bei ihr auch so eine Nostalgie, das haben wir doch damals immer so gerne gegessen, erste und letzte Mal. Und mit dem Karnickel, das ist auch so eine Sache, aber diese Hirngeschichte, ich glaube, ich konnte den Kopf nicht ausschalten. Es ist mir einfach nicht gelungen.
Ich kann jetzt zum Beispiel einen Krieg anzetteln, relativ einfach, dass ich sage, hätte ich meine erste Pasta in Italien gegessen, wäre ich nie Nudelfreund geworden, weil ich Nudeln al dente richtig scheiße finde.
Bis heute?
Boah, ich tue mich schon sehr schwer. Intellektuell kann ich mich einschalten, aber ich mag das schon lieber, wenn die ein bisschen... normaler sind. Also
in Russland werden die so
gewesen. Aber
bei meiner Mutter waren die Nudeln mehr so eine breiige Masse.
Also man muss nicht übertreiben, es muss nicht gleich
das in die Milch so beginnen. Das war bei Tims immer der Fisch, ne? Eher eine breiige
Masse. Ich weiß es gerade nicht, ob das jetzt rüberkommt, aber Götz sagte ja gerade, er sei angeblicher Perfektionist und er bereitet sich akribisch vor auf bestimmte Momente oder zumindest wird das in seiner...
Deswegen bist du rausgegangen, du hast irgendwas aus meiner Vergangenheit gesucht.
Nee, ich habe was aus unserer Vergangenheit gesucht, denn wir haben ja eine lange Reihe schon von gemeinsamen Auftritten. Und ich habe insgesamt mich dreimal in der Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preisgegeben, zweimal an deiner Seite. Einmal,
immer frei.
Einmal wird hier, wo nee, Facebook ist es nicht, das will ich nicht.
Ah, du hast gesungen, I'm waiting for my man.
Soll ich sie hier suchen, Tim?
Nee, ich hatte es doch eben gerade schon da. Ich weiß nur nicht, wie man...
Und aber die Junge mit dem Tüdelband hast du gesungen bei Zimmerfrei, das weiß ich
nicht. Ja, pass auf, ich so gefährlich optische Cookies erlauben, ja, ich erlaube alles so. Mal gucken, ob das jetzt kommt.
Bist du das? Nein.
Nein, aber Schöneberger.
Ja, das merkt man sofort.
Haben wir da zusammen?
Sieht so aus.
Ach, stimmt. Und die dumme Kuh konnte richtig geil singen.
Entschuldige mal, wie sprichst du von dieser fantastischen Alleskönnerin?
Das bin ich.
Ah, Get Rhythm.
Guter Song.
Alte Johnny Cash Nummer.
Aber das war, so schlecht war das.
Doch,
war
das, so das ist, war das, mal, das ist
was
ja
hattest auch, du denn schon alles getrunken zu dem Zeitpunkt?
Nein, danke. Also, nicht.
Das war die Sendung einfach als mit meiner Band. Da haben wir wirklich immer so monothematische Sachen gehabt und hatten 5-6 Gäste. Und jeder musste was mit der Band machen. Am Schluss hatten wir eine große gemeinsame Nummer. Und Tim hat sich aus... Nee, Waiting for My Man hast nicht du gesungen. Ich weiß, wer es gesungen hat, aber nicht du.
Wer war's?
Ingo Naujoks war das.
Oh, wow.
Ja, ja. Ich hatte dich mit Ingo Naujoks verwechselt. Aber Get Rhythm fand ich schön. Das war ein Lied, das hat 1955 Johnny Cash für Elvis Presley geschrieben, der es aber nie gesungen hat. Also hat Johnny Cash es selber gesungen. Und das ist einer seiner großen, frühen Klassiker, muss man sagen. Und wir waren durch und dann hat mich Tim gefoppt. Er hat mich, was mit F, der hat mich gefoppt. Der hat nämlich gesagt, das war super, wir machen es nochmal. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich dachte, er will es nochmal machen. Und er sagt, nee, lass mal. Nee. Da hat er mich aufs Glatteis geführt. Dabei war das schön, das war alles im Rhythmus, das war alles prima. Es klang, du hast es mit derselben, sagen wir mal, freundlichen Distanz zum Lied gesungen, die auch Johnny Cash Version auszeichnet.
Das, ja, es hatte einen, ich sag mal, so ein Antigen in der Ausübung dessen. Mhm. Also das ist, habe gerade gestern lange wieder Tom Waits gehört irgendwie, der auch, also wirklich, der mich teilweise sehr berührt. Manchmal kann ich ihn nicht ertragen. Und dann gibt es aber Momente, wo ich ihn wirklich sehr stark höre, wo du auch sagst, so richtig Sinn macht das nicht, weil es nicht im klassischen Sinn der Melodie folgt, was er da veranstaltet. Und ich habe da eben auch mal gegen den Rhythmus sozusagen gesungen, was eine große Kunst ist in dieser Konsequenz.
Allerdings. Tim, du entsinnst dich. Christine Westermann ist ja auch hier bei uns gewesen vor einem halben Jahr oder so. Und da hat sie erzählt, dass sie sich im Schnitt 28 Seiten lang auf Sendungen vorbereitet. Ich habe die Redaktion hat mir erzählt, ich hatte heute 27 Seiten.
Ist das so?
Ja, und Götz hatte ja netterweise eine Lobhudelei auf Christine gesprochen. Ja. Du erinnerst dich.
Ja, erinnere ich mich sehr.
Und wir wissen auch noch, wie bewegt Christine war, ne?
Oh, wir machen Retourkutsche.
Und es gibt natürlich eine Retourkutsche.
Ach, du
und
heilige
Stoße. Ich glaube wirklich, also ich habe sie jetzt ja hier. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nochmal kurz auf Toilette gehen, weil ich glaube, die Lobhudelei ist auch 28 Seiten lang. Die würde jetzt kommen. Götz, bist du bereit?
Ich setze mich nochmal richtig
hin. Ist das nicht immer ein schöner, ich weiß ja, an meinem 50. Geburtstag, da wart ihr ja auch aktiv und hinten raus, sage ich mal so, habe ich die Emotionalität ein bisschen verloren. Ich hatte ja meinen Geburtstag online. Naja, das waren
deine
Podcast-Martinis. Ich weiß, als meine Glückwünsche liefen, da warst du irgendwie total beschäftigt. Ich dachte, jetzt pumpt er sich das Zeug rein, während ich mein Herz ihm zu Füßen
das
lege.
Das ist ganz schlimm, weil ich mit dieser Emotionalität nicht klar kam. Naja, und ich wurde dann richtig tourettig auch aggro dagegen.
Du kamst mit den Apple-Martinis nicht klar.
Das war dadurch gepusht. Aber ja, eben. Ich finde, öffentliche Momente... Wenn andere das mitkriegen, finde ich das sehr schön. Selber mitkriegen mag ich das gar nicht.
Aber worauf willst du jetzt hinaus?
Dass es jetzt ein sehr unangenehmer Moment wird.
Dann tun wir so, als sei die Lobhudelei auf Götz von Christine für dich.
Das macht auch keinen Sinn.
Wieso dann? Hat er eventuell nicht diesen peinlichen Moment?
Ich habe die Augen schon geschlossen.
Also, sind wir soweit?
Wir sind soweit.
Und bitte.
Die ultimative Lobhudelei für Götz Salzmann ist ganz einfach. Genialer Entertainer, brillanter Musiker, guter Kollege. Was man eben so sagt, wenn man nach Götz Alsmann gefragt wird. Who the fuck ist Götz Alsmann? Für mich wird er nämlich immer Götzi Mausi sein. Und für einen wie Götzi Mausi, da macht man keine Lobhudelei. Da macht man eine Liebeserklärung. Ja klar liebt man einen, mit dem man 20 Jahre lang ziemlich viel Zeit verbracht hat, der einen nachmittags bei den Proben zur Sendung relativ oft mit Eierlikör abgefüllt hat. Der es mit seiner rhetorischen Blutgrätsche noch immer geschafft hat, jedes noch so intensive Gespräch mit einem Zimmerfreigast in Klumpatsch zu hauen, in Grund und Boden zu moderieren. Der bei jedem Zimmerfreispiel, ich betone, bei jedem geschummelt hat. Der bei unserer ersten Verabredung 2 Stunden zu spät kam. Es können noch 3 gewesen sein. Und bei unserem ersten privaten Kennenlernabendessen nach dem Hauptgericht eingeschlafen ist. Doch, das ist eine Liebeserklärung. Ich liebe ihn nämlich, weil er so ist, wie er ist. Nicht berechenbar. Immer bereit, irgendwie den Rambo rauszuhängen, wirklich viel Chaos in die Sendung zu bringen. Ein fröhlicher Anarchist, ein Schauter, wie man in Münster sagt. Charmant, meistens eloquent immer. Liebenswürdig, ziemlich bekloppt und stets ein bisschen verwegen. Ich liebe ihn dafür, mit welcher Hingabe er sich während der Sendung einem Sauerbraten widmen konnte und dabei völlig vergessen hatte, dass er in einer Fernsehsendung sitzt und vielleicht mal das eine oder andere Gespräch hätte in Gang bringen können. Ich liebe ihn für diesen einen unanständigen Satz, den er mir 20 Jahre lang jedes Mal bei der Auftritt, den er mir 20 Jahre lang jedes Mal bei der Auftrittsmusik von Zimmerfrei ins Ohr geflüstert hat und über den ich auch nach 20 Jahren immer noch lachen konnte. Ich liebe ihn für die Grandezza, mit der, wie er es formuliert, allerhand Schabernack auf dem Kopf trägt. Ich erinnere mich an eine Sendung, da hat er eine ganze Sendung lang ein Salatsieb auf dem Kopf getragen, weil die Sendung ja ohnehin, also die Sendung nicht, aber die Frisur ohnehin ruiniert war. Und dafür liebe ich ihn auch, dass er eitel war. Ich liebe ihn für die Eleganz, mit der er die edlen Anzüge eines Herrenausstatters aus Münster getragen hat. Und für die Verachtung, die er gegenüber Menschen an den Tag legte, die es wagten, in einer Fernsehsendung ohne Krawatte aufzutreten. Ich liebe ihn auch dafür, weil er in den Proben bei Zimmerfrei ganz oft Cole Porter für mich gespielt hat und er mich dabei ganz oft zu Tränen gerührt hat. Ich liebe ihn, weil er so ist, wie er ist. Götzi Mausi. Genialer Entertainer, brillanter Musiker und ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben.
Toll.
Das war ein Nachtisch, oder?
Ja.
So. Musik.
Da ich überlege gerade.
Ja, weil das kann ja nicht so stimmen. Ich habe gehofft, dass sie was Hübsches sagt, falls sie was sagen sollte. Ja. Aber dass das so schön ist, das hatte ich nicht gedacht.
Das Schöne ist irgendwie so, Götz müsste jetzt aushalten, wenn ich jetzt Pipi Kaka Aa sagen würde, weil er wirklich, und das ist so ein Moment, Christine hat es immer wieder geschafft, kleine besondere Momente innerhalb eines Fernsehstudios zu kreieren, ja, mit dem Bewusstsein. Du hast eben gerade noch barfuß mit den Füßen eine Pizza belegt und oben redest du auf einmal in diesem kleinen Zimmerchen, was da mehr hergeht. Hast du wirklich auf eine magische Art und Weise hier, so, hat sie Momente kreiert, an denen Lanz bis heute immer noch schraubt. Also diese kleine Intimität des Zulassens, des Öffnens.
Das ist die Westermann-Kunst. Ja. Also das ist, und ich glaube auch, also ich bin auch ganz, ganz gerührt von Laudatio. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das alles bei ihr Berechnung war. Ich meine, sie wird schon grundsätzlich einen Plan haben und eine Taktik, aber ich glaube, ganz viel davon ist wirklich einfach Westermann. Ach, das ist einfach eine Persönlichkeit, die dieser Sendung so sehr ihren Stempel aufgeprägt hat. Und das war dieses Zusammenwirken, wie sie das gemacht hat und vielleicht auch, wie ich das gemacht habe mit der Musik und mit den Spielen und so weiter. Das war eine einmalige Sache. Natürlich hat der Sender, dem die Rechte zu Zimmerfrei gehören, das Recht, das nochmal wieder aufzulegen. Aber ich glaube einfach, so wird es nie wieder sein.
Nee, nie wieder.
Aber also, wer glaubt das? Ne? Also,
aber in dem Moment, und ich weiß noch, wie wir da oben saßen irgendwie und ganz kurz über eine Phase meines Lebens gesprochen haben und eigentlich so ein ganz kurzer Moment war, wo alle sagten, oh, das war jetzt aber schön, und dann kam Götz. Bretterte dazwischen mit der nächsten Anmoderation. Keine Ahnung, wo man sich Penisnasen aufsetzen musste, um in keine Ahnung, Kokosnuss-Toiletten zu pinkeln. Oder ja. Das war ja da dieser Irrsinn, dieser Wahnsinn. Das, also ich glaube, dass Zimmerfrei eine der häufigsten kopierten oder respektive als Inspiration empfundenen Sendungen
Zweiteres auf alle Fälle
überhaupt sind.
Ja.
Also so oft fällt das Wort Zimmerfrei. Ja. Zimmerfrei. Weil es hatte diesen Grad zwischen Klassenparty, Intimität, Größenwahn, kompletten Warum? Ja. Moment, also was, wieso?
Was will uns der Dichter damit sagen? Also
ich kann mich nur an das Spiel erinnern, als du da warst, wo du und Christine in diesem riesengroßen Kochkostüm gesteckt habt.
Ja.
Aber also in einer Kochhose.
In einem einzigen
Kochkostüm. Ja, alle drei, genau.
Ja, ja, ja.
Aber es waren halt großartige Momente und ganz, ganz, ganz toll. Sehr schön. Historie, Geschichte.
Erzähl mal, hier ist gerade was reingebracht worden.
Wieso soll ich das erzählen? Du hast das alles
aber organisiert. Es ist doch dein Eierlikör, wofür die Bullerei, eigentlich ist die Bullerei ja nicht für ihre Kulinarik in erster Linie, sondern vor allem für den Eierlikör.
Wir haben mit der Band mal gefrühstückt, aber du warst irgendwie nicht da und der Eierlikör hat uns dann über diese Trauer hinweggeholt.
Der Bullerei Eierlikör ist schon was Bullerei ganz Besonderes, oder?
Schon grundsätzlich falsch.
Also was das Matthias Winkler Rezept von der Sachertorte ist, übrigens, der Podcast kommt sehr gut an.
Ist das so?
Ja.
Oh, schön.
Sehr gut. Ist ja wohl das Geheimrezept deines Eierlikörs.
Richtig.
Und den haben wir jetzt hier reingetragen, weil das Thema Eierlikör fing ja eben auch hing ja hier kurz. Und wir haben natürlich auch noch ein bisschen
Marille.
Ach,
von dem guten alten Reisebauer.
Guter Gott.
Was präferierst du?
Ich würde auf jeden Fall erstmal deinen Eierlikör
trinken. Ah, sehr schön.
Der ist aber auch gut.
Ist auch wirklich hausgemacht. Deshalb auch noch nicht in den Supermarktregalen dieser Nation zu finden. Aber ich arbeite
dran. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Ich glaube sogar, es ist in einer Wasserflasche abgefüllt. Ist in einer Wasserflasche abgefüllt. Herrlich.
Das Wasser ist aber raus.
Herrlich.
Oh. Ist gut. Gute Konsistenz. Der ist gut.
Ist ein bisschen wie Vanillepudding mit Alkohol.
Warte ganz kurz.
Mm.
Ja, ist gut.
Also nach meiner koronösen Zeit, die ich hatte, ist Gott sei Dank der Geruchssinn nicht flöten gegangen. Sodass ich...
Ja, ist nachgebessert worden.
Wieso? War da was?
Ja, eine Zeit lang war mir ein Ticken zu wenig sprittig. Ich weiß nicht, ob
der Nachgang ist ein bisschen sprittig.
Nee, aber es muss ja.
Ja,
also
jetzt
aber,
ist er wieder ein bisschen sprittig. Mm. Also zimmerfrei hat sich natürlich.
Ich glaube, heute Abend bade ich drin.
Zimmerfrei hat sich natürlich nicht durch.
Ich habe die ganze Zeit. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mache.
Sprich du.
Aber ich möchte die ganze Zeit in Wackelpeter baden.
Oh.
Mm. Ich habe irgendwie so gerade wieder so eine Wackelpeter-Phase und habe jetzt in allen Varianten die Instant-Variante, die Koch-Variante, die fertige Variante und muss sagen, jede einzelne schmeckt anders, was mich ein bisschen nervt. Und
welche Farbe?
Grün.
Natürlich,
Grün.
Waldmeister.
Ich bedanke mich jetzt schon bei allen Schweinen, die mir irgendwelche Nachrichten schicken, dass sie dich sehr gerne bei sich zu Hause in Wackelpeter baden möchten.
Ja, aber so einen großen Pool, wo du dich dann einfach so reinlegst und dann so ein bisschen auch dich ein bisschen in Badewasser trinkst. Und
aber also, was machst du denn dann damit? Isst du den komplett?
Nein, es geht nur um das Gefühl. Kennst du das nicht früher mal irgendwie so?
Mit Vanillesoße?
Nee, ohne.
Ohne?
Nee, aber das Gefühl.
Ja, war schon gut.
Ja, ist sehr gut. Und dazu muss ich übrigens sagen, ich empfinde leider den industriell gefertigten Wackelpeter in der Konsistenz besser als den man zu Hause
mit Gelatine.
Gelatine. Gelatine ohne N.
Ach wirklich? Ich schwöre dir, heute haben ganz viele was gelernt. Das haben die wenigsten.
Aber man kann Gelatine sehr galant essen.
Das kann man auch sehr gut. Nee, aber diese ich habe ja eine Zahnlücke und diese Slitch-Konsistenz, da wo man praktisch was im Mund nimmt und durch die Zahnlücke hin und her pfeift.
Sie mit Paul Kuhl übrigens gemeinsam.
Der viele glückliche und kreative Menschen haben eine Zahnlücke, ist mir mal aufgefallen.
Wem sagst du das?
Ich habe auch eine.
Ja? Und das ist leider bei dem Fertigen aus dem Becher am besten.
Tatsächlich. Und den gibt es ja auch noch mit Vanillesoße zum Rüberklappen.
Ist der ist aber schon anders.
Ja.
Der schmeckt schon anders.
Finde ich auch eine blöde Idee.
Also zimmerfrei hat natürlich in allererster Linie von den Moderatoren Christine und Götz gelebt. So viel ist klar. Dann natürlich von all den Gästen, an vorderster Front natürlich Tim Melzer.
Ich glaube wirklich, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich habe wenig erreicht in meinem Leben, aber ich glaube... Früher war mal Verona Poth oder wie sie früher? Feldbusch. Und Boris Becker waren der Gradmesser, wer am häufigsten in einer Talkshow war. Das waren die meist eingeladen, lange vor
Boris
unserem,
Becker, ja?
Ja, ja.
Also Verona Poth auf alle Fälle, ja?
Bei Kerner und Lanz. Das waren ja die einzigen Talkshows irgendwie so. Und da gab es
Ich war zeitweilig, glaube ich, der zweithäufigste Kerner-Gast, aber hinter Verona Poth, ja.
Du?
Ja, ja.
Siehst du?
So. Und bei Zimmerfrei war es ja überhaupt ein Ritterschlag dabei zu sein. Und dann gab es den Moment, es gab eine kleine Staffel, glaube ich, wo ihr wieder eingeladen habt.
Nach 10 oder 15 Jahren haben wir gesagt, wir laden wieder ein. Das hat vorher gab es immer galt immer nur die Maxime einmal. Und dann gab es zwischendurch, wenn wir jemanden besonders lieb hatten, noch die Methode, dass wir ihn als Cameo-Gast für ein Spiel oder sowas eingeladen haben. Da war Tim auch am Start.
Spiele, und hat das die Redaktion bestimmte Hintergrundberichte.
Genau.
Ich habe mich überall reingelegt.
Und hat das die Redaktion vorgeschlagen oder war das Christina?
Nee, das war eine Idee der Redaktion, tatsächlich.
Okay. Aber Tim war da immer beliebt, oder was?
Tim
bei Thomas Gottschalk ja nicht so.
Tim war ja, das kenne ich nicht die Geschichte, aber bei uns war Tim einfach ein fantastischer Gast. und jemand vor allen Dingen, der sich auf Christine und mich und Zimmerfrei voll eingelassen hat.
Ja.
Und wir hatten einfach nur Spaß. Ich weiß noch, deine Garderobe, also die Garderobe, das Gast war immer direkt neben meiner Garderobe. Mhm. Und dann kam ich meist schon mit dem Eröffnungschampagner in die Nachbargarderobe. Und dann haben wir gesagt, wenn es das nicht ist, wir haben noch was anderes. Mhm. Und dann gab es Warming-up, 20 Minuten, haben wir den Gast hinter der Bühne in den 20 Minuten auch schon massiv abgefüllt. Und eigentlich war alles Dufte.
Ja.
Und als Tim dann kam er als Cameo-Gast und dann kam er ein zweites Mal.
Übrigens echter Cameo-Gast.
Also erklärt bitte den Cameo ganz kurz. Viele Leute wissen das.
Das, was Alfred Hitchcock früher in seinen Filmen gemacht hat, er ist einmal durchs Bild gelaufen, das war's.
Also wir hatten ein Spiel und dann kamen verschiedene, so unser Kleindarsteller-Pool, den wir hatten. Die, das waren auch alles hinterher irgendwann so zimmerfrei Stars. Und plötzlich kommt so Nummer 3, kommt Tim dann rein. Ja. Weißt du so. Das war einfach, das waren immer tolle Momente. Es gab welche, die haben das so toll verkörpert und so toll verstanden, sind dann auch schnörkellos wieder gegangen. Das waren ja die besten Cameo-Gäste. Genau. Ich erinnere mich aber an einen ehemals sehr bekannten deutschen Showmaster, der als Obelix verkleidet kam und dann einfach nicht mehr gehen wollte. Ja, ich habe dann noch gerufen, au revoir, arrivederci. Oh Gott. Ciao. Und der ging einfach nicht.
Aber also ein sehr gerne ein sehr gern dagewesener Gast und das ist so für mich bis heute bin ich da stolz drauf und ich denke, das ist sozusagen mein Echo, den ich nie haben konnte, weil ich ja keine Preise kriegen kann für mein klassisches Ding, was ich da mache.
Naja.
Für mich war die Preisverleihung immer die Einladung bei Zimmer.
Ja, und dann hatten wir, dann warst du auch in dieser anderen Sendung einfach, als man diesmal gab, wo du gesungen hast, wo du Get Rhythm gesungen hast.
Ja, das nehme ich dir bis heute noch.
Und dann gab es mal zwei Piloten, die wir gemacht haben für eine Sendung, aus der nichts wurde. Und das wurde so aus dem Nichts geschnitten und geschnitzt. Und es ist eigentlich immer schön gewesen, dass Tim so selbstlos und schnell zugesagt hat.
Selbstlos und schnell. Ja. Ich war einfach aufmerksamkeitsgeil. Ich. Aber das finde ich generell das Schönste am Fernsehen, was wir machen können, wenn wir genreübergreifende Kooperationen anstellen. Mhm. Also Sportler mit Köchen, Köche mit Musikern, Schauspieler mit, also dieses Ganze wirklich miteinander mischen, weil da am meisten Spannung entsteht. Als wenn du immer nur mit Musikern bleibst du bei Musikern. Wenn Köche mit Köchen sind, bleibt es Kochen. Wenn Schauspieler mit Schauspielern, bleibt es Schauspielkunst. Ich finde das schon geil, wenn da unterschiedliche Perspektiven sind, weil es eben auch, ich glaube, Wissen gut vermittelt, weil wir generationsübergreifend als auch blickwinkelübergreifend Thematiken darstellen können.
Wie sehr habt denn ihr, Götz, bei diesen Spielen bei Zimmerfrei Mitspracherecht gehabt oder hat die Redaktion euch die gegeben und ihr habt ausgeführt?
Sie hatten ein halbes Dutzend Autoren, die sich das alles ausgedacht haben.
Was machen die heute eigentlich beruflich?
Bitte?
Was machen die heutzutage eigentlich beruflich?
Ich glaube, die leben einfach irgendwo in ihrer Datscha auf Malle und freuen sich, dass sie dabei waren.
Ah, die guten goldenen Zeiten.
Nein, also es gab dann diese Autoren, die haben sich natürlich Unmengen von Bilderrätseln, Spielen und dergleichen ausgedacht. Und dann gab es immer vor jeder Staffel eine große Sitzung, an der Christine und ich teilgenommen haben und die Redaktion und die Regie und die Ausstattung und das Kostüm. Und dann sind wir diese Vorschläge durchgegangen, die also auch jedem Gast zugeordnet waren. Dann wurde das nochmal modifiziert und dann gab es eine Spieleprobe ohne uns alle, auch Wochen vorher. Da wurde überlegt, ob die Spiele überhaupt funktionieren. Manches, was sich total lustig liest, funktioniert live nicht. Und dann haben wir vor den Sendungen nochmal eine Probe gehabt.
Das stimmt.
Dann haben wir vor der Sendung nochmal eine Probe gehabt und auch da wurden nochmal Spiele gekippt auf den allerletzten Drücker. Auch Sachen, die mit sehr aufwendigen Kulissen und so weiter vorbereitet waren. Das waren immer die Sendungen, wo wir dann Stadt, Land, Fluss gespielt haben. Mit Hautkrankheiten, Leberwurstsorten und Fußballer-Ehefrauen. Also es war schon so, dass die... Okay. Bin rausgeflutscht.
Ja, kriegst du es, weißt du, wo der Stecker, also ich rede gar nicht weiter. Wir fragen jetzt einfach mal unseren Tontechniker vor allem, den Tontechniker Max, ob er ganz kurz unseren wunderbaren Götz Alsmann.
Ich bin wieder drauf. Ich bin wieder auf
Tour verkabeln kann er. Also pass auf, worauf will ich hinaus, Götz? Auch wir haben uns natürlich hier in den letzten 6,5 Wochen 24 Stunden damit beschäftigt, Spiele zu kreieren, die vielleicht ansatzweise an das Niveau von Zimmerfrei ankommen. Ja. Was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Achtung.
Was ist das denn bitte?
Das ist in diesem Satz ist natürlich mit einem Doppel-S geschrieben.
Natürlich.
Und ich werde euch jetzt abwechselnd Begriffe...
Ist ja ein kulinarischer Podcast.
Genau. Wow. Ich werde euch jetzt natürlich Begriffe vorlesen, abwechselnd. Tim, dir...
Aus super der Likör, Tim. Super.
Dir, aus der, gut, ne? Dir, lieber Tim, aus der musikalischen Ecke, ja, und dir, lieber Götz, aus der kulinarischen Ecke.
Nur zu.
Und ich möchte, dass ihr dann jeweils erzählt, was das von mir Angetragene an euch denn ist. Tim, möchtest du anfangen?
Ich habe die Regeln nicht verstanden, aber ja. Gibt es Regeln?
Ja, ich lese okay dir jetzt
ich
etwas.
Ich habe das Spiel nicht verstanden.
Also pass auf, was ich ist, das die Spiel Regel heißt, was ist das denn bitte? Ja, und ich werde dir jetzt was aus der vermeintlichen Welt von Götz Alsmann vorlesen.
Okay, ja.
Also,
ja.
Maultrommel, lieber Tim.
Instrument.
Wer? Ja, aber was ist die Maul? Du müsstest jetzt jemandem erzählen, was die Maultrommel ist, der nicht weiß, was die Maultrommel ist. Und Götz ist natürlich der Schiedsrichter, weil er ist der Profi.
Ja, eine Maultrommel ist ein Musikinstrument, das in der Form an eine Gitarre erinnert, allerdings mit einer einzigen metallenen Seite, und den Gitarrenhals hält man im Mund, zieht jeweils an der Seite und macht durch Mundbewegung eine Veränderung der Tonalität und allgemein bekannt aus der Titelmelodie der Sesamstraße.
Finde ich nicht schlecht.
Going, 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 going.
Götz?
Es ist, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mit einer Gitarre zu vergleichen, aber es ist genial. Du hast absolut recht. Ich würde nur das Wort Seite durch eine Metallzunge ersetzen. Zunge. Aber es ist perfekt geschrieben.
Und für mich der Grund, warum ich keine Musik mache, denn...
Einmal kommt die Zunge, die echte Zunge mit der Metallzunge in...
Kam sie in der Tat, aber ich wurde in der zweiten Klasse aus der Gesangsrunde befördert, weil ich angeblich brummen würde, und man hat mich in der zweiten Klasse vor die gesamte Klasse gestellt, unter dem Gegacke und Gekichere auch von Tanja Eckhoff, in die ich damals ein bisschen verliebt war. Mhm. Und man hat mir statt singen sagen, dass ich meine Stimmbänder nicht benutze, hat man die Maultrommel ins Gesicht gedrückt, und es ist genau das passiert. Ich wusste ja nicht, was man damit macht. Ich habe meine Zunge an die Metallzunge bekommen und habe mir einen miesen Quetschschnitt zugezogen. Und war, ich sag mal, für anderthalb Jahre weiterhin nicht mehr der coole Junge.
Aber im osteuropäischen Raum gibt es eine Variation der Maultrommel, ja, wo es eben nicht nur so ein gebogener Draht ist, den man sich im Mund macht, sondern ein richtiger metallener Rahmen. Und da ist diese Zungenkarambolage praktisch ausgeschlossen. Das war immer meine Lieblingsmaultrommel, weil ich mit der anderen auch nicht klar kam.
Ja, aber das ist die Maultrommel.
Aber
ja,
nicht schlecht erzählt.
Sehr schlimm, gut, oder? Sehr, sehr gut. Ich finde es fantastisch. Na? Also dieser Ansatz über die Gitarre, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen.
Von der Form her.
So sensationell, ja. Sehr gut.
Mein lieber Götz, willkommen zu dir. Ja. Herr Gotts Bescheißerle.
Ja.
Wir sind in der kulinarischen Welt.
Ich mache jedes Jahr im Januar mit der SWR Big Band durch Südwestdeutschland. Ich weiß natürlich, was Herrgotts Bescheißerle ist.
Wollen wir noch flacher werden? Ich dachte, wir sind Podcast mit Tiefgang.
Na, jetzt wart doch mal ab.
Ah, okay.
Ja. Maultaschen.
So einfach, Tim?
Lohnt den Sauerstoff nicht, den wir hier gerade verbrauchen.
Nein, Maultaschen, die nicht mit Fleisch gefüllt sind, weil sie genauso aussehen wie die mit Fleisch gefüllt sind. Und dann werden die halt auf den Tisch Teller gelegt und Leute denken, das sind die schön mit Rinderhack gefüllt sind. In Wirklichkeit ist aber nur irgendwie Quark drin. Oder Frischkäse.
Heutzutage. Aber Grundgeschichte war auch wieder religiös. Am Freitag durfte man kein Fleisch essen. Und damit man trotzdem Fleisch essen konnte, hat man das in Teigtaschen verpackt, damit der liebe Gott das
ist. So wie der nordfriesische Pharisäer, wo die Sahne den Alkohol versteckt.
Und genau das sind doch die Momente, Tim, die unseren Podcast von allen anderen unterscheiden.
Genau.
Wenn du da rumblökst, das ist nicht die Luft, die hier geatmet wird, wert. Das sind aber die Side-Infos, die Leute
haben. Ja, aber dann fordere doch auf und erzähl doch bitte die Geschichte dahinter. Du sollst, wir sind nur aufgefordert zu sagen, was es ist. Er sagt Maultaschen, dann ist die Aufgabe erfüllt. Volle Punktzahl.
Also gut, dann muss ich präzisieren. Ja, ich habe wirklich gedacht, dass ihr vom Ehrgeiz sowieso getrieben seid, das so dermaßen on point zu erklären. Dann machen wir das so. Ich hätte gerne von dir gewusst, Tim, was Hawaii-Gitarre ist. Und zwar nicht nur als Antwort ein Instrument, sondern was genau für ein Instrument ist denn die Hawaii-Gitarre und was macht sie vielleicht so besonders?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde vermuten, dass es die Ukulele ist, weil sie gerne von Menschen in Hawaii-Hemden gespielt wird. das wäre meine Assoziation.
Von der Lippe gefällt das.
Und ansonsten wüsste ich es nicht.
Stimmt aber nicht.
Nee, ach nee, das ist diese, die macht auch so
In der Country Music heißt das Steel Guitar oder Pedal Steel Guitar. Genau, das ist im Grunde erfunden wurde, ich nehme mal meine Ukulele und demonstriere das.
Man schnappt sich die Ukulele und legt sie wie eine Zither auf den Tisch.
Es wurde erfunden, indem also ein junger Schüler in den frühen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die Gitarre auf seine Knie gelegt hat. Es gab auf Hawaii sehr viele indische Seefahrer aus Goa. Goa gehörte mal zu Portugal. Und viele, viele, viele Portugiesen lebten auf Hawaii aus Gründen, die zu kompliziert sind zu erklären, schon im 19. Jahrhundert. Und haben sich auch viele Menschen aus Goa dort heimisch gefühlt. Die haben ein indisches Instrument mitgebracht. Das sah im Grunde aus wie eine auf die Seite gelegte Gitarre. Und das wurde mit einem Glas...
Ist das die Zitadelle?
Mit einem... mit einem Glasstängel wurden die Saiten nicht gegriffen, sondern so so ein Glissando erzeugt. Und das hat dieser junge Mann namens Joseph Kekuko. Er hat das imitiert mit seiner Gitarre und er hat diesen Effekt erzielt.
Hui.
Ja, also er hat nicht gegriffen, sondern mit einem stählernen Gegenstand diese Saiten zum Klingen gebracht, verkürzt, und deswegen heißt es Steel Guitar. Und dann hat man das dann richtig gebaut. Dann steht das auf 4 Beinen und hat zwischen 6 und 10 Saiten. Und dann gab es welche, die hatten dann mehrere Saitensysteme, 2x10, 3x10. Und dann gab es Pedale dazu, damit man die Stimmung verändern konnte. Das macht das alles viel zu kompliziert. Aber die Hawaii-Gitarre ist im Prinzip eine Gitarre, die auf den Knien oder auf einem Gestell gespielt wird, und man verkürzt die Saiten nicht durch Greifen, sondern durch einen metallenen Gegenstand. Oh. Das ist eine Hawaii-Gitarre.
Hätte ich besser nicht formulieren können.
Und die Hawaii-Gitarre ist ein eher beliebtes und gemochtes Instrument, oder ist es ähnlich wie beim Banjo, dass du sagst, du gehörst zu der Minderheit, die sagen, ich liebe
sie? Sie war sehr beliebt früher. Zwischen 1910 und 1920 waren tatsächlich in Amerika Hawaii-Gitarrenmusik die meist auf Schallplatten verkaufte Musik. Also in der Frühzeit der Tonträgerindustrie war, seit der Pan-Pazifischen Ausstellung 1906 ist durch Amerika so ein Hawaii-Boom gegangen, und der hat eigentlich immer angehalten. Bei uns hat das schon auch in den 30er Jahren losgegangen. Hier, gerade in Hamburg, gab es einen legendären Hawaii-Gitarristen, der hieß Willy Behrendt, und der war eine Sensation überall mit seinem Ensemble. Ich habe sehr viele alte Schellack-Platten von ihm. Er war auch der zum ersten Mal in Deutschland das Lied La Paloma gespielt hat.
Ach was.
Hoch soll er leben.
Toll.
Siehst du?
Gut, da habe ich auch eben mal was gelernt.
Wir machen direkt weiter.
Gutes Spiel von dir, Mann.
Ja, wenn, also das ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen, so viel Zeit muss sein.
Da weht der Wind her.
Mein lieber Götz,
ja.
Das nächste Gericht, wenn du es nicht kennst, vielleicht kannst du auch überlegen, was es sein könnte. Okonomiyaki.
Es klingt so, als wäre es bei einem mit dir bitte? Fast befreundeten lokalen Mitbewerber ausgedacht.
Wie bitte? Du bist nicht ganz falsch.
Es klingt schon sehr japanisch.
Hast du irgendeine Vorstellung, was das sein könnte?
Sag's nochmal.
Okonomiyaki.
Okonomiyaki.
Das könnte auch ein Song auf einer Ukulele sein. Oder? Haben wir da zufällig einen...
Okonomiyaki.
Ich liebe es.
Sayonara. Ja, keine Ahnung, was das ist.
Tim?
Bitte erklären Sie uns... Streetfood. Japanisches Streetfood. Bedeutet sinngemäß, glaube ich, übersetzt beliebig. Eigentlich kannst du machen, was du willst. Musst
das?
Du, ja. Kann man, also ist eigentlich eine Art Kohlomelett.
Ja.
Was dann mit Teriyaki-Soße zur Gefälligkeit, Teriyaki-Soße, der Ketchup.
Das ist wie die Soljanka Japans.
Ja, kann man sagen. Im gebratenen, wie das Bauernfrühstück Japans. Ja. Also eher so in der Richtung, und ist ein sehr beliebtes Streetfood, zu dem es keine feste Rezeptur gibt, aber jeder meint zu wissen, wie es geht.
Alles klar.
Okay, und wie findet, hätte das Spiel es zu euch ins Zimmer frei geschafft?
Nein.
Auf jeden Fall.
Nicht, Tim, ich rede ja nicht mit dir. Du wärst ja nur Gast. Das ist
doch viel zu intellektuell.
Auf jeden Fall.
Hast du dir mal den Wahnsinn angeguckt, was die da abgerissen haben?
Natürlich. Die Wortspiele waren legendär. Tim, würdest du sagen, du kennst Götz gut?
Nein.
Nee?
Nein.
Würdest du sagen, du kennst Tim gut?
Nein, wir kennen uns nicht gut, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Grundsympathie.
Okay, könntest du Götz gut interpretieren?
Wie meinst du das?
Na, dass du dir Gedanken machen könntest auf die eine oder andere Frage, wie er wohl darauf antworten würde.
Ja,
oder?
Das, ja,
okay.
Ja,
dann sage ich herzlich willkommen bei...
Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel... Liebe, Lasagne.
An der Stelle mal Shoutout an Bo.
Ja.
Diese Stimme.
Immer wieder
die
geil.
So erotisch ist wie keine andere auf diesem Planeten. Und in dieser wunderbaren Kategorie, lieber Götz, lese ich ein Interview vor, beziehungsweise nur die Fragen, dass unser Gast, in dem Fall bist das ja du,
zweifellos,
irgendwann einmal gegeben hat. Und nun wollen wir natürlich wissen, was du darauf geantwortet hast, aber das muss unser Gastgeber Tim.
Ja, aber das kann ich gut.
Also Tim,
da bin ich brillant.
Wir sind in einem Steckbrief, den Götz Alsmann im Mai 2018 ausgefüllt hat.
Mhm.
Titelthema Wein und Sein.
Mhm.
Zum Thema, was glaubst du, was zum Thema?
Wein.
Richtig. Erstens, zu welchen Gelegenheiten darf bei Ihnen, also bei Götz Alsmann, Wein nicht fehlen?
Ja, da wird so ein Moment erwähnen, so, ich sag mal, eine schöne Vögelei auf dem Bärenfell vom Kamin, nur besser ausgedrückt. Aber so ein Moment. Also so,
aus,
so ein,
ausgedrückt ist auch schön in dem ja, Kontext.
Nein, aber so ein Dessert-Moment, so ein Liebelei-Moment. Nicht essensbegleitend. Das ist zu viel Intellekt.
Was Dessert geschah? Okay, das ist deine Antwort. Und Götz, erinnerst du?
Ganz dunkel, aber die Fallhöhe ist hoch. Was habe ich gesagt?
Es war schön. Wenn es regnet.
Und wenn es nicht regnet.
Und wenn es nicht regnet.
Verdammt. Aber ein Moment.
Naja, vom Bild.
Das trifft auch die Vögelei vorm Kamin.
Ja.
Tim, welchen Wein gibt es zu dem Lieblingsessen des Götz Alsmann?
Hat er nicht gesagt, gar keinen?
Nee, also er mag sehr gerne Meeresfrüchte und den österreichischen Tafelspitz als kleinen Hint für dich. Was wird es da wohl?
Ach, Grünweltliner. Grünweltliner. Er ist so ein sperriger Typ. Er mag also jetzt mit Grauburgunder Riesling würde er nicht kommen, das wäre ihm viel zu profan. Also nimmt er so eine eckige, kantige, leicht oxidante Rebsorte, sozusagen den Jazz unter den Rebsorten. Und dann würde ich sagen, geht's eher in die
man
Richtung.
Man muss ja sehen, das war 2018. Da gibt's natürlich auch, man ändert ja auch mitunter seine Methode.
Ja, aber da würde ich grundsätzlich sagen, eher Richtung Grünwaldiner.
Götz trinkt dazu am liebsten einen leichten Weißwein, gerne auch einen Rosé, der nicht ablenkt.
Ist inhaltlich.
Ja. Das ist quasi dasselbe.
Es klingt wie ein wahnsinnig gelangweiltes Interview.
Wir sind ja noch nicht fertig.
Es klingt nach einem Interview, das praktisch von der Agentur geführt worden ist, wenn ich ehrlich bin.
Sekunde.
Das hat er gar nicht geführt.
Sekunde. Der Intellekt. Tim, der
Intellekt. Ich kenne solche Interviews.
Tim.
So, passt das? Ja, ja,
ist Tim. Schon gut. Der Intellektualität des Jatzers ist ja noch gar nicht Genüge getan. Es geht ja noch weiter.
Ach so, was habe ich nur gesagt?
Jetzt kommt's, Tim.
Also die Antworten Weißwein oder einen gekühlten Rosé, der geht immer. Das ist so eine Arschloch-Antwort.
Tim, Achtung. Danke. Es geht doch noch weiter. Menschenskinder, Achtung. Können wir uns bitte anschneiden?
Ja, natürlich.
Den impressiven Rotwein daher lieber nach dem Essen.
Das habe ich wirklich gesagt.
Das ist offensichtlich, oder deine Agentin, man weiß es nicht.
So, ich wechsle rüber zur Marille.
Drittens, welchen Wein verschenkt Götz Alsmann besonders gern?
Glühwein.
Na, Götz?
Was habe ich gesagt?
Hast du das wirklich nicht ausgefüllt?
Doch, ich habe das ausgefüllt, aber weißt du, dann machst du das 10 Mal und machst nicht immer dasselbe.
Wir haben jetzt übrigens ein Cuvée, den wir hier gerade, vielleicht haben wir gerade eine Empfindung, achte mal auf die Grundstruktur, denn wir haben die Marille von Reisetbauer
auf den Eierlikör.
Oh, lecker, der Cuvée der intellektuellen Jatzer.
Auf dem Kiez heißt das übrigens Sperma.
Ah, okay, sperr mal die Tür auf. Also, welchen Wein verschenkt Götz Alsmann wohl besonders gern?
Okay, lass mich lang. Glühwein, Portwein, ist ein Sherry-Typ. Eigentlich.
Ist Sherry ein Wein?
Ja, natürlich.
Ja,
in der Richtung. Auf eine gewisse Weise schon.
Also du nimmst jetzt mal seinen Style.
Ein Südwein,
also,
wie man früher sagt.
Dann wäre eher so ein, also, aber so viel Tiefgang hat er nicht in der Weinwelt, glaube ich. Also so ein Burgunder, Spätburgunder, Blauburgunder.
Und was hat man mir eingeflüstert, ich sagen soll?
Na, den ich selbst gern trinke. Also am ehesten italienischen Rotwein. Einen schönen Chianti.
Chianti?
Weiß ich nicht.
Chianti
bevorzugen.
Never ever hat Götz dieses Interview
einer,
geführt.
Doch, glaube ich schon, weil hier kommt der Satz, einer ist seit diesem Gespräch neu auf der Liste. Welcher auch immer das gewesen ist.
Ah, wir waren in einem Restaurant und die Dame, die das Interview hat, selber Weine mitgebracht.
Siehst du?
Und dann war der sehr lecker, ich konnte mir aber nicht merken, welcher es war. Und deshalb habe ich gesagt, einer ist seit heute neu auf der Liste.
Okay, dann nehme ich das zurück, aber...
Ja.
Wirkt trotzdem nicht sonderlich interessant.
Ich war schon leicht angetüdert.
Das ist so ein bisschen, was bist du geworden? Brillenträger des Jahres, ne?
Ja.
Bin ich übrigens noch nicht.
Eine Vermutung.
Aber wenn dann im Tiefgang ein Interview geführt wird darüber, anders gesagt, ich war mal auf einer Preisverleihung dabei, wo die Männerpflegeserie des Jahres 2000, keine Ahnung, irgendwie einen Preis bekommen hat. Ja. Und damals von der, war es Toni Kahn, von einem Supermodel überreicht worden ist. Und da saßen Leute
mit Leo
im Smoking und haben Applaus gegeben für eine Pflegeserie. Und dann kommt das Anschlussinterview auf dem roten Teppich. So wie denn mein Reinigungsprogramm am Morgen aussieht, wie lange ich denn im Bad verbringen würde. Ja, aber das sind halt so die gängigen Laberfragen.
Blabla.
Und dann suchst du dir halt jedem Interview irgendwas Neues aus, um irgendwas überhaupt noch Leben zu empfinden bei dem Niveau der Fragestellung.
Wäre es nicht lustig, wenn man dann totale Scheiße erzählt?
Mach ich ja.
Das habe ich schon oft praktiziert, diese Methode.
Ja, also gerade wenn es bei mir im Privaten reingeht, also deshalb vieles stimmt nicht von dem,
was ich erzähle. Ich lacke mir dann erstmal die Nägel.
Und hin und wieder gelingt es das sogar zu Wikipedia. Da muss man allerdings dran arbeiten, dass es wieder rauskommt.
Also ich bin mal gefragt worden, habe ich ein Lied von Bert Kempfert gesungen. Ja? Hm? Und dann wurde ich gefragt, ob ich das selbst geschrieben hätte. Und ein Bert Kempfert. Und da habe ich gesagt, ja, am selben Tag wie Yellow Submarine und I Can't Get No Satisfaction.
Und er so, oh, das wusste ich gar nicht.
Genau.
So, die Nummer.
Da aber machen wir weiter.
Okay, also letzte Frage. Tim,
ich will auch,
wann,
ja.
Was?
Ja, mach weiter. Hm? Ja,
wo?
Mach.
Wann geht Wein für Sie gar nicht? Also, das Sie ist in dem Fall natürlich der großartige Götz Alsmann.
Zum Zähneputzen.
Das ist eine gute Antwort.
Sehr gute Antwort.
Oder?
Ja, und so schnell. Und was habe ich gesagt?
Nee, das, so funktioniert das Spiel nicht. Also wirklich nicht.
Also, zum Zähneputzen, aber Götz, wann geht Wein gar nicht?
Die Antwort hätte ich Götz Alsmann niemals zugetraut. Ich hätte gedacht, das ist viel zu profan
wenn,
und abgedroschen.
Wenn er wirklich smart ist, dann sagt
nein,
er...
Nein, nein, keine Sorge.
Dann würde er jetzt die Klaviatur der dusseligen 10 Fragen meisterlich beherrschen und dann sagt, wenn es nicht regnet oder regnet.
Ich habe die Klaviatur der dusseligen Fragen, der dusseligen Antworten wahrscheinlich virtuos bespielt, wenn ich das Gesicht von Sebastian
sehe. Ja, diese typische Silvester...
vom Haus raus.
Champagner. Vor 14 Uhr in Anlehnung an die Definition eines perfekten Tages nach Harald Junke.
Das stimmt.
Ab 14 Uhr keine Termine und ganz leicht einsitzen.
Genau.
Und dann geht Wein nicht?
Nee, vor 14 Uhr.
Vor 14 Uhr.
Ab 14 fängst du erst. Ah, okay.
Ja, das habe ich damals gesagt. Ja, mein Gott, ich war halt jung.
Ja, heute würde man sagen, dieser Satz ist ein bisschen random geworden, ne?
Was ist hier geworden?
Dieses random, also so umgangssprachlich im Sinne von, mir fehlt das professionelle Adjektiv.
Das war vor 4 Jahren ganz anders.
Ah, das war vor vier Jahren war das natürlich.
Und haben wir auch ein Interview mit mir?
Hä?
Interview mit mir?
Wir haben auch ein Interview mit dir, aber darum geht's ja nicht.
Warum denn nicht?
Weil das Spiel
finde ich richtig lustig.
Ja, nee, wir kommen jetzt zum nächsten
Spiel.
Wir kommen zum nächsten Spiel. Der Götz Alsmann darf sich jetzt aussuchen, ob er gerne ein neues Thema hätte,
kannst
über das wir sprechen.
Kannst du denn das nächste Mal das Magazin noch dazu sagen?
Ja, habe ich hier.
Welches Magazin war denn das?
Das kann ich dir genau sagen. Ist so
die Weinbeilage der Kölnischen Rundschau oder sowas.
Nee, es ist... Ah, warte hier, ich habe es auch hier im Internet. Sekunde, meine Augen sind schlechter geworden. Ist das zu glauben, Tim? Seit ich mit dir zusammenarbeite, sehe ich nichts mehr.
So. Auch privat, aber alles okay. Tim.
Läuft bei mir.
Ja,
läuft
richtig gut. Viel mich. Zu tun.
Kölner Stadtkurier-Magazin.
Weinbeilage.
So, also, der
Höhepunkt meiner Karriere.
Götz Alsmann darf sich jetzt aussuchen. Eröffnen wir ein neues Thema oder haben wir noch Zeit für ein Spiel, lieber Götz?
Ich bin für ein Spiel, ich bin für ein Thema. Ich freue mich. Ich
würde jetzt ein Spiel wählen und dann kurz eine Pause machen und
Achtung,
noch ein
Spiel.
Thema.
Achtung, Spiel.
Okay, läuft.
Und jetzt bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Erste Schlager, Sahne, Song, Raten.
Wir wissen ja, dass Götz Alsmann ein riesengroßer Schlagerfan ist. Ja, Götz Alsmann geht so weit und sagt, dass der Schlager in Frankreich und in Italien viel mehr Zuspruch, Anerkennung und vor allem Liebe erfährt, als es hier in Deutschland der Fall ist.
Das
richtig?
Aber, das habe ich gesagt, aber meine Begeisterung inhaltlich. Für den Schlager hat schon sehr mit der sehr alten Zeit zu tun.
Ja, genau.
Das liegt aber eben auch an der Arroganz der Jazzer.
Na, das liegt an vielen
und
Dingen.
Und das Interessieren Rotweines.
Es liegt auch daran, dass, kurze These mal starre, in Deutschland war der Generationenkampf wurde nicht über die Beatmusik ausgetragen, sondern darüber, dass auf Englisch gesungen wurde. Wenn nämlich Beatmusik auf Deutsch gesungen wurde, was häufig passierte, wurde das automatisch unter Schlager abgeheftet und hat niemanden großartig erregt. Ja. Hier, also in anderen Ländern, Frankreich, Italien, wo Beat natürlich grundsätzlich auf Italienisch oder Französisch gesungen wurde, hat man sich über die laute Gitarrenmusik geärgert. Die hat hier gar keinen interessiert. Hier ging es darüber, dass die deutschen Rotzlöffel plötzlich Englisch sangen.
Ja.
Und das hat sehr zum Niedergang des Schlagers beigetragen.
Okay, apropos Beat, habe ich Folgendes zu bieten. Ich lese jetzt Songzeilen vor aus Schlagern und Tim und auch Götz, ihr müsst erraten, welchen Song es sich denn wohl handelt.
Oh, voll
und
unfair.
So viel, was?
Voll unfair.
Wieso denn? Vielleicht habe ich auch was von Mutterhead am Start.
Dann möchte ich auch ein Rezept haben.
Ja, genau.
Wie kindisch von dir.
Ja,
wirklich. Natürlich. Also, sie nimmt uns alles.
Nochmal, Götz Alsmann schummelt immer, ne? Deshalb, da werde ich mich jetzt ein bisschen nicht positionieren.
Ihr seid, ich bin nur der Schiedsrichter und hier ein Vorgeber.
Er
hat doch diesen Laptop.
Ja.
Nee, ich habe hier vom Papier.
Schön, oder das sogar.
Schön für die Umwelt.
Beides.
Also, sie nimmt uns alles, doch sie gibt uns auch viel zu viel.
Ja.
Woher kommt wohl dieses Song?
Also,
du darfst sie auch
viel
singen. Hier mit
Kollege. Also, sie geht auch viel zu viel. Ich habe die Melodie im Ohr. Sie geht auch viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel.
Ja,
von Connie Francis.
Echt?
Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Das ist Connie Francis.
Hätte ich auch gedacht.
Tim wusste es.
Nein, ich wusste nicht, dass Connie Francis ist, aber...
Ja.
Stil
nicht. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Von derselben Frau, der wir auch das Lied verdanken, Lipstick on your collar.
Gib mir einen kleinen Vorsprung, damit das auch glaubwürdig
ist. Alles klar, ich gebe dir einen kleinen Vorsprung.
So. Glaubst du, Götz, glaubst du ihm das?
Was?
Dass er das gewusst hat?
Das Lied kannte er. Das Lied kannte er auf jeden Fall.
Aber konnte ich kennen.
Nein, aber die Songzeile, ob du die...
Nein, aber ich assoziativ. Ich bin ja jemand, ich kann ein Buch lesen.
Ganz klar.
Indem ich...
Seit wann hast denn du so Kopfhörer?
Das kann keiner sehen vom Podcast-Publikum, auf was du da...
Seitdem Frank mir die hingelegt hat.
Ach, das finde ich ja...
Sag mal, Leute, ist das hier... Ist das hier Rundfunk-Masturbation oder machen wir einen Podcast?
Dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt.
Das ist eines der...
Anita.
Das ist ein Lied, mit dem ich beim Caritas-Ferienlager auf der Insel Ammeland 1968 im Zeltlager mit mir den ersten Preis gewonnen habe.
Und bist du
Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, es wird das Schicksal wieder uns vereinen. Nie werde ich vergessen, was ich einst an dir hab besessen. Dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama und so weiter.
Heiß geliebt Mama?
Ja.
Ist das eigentlich, was hältst du als Musiker und auch Showmensch eigentlich davon, wenn danach hier so ein Klappstuhl da wie Sebastian so parallel irgendwie versucht, einen Rhythmus mitzumachen? Ich finde das extrem.
Ah, das würde mich auch interessieren, das war nur nett gemeint, aber...
Ich finde, ich möchte mich meinem Gastgeber gegenüber einfach nur... dankbar erweisen.
Okay, das auch
sehr, sehr gesagt, schön getrommelten Rhythmus.
Aber habt ihr gemerkt,
vor allem, wenn zwischendurch nochmal so ein...
Ja, okay, ist ja gut.
Das muss man drauf haben.
Das ist ja gut. Das sind die sonntaglichen Jazzbrunche, die da mit durchgingen. Ist euch aufgefallen, dass Max heute übrigens Tonmeister für Lukas, der auf einem Junggesellenabschied in Schottland ist, nicht sein eigener Junggesellenabschied, dass er, als er reinkam, überhaupt nicht wusste, was hier gerade los ist, weil Max ist 99er Jahrgang.
Ja.
Hatten wir schon am Anfang.
Ja, aber da war Götz noch nicht hier.
Okay, da war ich noch nicht geboren. Oder was sollst du? Da war ich noch nicht hier. Moment.
Mann, ey, Tim, ganz ehrlich. Achtung.
Ja.
Ich dich wiedersehen kann. Ich habe immer für dich Zeit.
Ich habe immer für dich Zeit. Das ist einer meiner größten Erfolge. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando. Ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit, lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Und so weiter.
Da war die Hawaii-Gitarre dabei.
Sag mal, könnte diese Musik auch in die Neuzeit transferiert sein, weil ich frage mich manchmal, ich sag mal sowas wie Smells Like Teen Spirit von Nirvana, ist ja inzwischen auch schon über 30 Jahre alt. Wenn man denselben Song heute nochmal veröffentlichen würde, neue Marketingstrategie, neues Ding für die Zielgruppe heute, nicht für die es schon kennen, wird das nochmal ein Hit oder nicht
mehr? Kann ich nicht beurteilen.
Okay, weiter.
I love it. Okay, und weiter geht's. Also, Tim, es steht jetzt 4-0, aber das macht nichts.
Wieso zu 0?
Dabei sein ist alles, Tim.
Ich wusste doch alles.
Ja,
bis auf Mama nicht.
Dabei ist alles.
Da habe ich gedacht, Anita.
Und dann nischt wie raus nach Wannsee. Du sagst jetzt mal nichts, lieber Götz.
Ja, das ist hier, ich will ein Gummiboot.
Nein.
Nein.
Oder ich will Schokolade, lieber ein Mann. Auf jeden Fall, das ist irgendeine dicke
Kinder. Nein. Das hat ein entzückendes kleines Mädchen gesungen. Anfang der 50er Jahre.
Connie Francis?
Nein,
also aber
der Vorname stimmt.
Hatte sie einen Nachnamen?
Ja, damals noch nicht, später hatte sie
einen. Genau. Sag doch nur Conny.
Conny,
genau.
Sauber.
Ja, richtig gut. Sekunde, meinst du, Götz, wenn du ihm jetzt deine Ukulele gibst, dass er auch spielen kann?
Natürlich.
Nein, du spielst jetzt für ihn. Also, nochmal, Schnitt. Meinst du, Götz, wenn du ihm jetzt seine Ukulele spielen kannst, dass Tim auch tatsächlich spielen kann, ohne dass er es selber wusste? Wir probieren das mal aus.
Genau.
Gib ihm seine Ukulele und Tim spielt.
Was?
Du spielst jetzt.
Ja.
Halt die Bardose ein.
Genau.
Aber ist das nicht das mit dem Gummiboot?
Nein.
Nein, das ist...
Knall.
Er hat ein Knall.
Rotes Gummiboot.
Geschrieben von dem großen Bobby Schmidt aus Hamburg.
Ja, aber jetzt nochmal, pack die Badehose ein. Er hat
pack
ein Knall,
die Badehose rot. Ein, nimm das kleine Schwesterlein.
Und jetzt
Gummiboot. Und dann nichts wie raus zum Wannsee.
Ja, und jetzt knallrotes
Gummiboot. Und wir jagen wie geschwind durch den grünen Wald geschwind.
Knallrotes
Gummiboot. Und dann
Gummiboot.
Sind wir gleich am Wannsee.
Knall, ist ein Knall. Rotes Gummiboot.
Stimmt, genau.
Merkt ihr, das ist derselbe, das sind dieselben vier Akkorde.
Es
das
liegen,
kannst du genauso
es liegen aber 20 Jahre dazwischen.
Tim, Spoiler-Alarm, ist aber trotzdem nicht das gleiche Lied.
Egal.
Gut. Egal, aber ich finde, Tim hat recht.
Ich würde sagen, Tim kriegt 4 Punkte für die
Wann
Antwort.
Ist ein Medley auf jeden Fall.
Und jetzt kommen wir jetzt zur letzten und entscheidenden Frage. Und wer die beantwortet, wie immer bei Fide Gastro, der hat gewonnen bei erster Schlage Sahne.
Oh, wow.
Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler. Tim, das ist genau dein.
Mm.
Du weißt sogar, wer das ist?
Ja, klar.
Das klingt jetzt irgendwie
nach... War auch ein Zimmerfreigast. Zimmerfreigast.
Das klingt ein bisschen nach
Gott habe ihn selig.
Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler.
Genau.
Du kennst ihn
ein
auch.
Ein cooler Finger, ein sehen. Ganz schlimmer Finger. Oder
das dann Roger Cicero.
Genau. Hast so, gewonnen.
Das müsste Roger... Also.
Hast gewonnen.
Mit dem Song Zieh die Schuhe aus.
Ja gut, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich dachte so, das ist
doch,
sprachlich...
Doch, das hast du gewusst.
Das ist, aber guck mal, der Absender ist ganz wichtig. Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler. Ich war im ersten Moment bei Micky Krause oder Tim Toupé Ballermann.
Mhm.
So ein bisschen ficky-ficky. Dann dachte ich aber, Geiler ist auch so ein bisschen alter Herren-Jugend-Slang. Also
und
wäre
das
so ein bisschen Udo Lindenberg.
Ja.
Udo Lindenberg lebt aber noch.
Ja, schön.
Und jetzt überlege ich, wer hat denn textlich eigentlich so ein bisschen in diese Richtung gearbeitet? Und das war Roger Cicero.
Ja, also sein Texter hat textlich in diese Richtung gearbeitet.
Der Texter, genau. Ja. Roger auch, glaube ich, hat auch eine Bollerei mal gespielt. Das hat mich sehr begeistert. Wir haben ja hier Geheimkonzerte in der Bollerei.
Mhm.
Und die Gage der Musiker ist ein Essen für 10 Personen und Getränkebegleitung. Mhm. Und dafür machen sie ein bisschen Musik.
Ja.
Und Roger war auch einmal zu Gast und hat aber als Roger gespielt. Und also hat ein klassisches Konzert gegeben. Vorne angefangen, kurze, klassische, professionelle Anmoderation, Lied gespielt. Und das kam im ersten Moment gar nicht so gut an. Also war so ein bisschen, ja, ist nett, ist schön, irgendwie so, aber haut uns jetzt auch nicht vom Hocker.
Mhm.
Und dann hat er einen Ehrgeiz entwickelt und wollte als Musiker gesehen werden.
Verstehe.
Und fing an, jazziger zu werden. Die Spielliste, freier, hat mehr wie sagt man, spontanen Dinge zusammengefügt und hat das Publikum innerhalb von 2 Liedern so auf seine Seite gezogen, dass der Abend wirklich gedampft, geschwitzt hat und Standing Ovations von hinten bis vorne.
Mhm.
Das war sehr schön zu sehen, was Musiker eigentlich wirklich können, wenn sie ihre Leidenschaft nachgehen. Wenn sie es können.
Mhm.
Und ich glaube, er war ja ein sehr begabter und sehr begnadeter Jazzmusiker.
Keine Frage.
Texte waren aber von jemandem anderen.
Ja. Musst du dein Publikum überhaupt noch begeistern oder sind die von vornherein, also klar, die kommen, weil sie wissen, wer kommt, aber gibt es manchmal Situationen, wo du merkst, so, ey, ich muss ja richtig arbeiten heute?
Früher, vor 20 Jahren oder so, hieß es oft, wenn man dann in neuen Städten spielte, die man noch nie bespielt hat und vor allem auch in sehr kleinen Städten, in sehr abgelegenen Bundesländern, dann kamen die Menschen nicht wegen meiner Musik. Die kamen, weil sie mich von Zimmer frei kannten.
Mhm.
Zimmerfrei wurde von fast allen dritten Programmen wiederholt. Der BR nicht, hat es nicht gemacht. Aber und dann hat mich die Presse oft gefragt, macht dich das nicht traurig? Die Leute kommen gar nicht wegen der Musik, die kommen wegen Zimmerfrei. Und dann habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, warum sie kommen. Entscheidend ist, sie sind da. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Und der Ruf Zugabe gilt den letzten 15 Minuten dieses Konzerts. Der hat mit Zimmerfrei nichts zu tun. Der Zimmerfrei-Kredit ist nach 10 Minuten aufgebraucht.
Ja.
Und wenn sie nächstes Jahr wiederkommen, dann kommen sie nur wieder, weil ihnen dieses Konzert gefallen hat. Also man muss jeden Abend arbeiten wollen. Wir spielen dasselbe Programm, dieselben Songs, 2, 2,5 Jahre. Und dann spielen wir sie zum 50. und zum 100. Mal so, als wäre es das erste Mal. Wir freuen uns auch in der Band daran, wenn Dinge besonders gut funktionieren. Und wir lachen auch darüber, wenn musikalisch schwierige Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Da wird keiner doof angeguckt, sondern dann sagen wir haben morgen wieder eine Chance. Und das nehmen die Leute auch wahr. Und diese Arbeit am Material, an uns selbst und am Publikum, das darf nicht abflachen. Wenn das abflacht, dann wird das irgend so ein scheiß Kegel, so eine Kegelmucke. Und deswegen ist jeden Abend, es ist genau wie wenn du, sagen wir mal, Hamlet siehst, dieser Monolog, ja, wo einer also sein halbes Leben drauf verfand hat, den auswendig zu lernen. Wenn du den einen Abend mal so latschig runtersabbelt, der wird nie wieder eingeladen, in irgendeinem Theater dieses Stück zu spielen.
Mhm.
Du kannst es nicht. Du kannst es schon, aber du darfst es nicht.
Das ist im Endeffekt, beschreibt den Satz gleich mal bitte auf, weil das ist ja auch oft irgendwie so, Herr Metzler, kommen bei Ihnen eigentlich die Leute also wirklich wegen des Essens? Und wo ich sage, auf jeden Fall bleiben sie deswegen.
Genau.
Also kommen, das kann ich nicht immer beurteilen. Das weiß ich nicht, was die Motivation ist. Aber sie kommen wieder und sie bleiben.
Das ist das
unter anderem wegen des Essens. Ja. Finde ich sehr, sehr stark. Meinst du, es gab doch dieses legendäre Ding von H.P. Kerkeling-Hurz.
Ja.
Dinge, der, also Bereiche der Musik, mit der du dich auch auseinandersetzt, geht ja schon auch in diese Richtung. Hm. Kunst. Ja. Kunstform. Meinst du, Leute wissen oder würden bei dir noch Qualität erkennen, wenn du keine mehr lieferst? Wenn die Geschichte weg ist.
Du meinst, wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruht?
Du könntest jetzt rein theoretisch, kannst du ja sagen, pass auf, hier habe ich zusammengesessen mit meinem Freund Johnny bei wem auch immer und wir haben an dieser Partitur hier lange gearbeitet, 14 Tage und die Geschichte ist das und das und alle sitzen dann so. Ich sag mal so, das ist die geröstete Urkarotte auf dem Teller.
Es gibt eine Platte von mir, ich sag dir nicht welche, die ist überambitioniert passiert. Also ist etwas verhurzt. In meinem Gedächtnis war die ganze Platte verhurzt. Ja. Ich habe sie jetzt nach langer Zeit mal wieder gehört. Es geht eigentlich nur um 2, 3 Lieder.
Ja. Ja.
Aber der ganze Eindruck von diesem Album und diesem Live-Programm ist völlig verhurzt. Aber dieses Album ist auch mein schlechtest laufendes Album in den letzten 20 Jahren gewesen. Ich glaube, dass es einen Instinkt gibt, ob er hier auf dem... Dann kommen alle und sagen, das Lied so und so auf dem Album, das gefällt mir besonders gut. Hm. Ja, das ist die moderne Downloaderei, ja, also oder Streamerei. Mhm. Früher musstest du das ganze Album irgendwie zu Gemüte führen. Heute sagst du, das Album ist Shitter, aber diese 3 Nummern, die gefallen mir sehr, sehr gut. Das nivelliert manchmal so ein bisschen die Fehler.
Was übrigens nicht stimmt, ist ein Irrglaube. Früher hat man auch nicht die Alben gehört. Ich weiß noch, wie wir früher in den Plattenladen reingegangen sind, wir hatten eine Stunde in der Freistunde, die wir uns selber genommen haben, haben uns 10 Platten genommen und angespielt, ob wir dann was aufbauen. Und ich sag mal, bei 60% hat man die Platte gekauft. Wenn du 40% nicht gekickt haben, hast du sie nicht gekauft. Wenn du nicht wusstest, wer es ist.
Meine Theorie hatte schon mehr mit dem erwachsenen Publikum zu tun.
Im Gegensatz zu dir respektiere ich deine Wünsche nach Zeit und sage dir deswegen, wir haben jetzt noch 20 Minuten, falls wir noch in dem Zeitfenster sind, was du mir zu Anfang der Sendung gegeben hast. Und dann würde ich jetzt mit ein paar Zimmerfreifragen anfangen.
Ja, Tim, dann mach dich mal
die
stark.
Auch ihr beide natürlich im abwechslungsreichen Dasein beantwortet. Wer soll anfangen, Tim? Unser Gast oder du mit der Beantwortung der Frage?
Nee, natürlich unser Gast.
Unser Gast natürlich.
Du passt übrigens nicht zu deinem Einstecktuch, lieber Götz.
Ja, aber er hat ein Taschentuch dabei. Ist das nicht geil?
Ich habe einen Fleck auf die Krawatte projiziert.
Und er hat einen Fleck auf der Krawatte.
Das kommt von den Knödeln.
Kannst du eine Krawatte binden?
Ich kriege einen Knoten rein und ich krieg so hin, dass sie auf Gürtelhöhe landet.
Ja, immerhin.
So mehr kriege ich nicht hin.
Das hat Donald Trump Jahrzehnte nicht geschafft.
Aber ob ich jetzt einen richtig schönen Knoten rein?
Also, womit bekämpfen Sie Anfälle von Stress und schlechter Laune, Herr Alsmann?
Ich wandere. Ich gehe wandern durch den Wald. Ja, mit meiner Frau. Wir wandern so oft wir können durch den Wald.
Aber nicht nur bei Anfällen von Stress und schlechter
Laune. Nee, aber das hilft gut. Es hilft in jeder Hinsicht.
Tim, was machst du bei Anfällen von...
Wenn es einfach jetzt nur so ist, ich atme inzwischen. Also ich habe das gelernt, zu atmen, den Stress wegzuatmen.
Mhm. Ja, also wirklich?
Ja, ja.
Und wie bist du drauf gekommen? Hat dir das jemand beigebracht? Oder
ja, ich hatte ja eine Zeit in meinem Leben mal Panikattacken und dann gibt es Mechanismen, dass du irgendwann musst du lernen, dass die kommen und fertig. Und dann musst du in diese Attacke reinatmen und das hilft auch in anderen Situationen. Mhm. Dass du eben nicht keine Angst vor der Attacke hast. Sondern dass du, hey, das kommt. Das ist wie ein Furz oder wie ein Nieser. Das macht der Körper, warum auch immer. Es gibt unterschiedliche Grundlagen dessen. Und wenn du es aber weißt, dass es kommt und du atmest in diese Attacke rein, verliert sie ihren Grauen. Mhm. Und das ist Stress.
Verstehe.
Herr Melzer,
ja.
Welchen Film können Sie sich immer wieder anschauen?
Oh, lustigerweise fast alle Filme mit Robert De Niro. Ich bin ein großer Robert De Niro-Fan. Ich finde alle Mafia-Scorsese-Filme kann ich gucken und gucken und gucken. Also ich gucke eigentlich nur noch die gleichen Filme. Ich finde aber auch, wie heißt er hier, der Ex-Mann von Madonna?
Guy Ritchie,
ja. Von der Schnittfolge, von dem Ganzen, finde ich...
Diesen Gentleman-Film, der ist doch phänomenal.
Das ist so großartig in der Bildsprache, in der Farbe, in der Dichte, in der Energie, aber wirklich von Bube, Dame, König, also da sind bestimmte Dinge drin. Snatch, großartig. Und aber einer der vielen Filme oder einer der Jugendfilme, die ich mir immer wieder angucken kann, ist Trainspotting. Mhm. Trainspotting finde ich sehr.
Der erste.
Ja, nur der erste.
Nur der erste.
Ja, die anderen gehören verboten und dafür gehört auch eine Haftstrafe verhängt.
Ja, das gibt
nur den ersten.
Ja, finde ich auch.
Das alles andere ist
was? Jetzt kommt ja Top Gun raus im Herbst. Top Gun 2. Bin ich mal gespannt.
Ich fand Tom Cruise schon im ersten scheiße.
Ja?
Der ist 1,50 groß und meint der dicke Max zu sein. Also das hat mich damals als Pinneberger. So reden, nochmal, die halbe Schule, alle fanden Tom Cruise geil.
Tom Cruise.
Oh, aber wir waren ja da und dann habe ich gelesen, dass er 1,60 groß ist. Irgendwie
eben
so
war es doch 1,50, also, gleich ja, ist er 1,70.
Ein bisschen real, nee, 1,60 ist er. Und das hat mich genervt und der ist jetzt auch kein Mörder-Schauspieler.
Er macht alle Stunts selbst, das ist schon krass. Der springt vom Burj Khalif in Dubai runter, nur an einem Seil, also das ist schon krass.
An einem Seil.
Naja, das ist schon krass. Okay, also wir sind, das sind deine Filme, Herr Alsmann, Götz.
Ich habe eine ähnliche Tendenz wie Tim manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich gucke mir immer dieselben Filme an, wenn meine Frau nicht wäre und ab und zu, sie müssen auch schon mal was anderes anschauen. Aber ich liebe tatsächlich alte Filme und ich liebe auch vor allen Dingen das alte deutsche Filme der Nachkriegszeit, die überhaupt keine Lobby haben. Aber es gibt fantastische Filme. Zum Beispiel hier in Hamburg gedreht, im Jahre 51, das Leben, die Stimme des Anderen. Die Stimme des Anderen, ein Kriminalfilm im Showbusiness-Milieu mit Hanna Rucker, mit Michel Leclerc und mit René Deltken. Das ist einer der besten in Deutschland je gedrehten Kriminalfilme. War eine deutsch-französische Koproduktion, hat sogar damals die Silberne Palme bekommen. Und dieser Film ist auf YouTube, krass. Die kannst du auf YouTube angucken, gar kein Problem. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Film, also automatisch gut. Und die Musik dazu hat der große Michael Jari geschrieben, der größte aller deutschen Schlagerkomponisten, der Mann, der zwischen 1930 und 1960 500 Hits komponiert hat. 500 Hits. Und diese Musik dazu ist toll. Wir haben sogar in unserem aktuellen Programm zwei Nummern aus diesem Film. Das ist ein fantastischer Film. Ich schätze sehr Filme mit Cary Grant. Ich finde, das ist für mich der coolste von allen, ja. Seine Art, sich zu kleiden, sich zu geben, diese Art in Würde alt und grau zu werden und das nach seinem letzten nicht so gelungenen Film auch dann für ihn klar war, das war's dann jetzt. Das finde ich einfach großartig. Jemand, der
aber wird schon sehr stark getragen, auch durch Schwarz-Weiß, ne? Also ja,
aber der unsichtbare Dritte oder so, ja. Das sind Farbfilme. Charade, fantastischer Film. Also das für Cary Grant ist für mich einfach ein Grund, einen Film zu gucken, egal zum wievielten Mal und wie auch immer.
Ja.
Vieles von Hitchcock gefällt mir, was das Internationale angeht, sehr, sehr gut. Und manches von diesen alten MGM-Film-Musicals, wo einfach von allem zu viel ist, die mag ich eben auch sehr. Da ist einfach so viel Tolles dabei und ich mag auch manches aus der deutschsprachigen Filmgeschichte, aus der Stummfilmgeschichte, Frau im Mond von Fritz Lang oder so ein Science-Fiction-Film aus der Zeit. Das sind fantastische Filme. Ja, einfach noch ein zweites Mal gucken.
Okay.
Mir ging es beim ersten Mal genauso, aber die Bilder waren natürlich auch unglaublich. Und ansonsten habe ich einen ganz simplen Geschmack. Ich mag auch Serien, die sonst wirklich keiner guckt. Ich mag auch bestimmte deutschsprachige oder deutsche Serien, die zu nennen einfach zu peinlich sind, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, ich mache jetzt einfach Schluss für heute. Es ist 22 Uhr und ich gucke mir einfach irgendwas an und in zwei Stunden lege ich mich ins Bett und ich möchte mich jetzt nicht verintellektualisieren. Ja. Ganz im Gegenteil.
Absolut.
Ja. Und ich denke, jeder, der viel arbeitet und ich unterstelle, dass wir das alle tun auf unsere Weise, wobei mein Vater immer zu mir gesagt hat, so wie du arbeitest, so machen andere Urlaub, aber das war eigentlich liebevoll gemeint, aber es gibt auch das Recht darauf, mal einen Schundroman zu lesen oder mal einen richtig schwachen Scheißfilm zu
sehen. Deshalb meine Lieblingsserie, oder generell meine Lieblingssachen, die ich zur Entspannung gucke, ist YouTube, irgendwelche Zusammenschnitte von irgendwelchen Fernsehsendungen, wo es Musikcasting-Sendungen, die ich sehr gerne gucke, wo dann irgendwie der fette Zahnlose auf die Bühne geht und auf einmal hier da eine Opernarie brettert, also hier der Paul Potts oder so. Ja. Und dann das ist, da denke ich nicht nach.
Ich fand es immer komisch, dass ein englischer Opernlieder singender Mann sich unbedingt das Pseudonym den Namen eines kambodschanischen Diktators gegeben hat. Aber ich liebe zum Beispiel diese Serie Der Kommissar mit Erik Ode.
Ja? Ja.
Das ist fantastisch für die späten Stunden, wo das gar nicht mal so anspruchslos ist. Oder was ich eben auch sehr mag, man möge mir verzeihen, aber ich kann mich immer noch wegömmeln über Louis de Funès.
Das ist bei mir vorbei. Also ich guck's gerne, aber ich lache nicht mehr.
Ich glaube, das gucke ich deswegen so gern, weil ich es als junger Mann total scheiße fand. Das bin ich erst im Alter zu gekommen.
Okay.
Weil das Benjo heute öfters vorkam und wir jetzt gerade bei Filmen sind. Beim Sterben ist jeder der Erste. Kennt ihr den?
Nein.
Beim Sterben ist jeder der Erste mit Burt Reynolds?
Nein.
sich wirklich, oh, das wundert mich jetzt tatsächlich, Tim, vier Jungs, die in irgendwelchen Bergen wandern gehen und auf so ein Dorf, Inzestdorf treffen und umgebracht werden und auf die Flucht auf im reißenden Wasser im Fluss versuchen.
Klingt toll, aber ich bin nicht untergekommen.
Wirklich, wirklich sehr beängstigend, der Film. Also beklemmend. Ja. Unheimlich beklemmend. Okay, nächste Frage.
Bei Burt Reynolds denke ich mal an Verdammt in alle Ewigkeit.
Was darf in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen, Herr Melzer? Was darf in dem, wir wissen es
nicht. Ich würde die Frage gerne weiterreichen.
Hä, wieso funktioniert das nicht?
Wieso denn nicht?
Er kommt doch auch noch, der Herrgott.
Was in meinem Kühlschrank nicht fehlen darf?
Strom.
Habe ich doch schon tausendmal beantwortet.
Ja, aber so ist das ja. Aber vielleicht hat es Götz noch nicht gehört.
Ja, vielleicht habe ich es nicht gehört.
Doch, ich glaube, er hat mir sogar selber die Frage
gestellt. Sei doch nicht so. Nee, Christine hat hier die Frage
gestellt. Ja, Christine. Speck, Butter, Parmesan, Käse. Milch ist meistens drin.
Normale Milch?
Ich würde, Kuhmilch? Ja, nein, normale Kuhmilch, ja. Ich würde sagen, jetzt im erweiterten Sinne gehören Nudeln auch dazu, weil es geht um den, für mich so den Grundvorrat. Im Tiefkühlfach sind immer Erbsen drin. Speckbutter, Dingsbums. Mozzarella habe ich immer da. Und Achtung, ja, ich weiß, da gehören sie nicht rein. Tomaten.
Aber die gehören doch gar nicht in den Kühlschrank.
Behalte das für euch.
Skets? Ja. Buttermilch.
Ja. Hatten wir eigentlich Buttermilch? Ich hatte doch.
Hektoliterweise Buttermilch.
Hatten wir Buttermilch für Götz Asmann, dann würden wir die, glaube ich, zum Abschluss.
Jetzt nach dem Eierlikör nicht mehr. Das hätte für meine Rückfahrt fatale Wirkung.
Ja. Eierlikör oder Reisebauer?
So, was magst du? Also.
Nochmal ein Stückchen Eierlikör.
Ja, gerne.
So, ich hatte.
Das war's jetzt schon?
Ich hatte mich im Vorfeld gefragt, ob es einen Alsmann-Stil gibt. Ein Götz-Alsmann-Stil.
Ja, gibt es.
Und ja, finde ich auch, weil, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, Götz, dass Tim immer mal wieder ein paar Dinge mitgeschrieben hat, die, von denen du berichtet hast? Und ich würde Tim jetzt einfach unterstellen, dass er sich die entweder anguckt, anhört, kauft oder sonst was. Okay. Ist das der Alsmann-Stil oder was?
Nochmal, ich lerne gerne von Stylern, die das leben und nicht die das irgendwie kopieren oder aus irgendeinem Internet rausholen.
Es gibt nur ein Internet.
Und ich finde jemand, ich habe gerade mich verschluckt, offensichtlich. Wenn jemand so klar und deutlich beantworten kann, was ihn bewegt, berührt oder diese legendären Fragebogen nach dem, was machst du auf der einsamen Insel, deine letzten Momente, dein letzter Song, so, dann gibt das eine gewisse Stilistik vor und daran orientiere ich mich gerne, weil es auch ein bisschen mein Leben ja bereichert. Und ich habe mir jetzt den Schwarz-Weiß-Film aufgeschrieben. Wo ist er denn jetzt? Wo habe ich ihn aufgeschrieben?
Die Stimme des Anderen.
Die Stimme des Anderen habe ich aufgeschrieben. Ganz ich habe mir die drei Alben aufgeschrieben. Donald Byrd, In Your Perspective, Buddy Collette, die Porgy and Bess und Oscar Peterson, My Favorite Instrument. Und da freue ich mich sehr drauf, das mit einem Glas Portwein bei mir zu genießen, meine Box anzumachen, eine kleine ruhige Situation herzuhören und dann zu gucken, ob mich das berührt. Und wenn ich scheiße finde, hör es mir nicht mehr an, aber wenn es mich berührt, finde ich gut. Weil wie willst du sonst neue Welten entdecken, wenn nicht über die sehenden Auges eines Kenners?
Sehr schön. Übrigens, danke, die Buttermilch wurde gerade reingebracht. Ja.
Also wir haben vorhin über Entertainer gesprochen und ich habe jetzt nochmal kurz geguckt. Also pass auf, es gibt, wenn man Entertainer, deutsche Entertainer googelt, dann steht da natürlich Götz Alsmann, da kommt sehr lange nichts und dann kommt Peter Frankenfeld, Harald Junke, Dirk Bach, Stefan Raab, Joko Winterscheid, Harald Schmidt, Elton, Oliver Pocher, Jan Böhmermann, Olli Dietrich.
Oh, jetzt wird's aber, nur ganz kurz.
Ingo Oschmann, Karl Dahl, Thomas Hermann, Klaas Häufer Umlauf und Otto. Wir haben jetzt in fast drei Stunden, Prost, tatsächlich nichts gefunden, ne?
Was?
Der Götz ist schon so Head of Entertainment.
Was haben wir nicht gefunden?
Ein Entertainer, von dem wir gesagt haben, das ist so ein bisschen die Kategorie. Entertainment, wie es Götz Alsmann macht. Ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands?
Ja.
Ja. Also schließen wir jetzt mit einem Ja, es ist tatsächlich so, ach Tim, Menschenskinder.
Du musst bedenken, was Tim und ich jetzt hier gepichelt haben.
Ja, aber was du auch manchmal dafür komplett wieder... Er hat es auch nicht begriffen. Er hat einfach nur aus Höflichkeit geschwiegen.
Er hat es auch freundlicher retourniert, während du gleich wieder in deinen Pinneberger Dreckscharm verfallen bist.
Ja.
Also.
Du wolltest noch was über Boris Becker erzählen.
Ja. Also das ist ein Anliegen, was mir persönlich sehr wichtig ist.
Ja.
Es tut mir unheimlich weh, was mit Boris Becker passiert. Natürlich.
Warum, was passiert?
Ein Idol meiner Jugend sitzt auf einmal auf einem Scherbenhaufen seines Lebens in einem Knast in London.
Wer sagt das?
Wer sagt das? Sehr offensichtlich Fakt.
Nee, das ist unsere gängige Umgangsweise damit. Also er hat Dreck am Stecken, ob er jetzt was dafür kann oder nicht.
Das ist ja völlig klar.
Er geht in den Knast, aber deshalb ist er nicht vor dem Scherbenhaufen. Ich glaube ganz im Gegenteil.
Also zumindest der Tag seiner Entlassung ist wahrscheinlich schon an die Bunte verkauft.
Ja, das
wirklich. Ich glaube, Gala zahlt gut.
So, das ist der Bunte.
Das ist das einzige Widerliche, ist dieses Gesnitsche drumherum und die Leute, die dann irgendwelche Interviews geben, ob ihnen das was bedeutet. Das hat sie den Scheißdreck zu interessieren und schon gar nicht haben sie es zu kommentieren. Mhm. Das ist klein Dorfgehabe irgendwie auf dem roten Teppich, was überhaupt keinen Sinn macht, denn Boris Becker hat alle Turniere gewonnen und ist unser Tennisheld und hat Tennis bei uns oft in die Wahrnehmung gebracht. Und ob er sich jetzt im Restleben da immer so ganz smart verhalten hat oder so nicht intelligent verhalten hat, das sei dahingestellt. Aber er ist ja kein gefallener Engel. Also in meinen Augen nicht.
Einfach nur.
Ja, man guckt ja, Elvis Presley ist immer noch der König. Harald Juncker ist immer noch der König. Also so, und was haben die? Die haben alle Dreck am Stecken. Wir haben alle Dreck am Stecken, ein bisschen. Am Ende des Tages. Er guckt dir nur mal an, da ist er, nimm doch mal hier wie heißt denn der?
Na, Terrence
Star. Der bei meinem eigenen Sender arbeitet, im Höhle der Löwen. Wie heißt er?
Ach, der mit der Schauspielerin verheiratet ist? Mit Veronika Ferres?
Ja.
Ja, der Mann von Veronika Ferres.
Ja, wie heißt der?
Ja, der diese Drückerkolonnen und Pyramidendinge hatte.
So, also das ist doch Quatsch. Da ist das akzeptiert. Boris ist einfach manchmal ein bisschen dusselig gewesen und dafür liebe ich ihn sehr. Mhm. Weil ich glaube, dass ich und Boris dichter sind als ich und Maschmeyer.
Maschmeyer ist es.
In einem intelligenten Seemodell.
Okay. Also, ich persönlich würde diese Folge des auch kulinarischen Podcasts sehr gerne für beendet erklären, weil vieles gesagt ist. Und Götz Alsmann, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank. Ich arbeite noch an den Getränken. Es war sehr schön bei euch.
Wir haben noch einen Liter Buttermilch für dich.
Du weißt, das wäre schön. Ich kenne dich, Tim. Es war schön, dich wiederzusehen.
Und nicht das letzte Mal, glaube ich.
Wie ich hoffe.
Sehr schön, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Eine Bitte hätte ich nochmal an dich für den nächsten Podcast. Wenn du dir nochmal eine große Entertainment-Fernsehshow vorstellen könntest, könntest du mir die auf einem DIN A4-Blatt einmal zusammenskrippen, weil ich möchte nochmal die große Samstagabendshow neu definieren. Ob mit mir oder ohne mich, aber ich möchte da in den...
Hey, ich denke, das kommt jetzt.
Nein, das ist jetzt was anderes. Die große Samstagabendshow.
Große.
Die Big Band.
Was ist denn die große?
Das Tanztheater.
Smoking.
Der Smoking, der Glam, den Bürgermeister, der wieder in der Turnhalle sitzt und begrüßt wird. So was mal.
Ja, der Bürgermeister in der Stadthalle Böblingen.
Ganz genau, wo das auch gesellschaftlichen Druck hat. Und wenn der nicht kommt, dann verliert der Wählerstimmen. Solche Sachen, das möchte ich mal wieder.
Ja, aber das
und ich glaube, da gibt es eben...
Soll jetzt Götz für dich konzipieren.
Bitte?
Götz soll das jetzt für dich konzipieren?
Nee, wir gemeinsam.
Ah.
Ideen und dann treffen wir uns häufiger und dann haben wir in 2 Jahren, machen wir das große Feuerwerk.
Klingt wie ein sehr...
Wir nennen sie die Götz als Mann und die Tim als Frau Show.
Nein, hoffentlich nicht.
Den fand ich jetzt nicht ganz schlecht.
Oh, mit den Worten können wir jetzt bitte...
Dafür muss man Pinneberg.
Können wir hier jetzt bitte aufhören?
Ja, aber das hätte ich Humor. Götz als Mann und... Tim als Frau. Finde ich ganz gut.
Gefällt mir gut. Es war so schön.
Dankeschön.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.